Der 8. Spieltag in der Bundesliga der Männer, er ist gespielt und die Frage stellt sich vor allem auch mit Blick auf die europäischen Ergebnisse, was ist da los in der Bundesliga? Kann es sein, dass man vielleicht wirklich sportlich ein bisschen den Anschluss verloren hat? Denn so spektakulär war dieser Spieltag auch nicht. Wir werden ihn dennoch und nicht minder analytisch betrachten mit Kieran Franke und Konstantin Eckner jetzt hier im Rasenfunk.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Mein größter Wunsch war eben halt einmal für den FC Remscheid Trainer zu sein dürfen. So, das ist jetzt eingetroffen. Nichtsdestotrotz freue ich mich darauf.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, Kieran Franke mal wieder hier zu haben von Eintracht Spandau, der Baller League. Also, na gut, man kann dich überall sehen und verfolgen. Hallo Kieran, schön, dass du da bist.
Geil, dass ich wieder am Start bin. Ich freue mich riesig, hier zu sein.
Ja, und man merkt gleich, dass du Profi bist. Wer uns bei YouTube sieht, der hat es schon beim Intro gesehen. Du sitzt in einem Profi-Setting. Konstantin auch, was das Headset, was das Mikro angeht natürlich, nur ich fahre hier so ein bisschen raus. Ich habe noch versucht, LEDs auszuleuchten, aber gut, das funktioniert nicht. Konstantin, schön, dass du hier bist.
Jawohl, es ist hier eine Spandau-Friedrichshain-Collaboration bei dir im Podcast.
Stimmt, richtig, ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, hättet ihr fast euch gemeinsam in den Studios treffen können, hättest du nicht noch so spät arbeiten müssen, Konstantin. Ich glaube, der kurze Weg vom Bett zum Schreibtisch war ganz gut für dich.
Ich bin aus München nach Hause.
Ja, und es ist ja ähnlich weit weg wie Spandau und Friedrichshain, ne?
Ja, eben. Ja, okay. Die Verkehrslage ist ähnlich auch.
Ja, BVG und Deutsche Bahn, die geben sich da gegenseitig auch nichts. Und wer nicht so viel zu geben hatte, das waren manche der deutschen Teams im Europapokal. Eintracht Frankfurt verliert deutlich gegen Liverpool mit 1:5, gewinnt jetzt aber in der Bundesliga. Leverkusen verliert deutlich gegen PSG mit 2:7, gewinnt jetzt aber in der Bundesliga. Der VfB gewinnt nicht ganz so deutlich gegen Fenerbahce mit 0:1, gewinnt jetzt aber in der Bundesliga. Und die Frage stellt sich, Kieran, ist das jetzt einfach nur so eine Momentaufnahme oder spricht das dafür, dass die deutschen Teams dann vielleicht doch so ein bisschen den Anschluss verlieren?
Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, diese Diskussion hätten wir nicht, wenn da Leverkusen nicht so auseinandergeschraubt worden wäre von PSG. Ich glaube nicht, dass wir sonst so einen Punkt überhaupt aufmachen, weil dass Stuttgart dann mal in Istanbul verliert, yo, passiert, okay, dass dieses Liverpool gegen dieses Frankfurt gewinnt, war dann irgendwie fast ein Gamble, wer von den beiden schlechter in Form spielenden Mannschaften da jetzt performt. Aber am Ende, wenn die Frankfurter Defensive so schlecht ist, dass sogar Wirtz Scorer sammeln kann, dann heißt das auch was.
Keiner Spaß. Was ist hier natürlich für ein Hate?
liebe Grüße. Aber ich glaube, ich finde das immer irgendwie ein unsinniges Thema und ich glaube auch nicht, dass wir ohne das Paris-Spiel dieses Thema überhaupt hätten. Also, denke nicht.
Konzi, wie siehst du's?
Ja, die Bundesliga muss aufpassen, dass es international nicht abgehängt wird. Es liegt nicht daran, dass Bayern und Dortmund und vielleicht RB Leipzig aktuell, die ja natürlich jetzt international nicht spielen, aber zumindest die Ressourcen haben, um gute Spieler zu holen. Um die drei brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Aber das Problem der Bundesliga ist, dass die zweite Reihe einfach finanziell nicht auf dem Level ist, zum Beispiel, um eben ihre Spieler zu halten. Und das ist das Problem der Bundesliga schon seit Jahren. Also die zweite Reihe, das ist immer die Mannschaften, die so Vierter, Fünfter werden. Die werden immer wieder durchgemischt meistens. Ne? Also man hat jetzt gesagt, Frankfurt ist so eine Mannschaft, die sich etabliert hat als so vierte, fünfte Kraft und immer wieder in Europa auch gut aufspielen kann, war jetzt auch nicht unbedingt so der Fall. Wir dürfen nicht vergessen, die haben nicht gegen Liverpool so hoch verloren, sondern auch gegen Atletico. Mhm. Auswärts klar, aber defensiv ist das eben nicht Champions League würdig gewesen, zweimal. Und das ist das große Problem der Bundesliga. Also die zweite Reihe hinter den zwei, drei Großen haben nicht die Mittel, um ihre Spieler zu halten. Und deshalb gibt es da immer wieder Neuaufbau und das kannst du eben in Europa die nicht unbedingt leisten. Zumal natürlich auch, muss man zugeben, die Champions League im aktuellen Format für Überraschungen sorgt. Deswegen Napoli als amtierender Meister wird dann auch mal weggefegt von PSV und dergleichen ist sicherlich auch ein Thema, dass vielleicht das neue Format interessant, ein bisschen was Interessantes reinbringt, interessante Würze. Aber auch wenn wir auf die Europa League blicken, auch Stuttgart mit den Auftritten bislang nicht unbedingt überzeugend. Und insofern, also die Bundesliga muss sich da gewisse Gedanken machen, aber das ist ja nichts Neues. Also ich meine, am Ende rein von der Qualität her, auch wenn ich mir so die Liga anschaue, ist man eben eher, man bewegt sich eher in Richtung Ligue 1 momentan, als jetzt vielleicht wieder zu La Liga aufzugreifen. Übrigens auch deshalb, weil die Bundesliga mal den Vorteil hatte, dass sie taktisch gewisse Dinge kaschieren kann, die vielleicht qualitativ nicht in den Kadern steckt. Aber das sehe ich aktuell auch nicht mehr.
Also wir lernen, die Champions League hat nicht nur einen Wirt, sondern gleich Würze mit dem neuen Modus anzubieten. Aber auf der anderen Seite ist es doch so, es gibt ja nicht nur 100 gute Spieler und die spielen alle in der Premier League oder da sind es dann halt irgendwie rund 400. Es gibt ja mehr gute Spieler. Also kann das wirklich der Grund sein? Ich weiß immer nicht, ob diese fehlende Breite da so das Argument sein kann. Also natürlich.
Ja, aber
ist
die Trainer sind ein Argument. Also wir haben gut Kompanie zeigt mittlerweile, dass er eben Guardiola-Schüler ist und sicherlich sich zu einem Elite-Trainer entwickeln kann. Sebastian Hoeneß ist wahrscheinlich der beste Trainer der Liga. Dino Topmöller auf keinen Fall. Und Niko Kovac.
Das haust du hier einfach so raus, Konsti. Dino Topmöller auf keinen Fall.
Also wer jetzt behauptet aktuell, dass Dino Topmöller taktisch irgendwie auf dem Top-Level ist, also der hat die Spiele nicht gesehen, ne, oder? Also ich meine, Frankfurt hat ja doch einige Unzulänglichkeiten und ja nicht erst seit gestern. Weißt du, Topmöller muss aufholen, Kovac hat so seinen Stil, wir werden ja auch über das Köln-Spiel sprechen, hat so seine Vor- und Nachteile, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er gerade, also er hat eine gute Mannschaft, aber reißt vielleicht selber nicht unbedingt so Bäume aus. Wie gesagt, es gab mal eine
die
Zeit,
da haben kein Spiel verloren, bis auf das eine gegen Bayern. Das ist auch in Europa mitführend.
Okay, alles klar. Also die Bundesliga hatte mal bessere Trainer gehabt, die konnten einiges kaschieren. Aktuell können sie es eher nicht.
Okay, gut.
Also meine Meinung. Also sorry, also ich weiß, also mir kann niemand erzählen, dass aktuell rein von der Trainerqualität der die Bundesliga dort ist, wo sie vor 7, 8, 9 Jahren war.
Nein, das natürlich nicht. Aber diesen also, Braindrain, den gab es natürlich definitiv. Ja. Es sollte ja auch nur ein leichter Reinkommer sein, weil über dieses Thema kannst du dich sowieso streiten, ohne dir einig zu werden. Und das kann Tribünengespräch Ausmaße annehmen. Das wollen wir aber nicht machen. Was wir machen wollen, ist wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, wir blicken jetzt auf alle 9 Partien. Wie immer ist es so, die beiden haben sich die Partien untereinander aufgeteilt. Ich habe alles gesehen und deswegen spielen wir so ein bisschen Ping-Pong und wir beginnen bei einer Partie, die sich Kieran zu Gemüte geführt hat. Der FC Augsburg trifft zu Hause auf Raba Leipzig und es reicht, dass ich hier einfach nur die Torabfolge vorlese, dann wisst ihr, wie dieses Spiel lief. 10. Minute Diomondi 1-0, 18. Minute Romulo 2-0, 22. Minute Nusa 3-0, 38. Minute Baumgartner 4-0 für den Gast in Augsburg. Und als dann Uedraogo in der 56. und Lukeba in der 65. noch jeweils 2 Treffer drauflegen konnten, war das Endergebnis von 0-6 perfekt und damit auch eine richtig, richtig schlechte Phase nochmal vielleicht mit einem neuen Tiefpunkt versehen, zumindest mit einem Ausrufezeichen. Kieran, kannst du aus den Ausrufezeichen in Augsburg, kannst du da Punkte machen? Kannst du mir das erklären? Woher kam das, dass Augsburg da so unter die Räder gekommen ist?
Ich fand das ein völlig wildes Spiel, weil wenn man sich die Spielanteile in der ersten Halbzeit anguckt, muss hier keine Mannschaft so führen. Also es ist ja, ich finde, dass Augsburg eigentlich gut ins Spiel reingekommen ist. Ich finde, man hat schon gemerkt, dass ein Kümmel nicht spielt. Ich glaube, das ist schon, das Fehlen merkt man schon, auch wenn der noch so jung ist. Sehr variabel vorne mit Rieder, Claude Maurice und Zart. Ich fand, Zart hat auch ein vernünftiges Spiel gemacht. Aber du frisst halt Konter nach Konter. Und ich weiß auch nicht, was Wagner sich dabei gedacht hat. Also die pressen hoch und fressen dann einfach Nusa und Diomondé, wenn du die halt laufen lässt. So, dann passiert genau das und dann ist halt auch jedes Ding ein Tor. Auch das, was dann Uedraogo da mit Jakic anstellt im 16er, das darf natürlich auch niemals passieren. Dann toller Abschluss von Romelu. Am Ende sind es sehr viele individuelle Fehler. Darm sieht da oft sehr, sehr schlecht aus. So, das ist auch jetzt untypisch für ihn. Gerade, ich finde es auch, 2 Dinger gehen auf ihn und beim 6-0 auch völlig wild, was er da macht. Jakic, wie gesagt, bei dem ist das Ding, was Romelu macht, auf jeden Fall. Viele individuelle Fehler, jeden Konter gefressen und dann verlierst du halt 6-0, wenn die Mannschaft so effizient ist, gegen die man spielt.
Und vor allem finde ich, also weil diese Konterthematik, das war jetzt natürlich das Narrativ, mit dem das Spiel besprochen wurde und das trifft auch auf manche der Treffer zu, aber es waren ja nicht nur Konter, es waren halt nur jeder Angriff sah aus wie ein Konter, also zum Beispiel das 3-0, das ist ein verlängerter Abstoß, den führt Leipzig kurz aus, spielt ihn auf den Rechtsverteidiger, der Rechtsverteidiger schlägt lang auf Romulo, Romulo verlängert den Ball, zack, du hast ein 1-gegen-1 mit Finn Dahmen und so fällt dann auch dieser Treffer. Und das ist ja kein klassischer Konter, sondern das ist einfach nur ein sehr, sehr schnell überspieltes Pressing. Und Sandro Wagner hat nach dem Spiel gesagt, dass das, was man, dass das eben die neue Identität sei, man will hoch anlaufen, man wolle mutig durchdecken und er hat gesagt, man hätte ja auch in den letzten Spielen da schon eine Verbesserung gesehen. Wie fandst du denn das Pressing hier in diesem Spiel gegen Leipzig?
Naja, also ganz offensichtlich, also es hat teilweise funktioniert. Also ich finde, ein Baumgartner zum Beispiel ist mir aufgefallen, gerade in der Anfangsphase mit sehr vielen Ballverlusten, der gefühlt gar nicht drauf klarkam, auf dieses sehr hohe Anlaufen gegen ihn. Aber wenn du halt so schnell überspielt wirst, kannst du ja nicht davon reden, dass das auf irgendeine Art und Weise funktioniert. Und dann ist wahrscheinlich auch Leipzig keine der Mannschaften, gegen den das der Spielansatz sein sollte, wenn da vorne diese drei schnellen Spieler rumlaufen, die dich einfach in jeder einzelnen Szene aufessen. Und dann auch natürlich mit einem Udraogo, der, finde ich, ein hervorragendes Spiel gemacht hat. Also ich glaube, so gut habe ich ihn in der Bundesliga noch nicht gesehen wie in diesem Spiel. Dann natürlich auch Spieler, die technisch im Zentrum Dinge umsetzen können, die viele andere Mannschaften dann wahrscheinlich nicht können.
Ja, und ich meine, das ist natürlich auch das, was es so schwierig macht, dieses Spiel zu beurteilen, weil natürlich ist es so, dass das Augsburger Team jung ist und auf Perspektive hingebaut. Also sprich, bei jungen Teams ist das mit eingepreist, dass du auch mal so einen richtig schwarzen Tag hast. Und natürlich ist es so, dass die Qualität von Leipzig eine sehr hohe ist. Also Leipzig gewinnt dieses Spiel vor Anpfiff, egal wie die taktische Ausrichtung ist, gewinnen die das schon in 6 von 10 Fällen, würde ich sagen. Ungefähr, weil sie eben auch einfach sehr gut in Form sind aktuell. Wir reden hier ja über den Tabellenzweiten mit erst einer Niederlage und die kam am ersten Spieltag. Aber auf der anderen Seite gibt es schon Fragen, die sich auch in diesem Spiel gestellt haben, die eben darüber hinausgehen, so quasi so Offensichtliches zu sagen. Nämlich, sie sind halt konteranfällig gewesen und die individuelle Qualität von Leipzig war höher. Zum Beispiel die Frage, du gehst mit einem 0-4 in die Pause und du siehst, das Pressing, es führt kaum zu hohen Ballgewinnen. Also das, was du dir davon erhoffst, das ist definitiv nicht eingetreten. Es gab zwar einzelne Chancen für Augsburg, die wurden mir aber ehrlich gesagt in der Nachbetrachtung ein bisschen zu groß gemacht, denn so richtig die Riesenchancen, fand ich, waren da kaum mit dabei. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum wird in der Halbzeit so gar nicht angepasst? Also du musst ja nicht wechseln, um anzupassen, aber auch vom Spielstil her habe ich kaum eine Veränderung wahrgenommen. Vielleicht ein bisschen zurückhaltenderes Vorschieben von den Außenverteidigern, aber selbst das eher in Nuancen. Und das habe ich nicht verstanden, weil es war ja zu sehen, das Spiel ist dann schon verloren bei 0-4 und im Grunde geht's ja dann darum, dann vielleicht schon da an der Verarbeitung dieses Spiels zu arbeiten. Wie fandst du das denn, dass erst in der 65. die ersten Reaktionen kamen?
Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass Sandro Wagner manchmal einfach auch ein bisschen stur ist in seiner Idee und dann auch einfach durchziehen will. Und man muss auch sagen, ab einem 4-0 ist ja auch, also das Spiel war da gegessen und ich weiß jetzt nicht, vielleicht hat er dann auch eher gedacht, hey, dann probieren wir es jetzt nochmal weiter mit ein paar Änderungen und dann versuchen wir die zweite Halbzeit eher wie einen Test zu sehen. Aber logisch ist es natürlich nicht. Also ich meine, normalerweise stellst du nach dem, wann fällt das 3-0? In der 22. Minute. Im Normalfall passt du es da schon an, weil du siehst, ey, das funktioniert hier gerade nicht. Dass du überhaupt bis zur Halbzeit warten müsstest, um darauf zu warten, das zu ändern, ist ja eigentlich wahnsinnig.
Vor allem, weil du ja genau in die Stärke von Leipzig reinspielst. Also sie haben ja eher das Problem, wenn sie einen tiefen Gegner bespielen sollen. Sie hatten sich, glaube ich, auch ein bisschen darauf eher ausgerichtet, wenn ich mir angucke, dass du mit Uedraogo, Seibert und Baumgartner ja schon quasi die offensivste Version dieses Mittelfeld hattest und davor ja dann noch drei mit Diomande, Romulo und Nusa. Also arg viel offensiver kannst du eigentlich nicht aufstellen bei Leipzig. Da ist vielleicht noch ein defensiv orientierter Spieler mit dabei, mit Seiwald. Das sah für mich ehrlicherweise auch eher nach, wir gehen mal von 60% Ballbesitz, 70% Ballbesitz und einem tiefstehenden Gegner aus. Dann ist es natürlich auch vielleicht eine Überraschung. Also kann es auch funktionieren, anders aufzutreten als Augsburg. Wenn du aber siehst, ey, Leipzig ist heute in einer solchen Form, dass die auch die Effizienz haben, ihre Konter abzuschließen. Und das ist auch noch so ein Punkt. Danach hieß es auch, die ersten drei Schüsse seien drin gewesen. Das stimmt auch nicht so richtig. Es gibt schon in der 6. Minute ein 1-1, was Diomande bekommt nach einem Pass von Romulo. Also selbst Leipzig hat hier sogar noch Chancen liegen lassen. Klar, es waren nicht viele. Aber ich finde es halt interessant, wie danach dann immer so alles ins Narrativ reingedrückt wird. Und hier schien das Narrativ eben zu sein, junges Team von Augsburg wird ausgekontert von einem sehr, sehr guten Team und das ist nicht falsch, aber ich finde, dass es da Fragen gibt. Also du hast auch schon Jakic angesprochen, der hatte einen ganz schwarzen Tag, hat sich fortgesetzt mit Auseinandersetzungen mit den Fans nach Spielschluss noch. Rovaleo, der nicht spielen konnte, musste ihn da noch zurückhalten, aber das geht ja weiter. Also Kade hatte keinen guten Tag, Fellhauer, Massengo.
Maxima auch nicht. Es gab diese eine Aktion, die fand ich irgendwie so prägnant, wo dieser hohe Ball nur so auf seinen Kopf drauf fällt. Und dann können sie aber gerade noch so danach den Angriff unterbinden. Und das war ja auch ganz typisch für das Spiel. Also ich meine, das ist ja eine Sache, wenn man den Matsuyama aus letzter Saison betrachtet, wäre denn das nie passiert. Der hat das Ding runtergefischt und ganz sicher weitergespielt. Und so fällt er den da irgendwie total dämlich auf den Kopf. So.
Mhm. Noah Kyle Banks auch wilde Fehler mit dabei. Masengo spielt irgendwie schon der 5 Minuten einen ganz, ganz schlimmen Fehlpass. Ich glaube, das führt sogar zu dieser Chance von Diamondé. Bin ich mir aber gerade nicht mehr ganz sicher. Robin Fellhauer, das Schweizer Taschenmesser, diesmal auf der 6. Kaum zu sehen. Also das Mittelfeld wurde einfach überpowert, weil es im Grunde ja gar nicht am Spiel teilnehmen durfte, weil Leipzig es so schnell überspielt hatte. Und im Grunde kannst du jetzt alle Spieler durchgehen und kannst bei jedem einen Eintrag ins Klassenheft machen und eben auch Finn Dahmen, hast du ja auch schon angesprochen, hat bei 2 Treffern auch noch seine Hände in einer unglücklichen Weise mit im Spiel.
Er hat bei FotMob irgendwie eine 1, irgendwas als Rating. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal gesehen habe. Das ist schon echt heftig.
Ja, das ist wirklich krass. Und jetzt ist aber halt dann die Frage, wie geht man jetzt dann mit dieser Niederlage um? Weil es bleibt natürlich wahr, dass dieses Team jung ist. Und es bleibt auch wahr, dass es eine Verbesserung gab in den letzten beiden Spielen. Wobei, wer den Rasenfunk gehört hat, also dieses Wolfsburg-Spiel, da hat man, glaube ich, gegen eins der schlechtesten Teams der Liga gerade 3-1 gewonnen. Das Köln-Spiel war allerdings in Ordnung, auswärts, dieses 1-1, was man da geholt hat. Wie würdest du jetzt damit umgehen, aus Augsburger Sicht? Änderung des Spielstils kaum zu erwarten bei Sandro Wagner? Muss man dann am Personal ein bisschen was verändern? Also ist Jakic ein rechter Innenverteidiger zum Beispiel?
Also Jakic ist auf jeden Fall kein rechter Innenverteidiger. Jakic ist für mich maximal ein, weiß ich nicht, vielleicht im Zentrum der Dreierkette, vielleicht auch mal ein abräumender Sechser, aber mehr sehe ich ihn auch nicht. Vor allem dann auf der Position hast du ja auch eine spielerische Verantwortung und die sehe ich bei ihm nicht ganz gut aufgehoben. Wenn man jetzt schaut, wer als nächstes kommt, das ist jetzt DFB-Pokal gegen Bochum und danach, so könnte auch schon ein tricky Spiel werden gegen das Bochum jetzt gerade, könnte auch fies werden. So, ich glaube, da entscheidet sich schon viel. Da funktioniert dann wahrscheinlich das hohe Pressing ein bisschen besser. Aber danach Dortmund und Stuttgart und das kann schon ganz schön bitter werden, weil wenn du gegen Dortmund genau diese langen Bälle frisst und dann einen Schlotterbeck, die auf Adeyemi spielt, dann hast du halt genau da die gleichen Szenen. Und ich denke mal, da muss man auf jeden Fall mal ran, dass man vielleicht gegen die Top-Mannschaften nicht so spielt, als wäre man selber eine Top-Mannschaft. Und da muss sich vielleicht auch dann Sandro Wagner dran gewöhnen, das nicht machen zu können.
Und das ist halt vielleicht genau tatsächlich der Punkt, auch wenn er so ein bisschen platt klingt. Du kannst die beste Spielidee der Welt haben. Du musst auch die Spieler haben, die sie umsetzen können. Und wir haben eine Generation an Trainern, und da gehört definitiv Sandro Wagner mit dazu, die glauben, eine überlegene Spielidee gefunden zu haben. Und das stimmt wahrscheinlich auf dem Papier auch, weil ihre Spielidee auf dem Papier für alles eine Lösung hat. Du brauchst dafür aber vielleicht eher einen Kader von Leipzig als einen Kader von Augsburg und bekommst es dann vielleicht manchmal aufgezeigt. Und dann ist eben die Stärke von richtig guten Trainern, dass sie sich anpassen können, dass sie nicht nur in Umgebung XY in einem Klima funktionieren, sondern eben auch in anderen Situationen, weil du allein innerhalb einer Saison schon mal unterschiedliche Bedingungen hast, auch bei Top-Clubs. Und da ist vielleicht noch ein kleiner Weg zu gehen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt aber natürlich sehr wenig über Leipzig gesprochen, die ja einen krassen Lauf gerade hingelegt haben, allerdings auch ohne jetzt in jedem Spiel zu glänzen. Also das 2-1 gegen den HSV in der letzten Woche, das 1-1 gegen Dortmund dann vor der Länderspielpause. Dass bei Leipzig da sehr viele ein sehr gutes Spiel gemacht haben, das ist ja klar, kann man sich allein die Scorer angucken. Du hast Uwe Draogo schon hervorgehoben. Gab es noch weitere Spieler, wo du das Gefühl hattest, das könnte jetzt so ein richtig weiterer Schritt gewesen sein?
Also erstmal finde ich, dass Leipzig natürlich auch einen großen Vorteil hat, nicht international zu spielen in dieser Saison. So, ich meine, sie sind finanziell nicht unbedingt darauf angewiesen und können jetzt in der Liga quasi die ganze Zeit die gleiche Elf durchspielen lassen, weil einfach immer genug Regeneration da ist. Und das merkt man auch schnell. Ich finde, Diomondé hat das erste Mal richtig, richtig geil gespielt. Der hat immer schon seine Ansätze gezeigt, so jetzt durch den Ausfall von Bakayoko in die Startelf gerückt. Fand ich auf jeden Fall mit Abstand sein bestes Spiel und auch gesehen, warum sie so viel in investiert haben. Und ein Lukeba, finde ich, macht gerade in dieser Saison einen großen Schritt. Mhm.
Ich finde es auch interessant, dass du da jetzt echt sehen kannst, die klassischen Ole Werner-Mechanismen, jetzt langsam sind sie zu erkennen. Also nur als Beispiel, schaut euch an, liebe Hörerinnen und Hörer, wie Leipzig sich über den Sechser durch das etwas breite Pressing von Augsburg durchspielt. Das ist jeweils ein Kontaktspiel und das sind drei Pässe. Und dann sind die vorne im Angriffsdrittel. Das ist einfach so typischer Ole Werner-Fußball. Das hat wirklich schon sehr, sehr gut funktioniert. Und noch so ein paar andere Elemente waren, glaube ich, angelegt, aber wurden gar nicht so umgesetzt, also mussten nicht umgesetzt werden. Also so Seitenverlagerungen haben sie in der zweiten Hälfte hin und wieder haben sie mal so einen klassischen Ole Werner, wir schieben alle auf den linken Flügel und dann versuchen wir Diamondé auf dem anderen ins 1 gegen 1 zu schicken oder sogar Riedle Baku, der hinterläuft und dasselbe auf der anderen Seite auch mit Raum. Das schien mir schon angelegt zu sein, wurde aber gar nicht abgerufen bei Leipzig. Also da fügt sich echt so einiges und dementsprechend ist die Situation bei Leipzig eben auch eine sehr viel positivere. 5 Punkte Rückstand hat man auf Bayern und liegt auf Rang 2, wird jetzt dann bei Energie Cottbus spielen und dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Und für Augsburg, du hast es schon gesagt, die mit 7 Punkten gerade auf Rang 15 liegen, geht's jetzt dann in 2 Heimspiele gegen Bochum im DFB-Pokal und dann gegen Borussia Dortmund. Und der BVB ist auch der Stichwort für unsere nächste Partie, über die wir sprechen wollen. Sie fand in Dortmund statt. Dortmund kommt nach einem 4:2 in der Champions League, also die haben positive Schlagzeilen geschrieben, europäisch, ging es in diese Partie gegen den 1. FC Köln, ging los mit einem Schreckmoment, also Said Elmaler, der diesmal in der Startelf stand, vergibt eine Großchance, ansonsten spielt aber vor allem Dortmund, bekommt allerdings seine Schüsse nicht im Tor unter, dann verletzt sich Timo Hübers schwer und das Ganze in der 82. Minute. Köln hat allerdings schon 5-mal gewechselt, das heißt, die sehr lange Nachspielzeit, 7 Minuten plus eben noch die reguläre Spielzeit, spielt man in Unterzahl. Es sieht trotzdem gar nicht so eindeutig danach aus, dass Dortmund noch eine seiner vielen Chancen nutzt, aber dann kommt die 97. Minute und in der holt Bayer erst noch eine Ecke heraus und dann verwandelt er sie auch, indem er einen Spieler tunnelt und noch das Glück hat, dass Schwäbe, der bis dahin ganz fantastisch gehalten hat, diesmal nicht parieren kann. Und so, Konstantin, gewinnt der BVB dieses Spiel. Und das ist ja das Motto dieser Saison. Der BVB gewinnt seine Spiele. Warum?
Also in jedem Fall ist es natürlich anhand des Spielverlaufs nicht ganz so einfach, weil am Ende fällt das Tor eben ganz, ganz spät. Aber natürlich der BVB, bisschen erwartungsgemäß, hat sich in gewisser Weise schwer getan. Das war auch, also aus meiner Sicht zumindest, nicht so überraschend, weil Kwasniok ja doch klar darauf abgestellt hat. Also wir stehen sehr kompakt. Wir haben Elmaler als zockenden Stürmer. Das war, also Elmaler ist ja auf dem Papier links außen gewesen, war aber eigentlich der, der vorn geblieben ist. Kaminski hat ja zum Beispiel weite Wege auf rechts unternommen, hat da quasi fast als Rechtsverteidiger zum Teil verteidigt und geackert, aber eben Elmaler gar nicht. Also auf der linken Seite war der eigentlich nicht tief, dafür Bülter sogar ein bisschen zurückgezogen gewesen, defensiv, weil eben die Ausrichtung war, wir kommen vielleicht eventuell ein paar Konter mit Elmaler und können dann irgendwie den in 1 gegen 1 Situationen schicken. Und es gab ja auch 2, 3 Situationen, ne? Ich meine auch dieser Riason-Fehlpass, könnte auch ins Auge gehen, plötzlich führt Köln mit 1-0. Das wäre dann wiederum der BVB der letzten Jahre gewesen. Man hat 70% Ballbesitz, wird aber durch einen dummen Konter, durch einen dummen Fehlpass, durch eine dumme Aktion, vielleicht eine Grätsche, die nicht klappt oder ein Tackling, das nicht funktioniert, gerät man in Rückstand und dann läuft man diesem Rückstand hinterher, was natürlich die Sache nochmal schwieriger macht. Sicherlich durch die Hübers-Verletzung, der ja für die restliche Saison raus sein wird, das steht jetzt mehr oder weniger fest, weil eben nicht nur Kniescheibe rausgesprungen, sondern auch Bänder und Knorpelschaden. Insofern, diese Hübers-Verletzung hat natürlich ein bisschen da insgesamt, ich glaube, in der Partie ein bisschen reingeschlagen, auch bei den Kölnern, ohne jetzt da tiefenpsychologisch darauf einzugehen, aber ich glaube, das spielt schon auch eine gewisse Rolle. Aber klar, von der Dynamik her, BVB ist einfach angelaufen bis zum Ende hin. Kovac mal mit einem neuen, kleineren Elementen, Chukwuemeka mal auszuprobieren als quasi Halbstürmer. Das war auch so eine Position, die man zu Beginn der Saison vielleicht für Joe Bellingham hätte zumindest mal so in der Überlegung haben können. Jetzt war mal Chukwuemeka als quasi zweiter Halbstürmer, wenngleich natürlich Adeyemi das auf eine klassischere Art und Weise spielt, natürlich eher geeignet ist für diese Position, als jetzt vielleicht Chukwuemeka. Und am Ende nach dem 0:0 zur Halbzeitpause hat natürlich Köln nochmal ein Stückchen defensiver gestaltet, indem man noch einen Mittelfeldspieler reinbringt, also Graus dann hat für die Dreierreihe. und dann mit Kaminski und El Mala weiter versucht, irgendwie ins Konterspiel zu gelangen. Man sieht bei El Mala natürlich aufgrund der Geschwindigkeit die Möglichkeit, die eventuell bestehen, so als zockenden Stürmer ihn irgendwie in einen Kontraabschluss zu bringen. Hat dann am Ende eben nicht funktioniert. Irgendwann wurde er ausgewechselt und es war dann doch nicht El Mala Mania oder was auch immer da vielleicht ausgerufen worden wäre vom Kölner Express und dergleichen. Hätte da El Mala eventuell den Siegtreffer im Signal Iduna Park erzielt. Irgend zu sowas wäre es da dann gekommen. Am Ende war es nicht so, sondern der BVB bleibt einfach dran, aber ist natürlich ein bisschen glücklich. Also am Ende kann es auch sein, der 94 wird abgepfiffen und das Spiel geht 0-0 aus. Es ist auch also easy als Szenario möglich. Du machst in der 95. das Tor. Das ist aber aktuell eben so ein bisschen auch die BVB-Spielweise, weil sie auch nochmal nachlegen können, auch da individuell, weil sie eben Bayer bringen können und Brand bringen können. Das ist ja momentan so ein bisschen eher die Option, die Kovac von der Bank dann zeigt, weil er dann in der Startaufstellung eben nicht unbedingt auf Bayer und Brand setzt zum Beispiel. Also Maxi Bayer auch so ein klassischer Punch-Joker, den man haben kann aufgrund seiner Geschwindigkeit, aber auch aufgrund der Präsenz und der schlauen Läufe. Aber ansonsten war es natürlich, also aus meiner Sicht, auch dann, wir reden auch über das Freitagabendspiel, waren es so zwei Abendspiele, die schon für den objektiven Zuschauer sehr, sehr zäh waren. Und, also ich glaube auch nicht, dass dieses Samstagabendspiel jetzt irgendjemand hinterm Ofen hervorgeholt hat, weil es, der BVB läuft an. Man sieht, es ist das, was man kennt vom BVB, aber es reißt natürlich erstmal niemand vom Hocker. Und ich glaube, die meiste Ekstase entstand eher, wenn da El Mala mal in den Konterlauf reingegangen ist und versucht hat, irgendwie Anton oder vielleicht auch Schlotterbeck aussteigen zu lassen. Was dann eben aber trotzdem im Endeffekt eigentlich fast nie funktioniert hat. Da hat er einen Torschuss, der sehr vielversprechend aussah, aber da hat er am Ende, nachdem er nach innen gezogen ist, auf klassische El Mala Art, alle Viktoria Köln-Fans kennen das ja aus der letzten Saison schon, hat er dann leider verzogen, weil er vielleicht auch ein bisschen nervös war und den Ball deutlich drüber gesetzt über das Tor von Kobel. Ja, was lässt sich daraus schlussfolgern? Der BVB muss sich trotzdem noch ein Stück weit verbessern dahingehend, dass ein bisschen mehr In-Game-Coaching, In-Game-Anpassungen stattfinden müssen von Kovac gegen solche Teams, weil das wird nicht der letzte Gegner sein, der im 5-2-3 bzw. 5-3-2 steht. Und was mir da immer noch ein bisschen fehlt, Guirassy ist nicht in Form momentan. Und mir fehlt da so ein bisschen dieses Guirassy-Zurückfallen, dieses Aufreißen der Lücken. Er lässt sich schon zurückfallen, aber er hat weniger die Bälle, hat weniger die Ablagen. Ich meine, das war seine große Stärke schon in Stuttgart. Und das sollte eigentlich auch seine große Stärke beim BVB sein. Hat er auch, wenn er in Topform war, gezeigt. Jetzt aktuell ist ihm nicht so der Fall. Deswegen ist es noch ein bisschen statischer, vor dem letzten Drittel zuweilen, weil dann eben klassisch der Pass auf den Halbstürmer geht und die dann die nächste Anspielstation nach vorn suchen. Dieses Ablegen, dieses Zurückfallen, dieses Rausziehen von einem Verteidiger, dieses effektive Rausziehen vor allem von einem Verteidiger, das ist nur punktuell momentan zu sehen beim BVB, wenn man eben gegen solche tiefstehenden und recht defensiven Teams wie jetzt zum Beispiel Köln hier beim Auswärtsspiel der Kölner dann auflaufen muss. Also insofern war ein bisschen zähe Angelegenheit, BVB gewinnt am Ende und für Hübers ist leider die Saison beendet. Also gute Besserung auch an ihn, weil das sah schmerzhaft aus.
Aber wirklich. Also, der Award für die längste Antwort. Es gibt einen heißen Antworter, heißen Anwärter darauf in diesem Podcast. Kieran, es gibt tausend Sachen, an die man hier anknüpfen könnte. Nur bevor du loslegst, muss ich noch sagen, der Fachbegriff für das Fieber rund um El Mala ist natürlich El Malaria. Aber jetzt kannst du loslegen. Was willst du ergänzen?
Ich glaube, El Mala ist einer der Spieler, der mit den meisten Wortwitzen gerade bedacht wird im deutschen Fußball. Ich muss über eine Sache mal reden, weil die ist mir in diesem Spiel wieder aufgefallen. Ich habe auch nochmal Analysen dazu gesehen und ich finde es wirklich teilweise wild. Was ist Niko Kovacs Idee mit Pascal Groß teilweise? Also erstmal ich finde, Pascal Groß ist oft als Person nicht mal das Problem, sondern eher in seiner Rolle. Also wir hatten jetzt in diesem Spiel, ist er wieder sehr, sehr häufig auf rechts gekippt. Aber eher in die defensivere Position, sodass Riasson aufrückt, dann ist Adeyemi häufig ins Zentrum gefallen. Und ich habe das Gefühl, dass sich Riasson und Groß total oft auf den Füßen stehen. Dann hast du bei einem Ballverlust Groß näher zum eigenen Tor, also als Absicherungsspieler, was mit seiner Dynamik völlig wahnsinnig ist. Zudem lässt du deine linke Seite komplett außen vor, die in diesem Spiel die hätte sein müssen, über die man viel mehr spielt, mit einem Metscher, Svensson und Chukwuemeka. So, ich finde es grundsätzlich ein bisschen weird, dass man versucht, sehr viel über rechts zu machen mit einem Groß, der aufrückt, statt mal ein bisschen mehr über links zu machen und auch mal einen Svensson, der das kann und auch seine ganze Karriere gemacht hat, ins Zentrum rücken zu lassen. Ich habe eh das Gefühl, dass Daniel Svensson rein auf dem Flügel ein bisschen verschwendet ist, wenn man ihn nur die Linie hoch und runter arbeiten lässt. Das macht er gut, das macht er solide, das macht er nie schlecht. Daniel Svensson ist nie schlecht, aber ich habe auch das Gefühl, er ist gerade nie sehr gut, weil ihm seine Stärken auch ein bisschen genommen werden. Und man muss auch so sagen, weil der keine Pausen kriegt. Der hat ja, der spielt jetzt seit whatever, wie 20 Spielen durch oder sowas. Das ist ja wirklich eine absurde Summe, die der da gerade abreißt. Aber diese Pascal Groß-Sache, also das, da werde ich nicht schlau raus.
Ich habe eine Idee und ich glaube, das könnte vielleicht mit was zusammenhängen, was auch Konstantin gerade kritisiert hat, nämlich dass Gerassi selten entgegenkommt und dann eben eine Bewegung in den Raum hinten reinkommt. Weil ich habe mich nämlich auch gefragt, was macht der BVB eigentlich derzeit so gut, um sich immer wieder Torchancen herauszuspielen? Ob sie dann die Spiele gewinnen, das ist dann Glück oder Pech, aber sie haben in jedem Spiel Torchancen, egal gegen welchen Gegner. Und ich finde nämlich, dass einer der wesentlichen Schlüsse die Dynamik ist aus der Position, die eben Adeyemi und in der Theorie nach auch Chukwuemeka, aber der hat es nicht gezeigt gegen Köln, finde ich zumindest, in dieser Position haben. Und zwar, die Dynamik kommt nicht daraus, dass Gerassi sich fallen lässt und jemand in den Raum dahinter geht und dann einen gechippten Ball von Schlotterbeck oder so bekommt. Das gibt's ganz selten. Was es aber viel öfter gibt, sind so relativ einfache Spiel- und Geh-Doppelpässe. Und da ist eben Gerassi in der tieferen Position sehr viel wichtiger und besser und funktioniert gut. Und da, finde ich, kommt das ganze Tempo her. Also Adeyemi gerade, der hat es in dem Spiel wieder super gemacht, der ist einfach super gut darin, diese Doppelpässe zu spielen, wo er dann mit Dynamik auf die Kette zuläuft, hinter der Kette ist und dann einen Torschuss vorbereitet oder ihn selber abschließt. Und dafür muss er natürlich eingerückter stehen, da würde es dann Sinn ergeben. Aber ich finde auch, ich meine, Konstantin, du hast es ja hier auch mal im Rasenfunk schon vor Ewigkeiten mal erklärt, dass Pascal Groß eigentlich seine besten Spiele in der Premier League am Schluss immer auf der Acht gemacht hat. Ich finde auch, dass man schon drüber diskutieren kann, wie die Absicherung ist mit Pascal Groß als eigentlich rechten Verteidiger und Rierson, der weit nach vorne geschoben ist. Aber von der offensiven Idee her verstehe ich's und ich finde, da hat's auch funktioniert, halt mit dem kleinen Makel, dass Chukwuemeka meiner Meinung nach kein gutes Spiel gemacht hat, zumindest nicht auf dem Niveau wie Adeyemi. Konstantin, wie siehst du's? Oder, Entschuldigung.
Ich meine, bei Pascal Groß, wir hatten die Debatte ja schon auch geführt, dass irgendwie er teilweise perzipiert wird als Sechser. Er hat immer mal bei Brighton Rechtsverteidiger gespielt. Am Ende sagen aber auch die Leute bei Brighton, ist ein Achter, ist ein Zehner. War er früher auch schon, war in seiner guten Zeit auch. Und er hat sich auch jetzt nicht mehr geändert, hat auch nicht unbedingt die Dynamik dann, wie schon angesprochen, für diese tieferen Rollen zuweilen, weil er sich nicht ganz so gut zulaufen kann. Und mit dem zunehmenden Alter wird jetzt die Dynamik nicht unbedingt steigen. Surprise, surprise. Ein anderes Element, was vielleicht hier noch eine Rolle spielt, auch gerade bei diesen Doppelpässen und auch beim Einrücken. Ich meine, der FC Bayern zum Beispiel, jetzt gegen Gladbach war es weniger der Fall, aber war auch ein ganz anderes Spiel, aber zum Beispiel gegen Dortmund. Ich meine, welcher Pass beim FC Bayern funktioniert immer? Ist der diagonale Pass vom Außenverteidiger rein ins Zentrum, durch den Halbraum hindurch, diesen schneidenden Pass. Das ist ja der tödliche Pass des FC Bayern momentan, weil keiner verteidigt ihn so richtig oder kann ihn verteidigen. Beim BVB versucht man es ja auch zuweilen. Also auch dieses Hinterlaufen, ist ja Adeyemi macht das, Bayer macht das zuweilen, Brandt macht das auch sehr, sehr gerne. Aber dieser Pass kommt eben nicht so häufig. Liegt ein bisschen auch an der Passqualität der beiden Flügelläufer. Jetzt, wenn man aber natürlich Groß auf der Seite hat, könnte da zumindest in der Theorie so ein Pass eher mal kommen, dass man da reinschneidet, von außen durch den Halbraum hindurch, auf diesen eingerückten Spieler, am besten hinter die letzte Linie oder zumindest hinter die vorletzte Linie, um dann mit Tempo an der letzten Linie vorbeizugehen. Adeyemi wäre da prädestiniert dafür oder auch ein Bayer. Aber es kommt eben jetzt selten bislang. Deshalb vielleicht auch die Idee da mit Groß oder auch teilweise mit Sabitzer. Wenn der auf dem Feld steht, ist er auch häufig dann ein bisschen rausgefallen. Jetzt zuletzt, gut, gegen die Bayern war es auch ein Dreier-Mittelfeld, deshalb war er dann gerade vor seiner Auswechslung gegen die Bayern häufiger mal ein bisschen weiter draußen. Auch jetzt hier mit Sabitzer zum Beispiel so auf halb rechts wäre auch eine Option, aber Groß ist dann vielleicht momentan als so mal ganzheitlicher Spieler ein bisschen vor Sabitzer zu sehen, deswegen versucht man es gerne mit Pascal Groß, aber die defensive Einbindung ist eben nicht so optimal und nur weil er ein paar Mal Rechtsverteidiger für Brighton gespielt hat, als die so ein bisschen Personalnot hatten, das lag auch eher daran, dass man eben keine andere Option hatte und die Leute in Brighton haben immer Pascal Groß dafür gelobt, dass der ohne Murren einfach alles spielen würde. Würde sich auch ins Tor stellen, wenn sein muss, wäre jetzt vielleicht aber auch nicht ganz so erbaulich. Finde ich trotzdem einen lobenden Punkt noch an Kovac, dass er erstmal Chukwuemeka ausprobiert hat, halb linker Stürmer, dass er vielleicht auch mal Bellingham wieder eine Position ausprobiert, wie so einer. Finde ich trotzdem nicht schlecht, weil am Ende, du hast als Borussia Dortmund 12 Mittelfeldspieler und Metscher ist irgendwie klar gesetzt aufgrund seiner Präsenz, Physis und auch dem Antrieb, den er entwickeln kann von der 6. Aber ansonsten musst du ja schon schauen, wie du jetzt die einzelnen Mittelfeldspieler dann auch einsetzt und einbaust, gerade auch angesichts des doch relativ hart getakteten Spielplans. Jetzt geht's direkt gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal. Ist ja auch ein bisschen undankbar in der Richtung. Man spielt jetzt nicht gegen den Zweitligisten. Also zumindest mal was probieren. Und gerade weil man jetzt einige Box-to-Box-Spieler hat, dann auch gerne mal sowas zumindest mal versuchen, auch wenn man gemerkt hat, Juku Maker eben doch eher klassischer Box-to-Box-Achter und jetzt nicht unbedingt auf der halblinken Seite einzusetzen.
Ich sehe Juku Maker immer noch am stärksten eher auf der 10. Ich glaube nicht, dass ich den viel auf der 8 sehen will und ich glaube auch nicht, dass das Spiel als Exempel reicht, um zu sagen, dass die Position nicht bei ihm funktioniert. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass er, war jetzt kein auffälliges Spiel von ihm, aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er groß eingebunden war und ich würde das hier noch nicht als beendet sehen auf dieser Position, weil ich glaube schon, ich hätte mir für dieses Spiel vielleicht sogar eher die Dreierreihe vorne mit einem Fabio Silva statt eines Gerassis gewünscht. Ich habe das Gefühl, der wirkt auch gerade ein bisschen irgendwie unzufrieden mit sich selbst, ein bisschen überspielt. Vielleicht nimmt man den auch mal raus. Ich glaube, im Commentary des Spiels war irgendwie so ein bisschen die Rede davon, dass Kovac ihn ja auch quasi in den Erfolg reindrücken will. Kann auch eine Idee sein, aber ich finde, er hat Abschlüsse nicht gemacht, die er sonst macht. Also ich finde, da ist viel nicht zusammengelaufen. Und mit Fabio Silva hat einen sehr guten Eindruck gemacht nach Einwechslung. Ich hätte den schon gern gesehen. Und ich glaube, wenn du mit einer Dreierkette vorne mit Adeyemi, Chukwu Emeka und Fabio Silva spielst, hast du wahrscheinlich eine der technisch stärksten und dynamischsten Dreierreihen, die du aufstellen kannst als BVB. Und vielleicht hätte das in diesem Spiel auch gut getan. Und ich sehe einfach Chukwu Emeka offensiver ein bisschen besser. Ich habe da auch mal, als der Transfer neu war, hatte ich auch mit hier ja glaube ich auch öfter mal Gast, Uli Hebel, liebe Grüße, mit ihm gesprochen und er hat auch zu mir gesagt, dass er Juku Emeka umso weiter vorne, umso besser sieht und das war auch mein Eindruck aus dem Juku Emeka, den ich jetzt nach seiner Leihe hatte, wo es ja auch immer nur Kurzeinsätze waren, dass seine Dynamik vorne noch besser ist als auf der 8.
So, jetzt haben wir viel über den BVB gesprochen, da könnte man doch endlos noch weiter diskutieren, aber lass mal noch ein paar Worte zum FC verlieren. Konstantin, du hast indirekt immer mal schon wieder den FC gelobt, weil er ein guter Gegner war und das hätte auch sehr gut unentschieden werden können. Man kann allerdings auch zumindest mal anmerken, dass der letzte Schuss des FC, der abgegeben wurde, in der 35. Minute war. Also war es nicht vielleicht auch eher so eine gefühlte Gefahr, weil es gab eben diese einzelnen Situationen, wo Elmala oder Kaminski mit dem Ball am Fuß auf eine Restverteidigung zulaufen, aber die Restverteidigung, die stand halt super solide. Also sowohl Anton als auch Schlotterbeck als auch Benzibaini, die haben das richtig, richtig gut gemacht. Also wie hat dir denn der FC unterm Strich gefallen?
Das war vielleicht der große Unterschied, was den BVB betrifft. Noch als letztes Wort, Restverteidigung steht eben um einiges besser. Mein Benzibaini ist immer noch so ein Stück weit ein Schwachpunkt oder kann ein Schwachpunkt sein. Ne? Ist nicht unbedingt einer, aber kann ein Schwachpunkt manchmal sein. Er holt sich ja auch direkt eine gelbe Karte, mal noch eine Einwechslung, ein Topspiel und dergleichen. Also ich denke, das sind so manchmal so boneheaded Aktionen, die muss man nicht unbedingt machen. Aber auf der anderen Seite, die Restverteidigung steht viel, viel besser und deshalb lässt man sich auch keinen einschenken. Selbst Elmala bei dem einen Schuss wurde ja ein bisschen abgedrängt noch und war dann nicht in der optimalen Schussposition. Das sind so die kleinen Elemente, die beim BVB in den vergangenen Jahren eher nicht gestimmt haben. Und dann hat man so ein Tor auch mal kassiert gegen Kaminski und Elmala zum Beispiel oder gegen so Spielertypen wie die beiden. Ansonsten Köln dieser Saison wie auch hier. Also Kvasnok ist ja voll darauf ausgerichtet, okay, was sind die Schwachstellen des Gegners? Wie kann ich die am besten nutzen? Wie kann ich mein Team so aufstellen, dass ich eventuell Punkt hole oder sogar siege? Und er hat ja nicht irgendwie diese eine Spielausrichtung. Er sagt, das ist jetzt der erste FC Köln Fußball, in den ziehen wir durch. Und das war auch in dem Spiel jetzt der Fall. Was man kritisieren kann, ist, dass er eben zur Halbzeit nochmal mit Kraus einen weiteren reinbringt fürs Mittelfeld, Bülter runternimmt, also nochmal so ein Stück weit sagt, okay, wir stehen jetzt 5-3 und wir haben klar vorn zwei, die man so ein bisschen steil schicken könnte, in der Theorie zumindest. Aber ist natürlich dann schon auch ein Zeichen an die Mannschaft, okay, Jungs, also wir versuchen jetzt die zweite Halbzeit zu überstehen und einen Punkt hier mitzunehmen gegen unsere Fanfreundschaftstruppe da drüben auf der anderen Seite. Das darf man bei BVB und Köln nicht ganz vergessen, dass die auch so, das ist ja fast so ein freundschaftliches Duell gewesen. Aber deshalb, die Entscheidung von Kvasnev fand ich nicht so gut, Martell ins Zentrum zu ziehen, den zentral spielen zu lassen, das fand ich wiederum gut, weil der kann so ein bisschen die Hybridspieler geben, hat sich ja defensiv immer klar zwischen den Verteidigern, zwischen den anderen beiden positioniert, kann aber bei Ballbesitz so ein bisschen rausschieben, bisschen versuchen, mehr Präsenz vor dann Hübers und Cenk zu zeigen. Das ist auch in Ordnung gewesen, also das hat mir auch ganz gut gefallen, um auch ein bisschen, ne, wenn dann eben der BVB vielleicht mehr durchs Zentrum kombinieren möchte, um einen zu haben, der dann dort als Raumblocker agieren kann, das ist ja genau die optimale Position. Was natürlich den Kölnern abgeht so ein Stück weit, und das ist jetzt nicht in dem Spiel, so allgemein, wenn man mal den Ball hat, und man hat ja trotzdem so 20-25% Ballbesitz, man hat eben leider nicht im Mittelfeld diesen klassischen Ballbesitz-Ankurbler, diesen Impulsgeber. Es könnte sein, dass Johannessen eventuell als derjenige auserkoren wurde bei der Verpflichtung von Fortuna Düsseldorf. Aber Johannessen ist ja nicht dieser Ballbesitz-Ankurbler, sondern eigentlich eher einer für ein bisschen weiter vorn, so mit der Dynamik in diesen Zwischenräumen dann. Aber eben nicht unbedingt einer, der den Ballbesitz ankurbelt. Und entsprechend, das fehlt Köln so, aber ist in dem Spiel jetzt weniger relevant gewesen als sonst. Und ja, defensiv war es eigentlich eine ganz gute Leistung. Man hatte Torschüsse kreiert und dem BVB ein paar Torschüsse zugelassen, aber es war alles noch im Rahmen. Es war jetzt nicht so, dass der BVB jetzt ständig Hochkaräter hatte. Und klar, die Hübers Verletzung hat es da ein bisschen auch noch gekillt hinten raus. Das ist natürlich auch ein Problem jetzt für die nächsten Spiele, dass Hübers fehlt, weil für die Verteidigung wichtig. Wenn es einen Schwachpunkt gab, um das Personal einzugehen, Sepp Lonsson ist dann hier und da der Schwachpunkt gewesen und wurde ja gerade von Kirana angesprochen, mehr über die linke Seite spielen, mehr über Svensson, weil da auch, wenn wir auf die Verteidiger schauen beim 1. FC Köln, dann ist die Schwachstelle momentan vielleicht am ehesten beim rechten Flügelverteidiger zu sehen.
Und jetzt wird es in der Innenverteidigung langsam wirklich dünn und auch das hat ja dazu geführt, dass schon die 5 Wechsel durch waren, denn Cenk Özkara verletzt sich eben, für ihn kommt Dominik Heinz und insgesamt hat jetzt dann nach diesem Spiel der FC mit Vandenberg, Hübers, Kilian und Cenk, da wissen wir jetzt noch nicht genau, wie schlimm es ist, aber hat man bis zu 4 verletzte Innenverteidiger und das vom DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern. Ist nicht das beste Timing, aber Kieran, ich habe dich oft nicken sehen, es war eben insgesamt und das klingt vielleicht ein bisschen komisch bei 29% Ballbesitz und dem letzten Schuss in der 35. Minute, aber es war eben einfach ein grundsolider Auftritt vom FC und man hat gezeigt, dass man natürlich auf dem Top-Level nicht mithalten kann, aber dass man eine absolut legitime Erstligamannschaft ist.
Total, aber ich finde, man darf hier trotzdem in all dem nicht vergessen, dass es ein höchst verdienter Sieg für den BVB. Ich finde, die haben oft nicht die Abschlussqualität gefunden, weil sie Köln noch nicht zugelassen hat. Dann hat man natürlich einen überragenden Marvin Schwebe. Aber wenn Dortmund das Spiel vielleicht sogar 2-0 gewinnt, dann ist das auch total okay. Und ich finde nicht, dass Dortmund ein sonderlich gutes Spiel gemacht hat, auch weil Köln gegen den Ball ganz, ganz, also auch wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Aber wenn Köln hier einen Punkt mit nach Hause nimmt, dann ist das ein glücklicher Punkt und dann ist es nicht unbedingt ein verdientes Unentschieden, sondern sehr, sehr hart erarbeitet und durch einen exzellenten Marvin Schwebe festgehalten. Ich würde das jetzt hier nochmal abschließend dazu nehmen. Aber es ist auch total okay, als Aufsteiger dann in Dortmund zu verlieren. Genau. Wenn die Idee ist, sich so tief hinten reinzustellen und dann vielleicht mit einem Said Elmaler genau diese Situation zu haben, die ja auch fast funktioniert hätten. Wenn der Typ nicht 19 ist und da nicht vielleicht ein bisschen uncool wird auf einmal vorm Tor, was total okay ist in seinem Alter und der hat schon ganz oft sehr, sehr cool auch vorm Tor, dann geht Köln hier mit einer Führung in die Halbzeit. Dann will ich aber mal sehen, was das für eine zweite Halbzeit wird.
Ja, guter Punkt. Ich glaube ja, dass er bei dieser Chance in der 19. Minute, da hat er den Ball einfach zu nah am Fuß legen, deswegen kann der ihn nur noch so schieben und deswegen kann er ihn nicht mehr schlänzen, kann ihm keine Effekte
mehr geben. Hatte so viel Zeit auch. Also der konnte ja so lange auf Kobel zulaufen und dann lange auf Kobel zulaufen, ist glaube ich auch unangenehm.
Das ist allerdings wahr. Und bei der anderen, bei dem Fehlpass von Rias, und da hätte er vielleicht mal gucken können, da hätte er auch querlegen können, aber das ist, wie gesagt, in dem Alter noch mehr verzeihbar, als es so auch schon wäre. Also für Köln geht es jetzt dann ins Heimspiel im DFB-Pokal gegen den FC Bayern und Dortmund, wir haben es schon angesprochen, muss jetzt dann zu Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal. Danach spielen die beiden Dortmund auswärts in Augsburg. Man hat jetzt 4 Auswärtsspiele in Folge und der erste FC Köln zu Hause gegen den HSV. Dann blicken wir auf eines der Sonntagsspiele und zwar auf das in Stuttgart. Beim Spiel zwischen dem VfB und dem ersten FSV Mainz 05. Die beiden werden auch in ein paar Tagen wieder aufeinandertreffen, denn das wird auch allerdings dann in Mainz das DFB-Pokalspiel sein. Und wer weiß, vielleicht hat auch das dazu geführt, dass Sebastian Hoeneß durchaus einige interessante Personalentscheidungen getroffen hat. Also Pascal Stenzel darf beginnen, Nathai und Schema spielen auf der Doppelsechs. Chris Führig spielt mal wieder von Beginn an. Dennis Undaff ist fit geworden und darf mal wieder antreten. Und Sagadu, Jeltsch und Aldakil bilden die Innenverteidigung. Ich habe einige VfB-Fans gesehen, die wurden schon vorträglich vor diesem Spiel sehr nervös. Und ich glaube, das wurde nicht besser, als es in der 41. Minute einen Handstrafstoß gibt. Also das eigentliche Vergehen war in der 39., aber der Video Assistant Referee musste eingreifen. Nadim Amiri verwandelt zum 1-0. Allerdings Chris Führig kann noch vor der Halbzeit in der 3. Minute der Nachspielzeit zum 1-1 ausgleichen. Und in der 2. Hälfte plätschert dieses Spiel so ein bisschen vor sich hin. Der VfB hat schon Ball und Kontrolle, aber nicht wahnsinnig viele große Chancen, bis dann Alex Nübel den Assistgeber in sich entdeckt, einen langen Ball schlägt, bei dem sich Stefan Bell verschätzt und Dennis Undaff ist durch und packt seinen Signature-Lupfer aus, obwohl er eigentlich was anderes vorhatte, aber er hat sich, glaube ich, den Ball zu ungenau vorgelegt. Dann ging es nur noch so, sei es wie es sei, am Ende gewinnt der VfB mit 2:1 und steht damit in der Tabelle auf Rang 3 ganz wunderbar da. Kieran, wie haben dir denn die Stuttgarter gefallen?
Also erstmal zur Aufstellung fand ich auch ganz wild und ich war sehr überrascht, als ich das gesehen habe. Vor allem auch dann teilweise, also Mittelstädt und wer war noch nicht mit im Kader? Es war noch jemand überhaupt gar nicht erst mit im Kader, wohl angeschlagen. Aber man muss sagen, am Ende hat Sebastian Hoeneß hier dann irgendwie recht behalten, weil ich glaube, das war gut für Matchfitness. Ich glaube, das war gut für Moral. Gerade denke ich an einen Spieler wie Chris Führig, der ja diese Saison bisher noch gar keinen Stich gesehen hat. Und dann so ein Ding zu scoren, also was auch für ein Tor, so, das ist dann natürlich irgendwie allgemein sehr gut. Dann habe ich mich übertrieben gefreut, Zagadou wieder in der Bundesliga in der Startelf zu sehen. Seit seinen Dortmunder Zeiten sehr, sehr großer Fan und es hat mir immer sehr geschmerzt, dass sein Körper nicht mitgemacht hat bei all dem Talent, was der Junge mitbringt. Finde auch gestern ein vernünftiges Spiel gemacht. Also ich finde dann nach so vielen Verletzungszeiten jetzt dann nur in der dritten Liga gespielt, da so wieder reinzurücken und dann irgendwie so die Dreierkette so Bossi von hinten rauszuspielen, fand ich schon nicht verkehrt. Und ich fand das Spiel insgesamt eher zäh. Also war jetzt nichts Aufregendes, muss ich sagen. Ich finde, war ein verdienter Sieg für Stuttgart. Ich finde, die haben mir das bessere Spiel gemacht, auch mit der Aufstellung. So, Handelfmeter ist ein klares Ding, finde ich. Ich finde Wagnermann auf links übrigens ganz wild. Also ich finde Wagnermann auf rechts schon sehr, sehr oft sehr, sehr fragwürdig, aber auf links finde ich das ganz schön crazy.
Ja, also ist das nicht das eindeutige Signal dafür, welches der beiden Mainz-Spiele Sebastian Hoeneß wichtiger nimmt, und zwar das im DFB-Pokal, dass er sagt, also...
Total. Ganz klar. Und ich finde es auch fast so, also als Taktik ja fast funny, einfach so zu sagen, okay, in der Bundesliga reicht hier die B11, nur um euch dann im Pokal so die A11 zu geben. Ist schon irgendwie auch ein Statement. Und auch, dass der Kader das hergibt, finde ich krass, weil ich fand es jetzt, Die Spieler, die reingerückt sind, haben nicht unbedingt ein schlechtes Spiel gemacht. Auch ein Stenzel fand ich nicht verkehrt, wo ich überrascht von war. Ein Aida Kiel, der weiß ich nicht, wann er das letzte Bundesligaspiel gemacht hat. Ich glaube, Anfang des Jahres. So, dass der hat auch ganz lange nicht gespielt. Dass ein Undaff direkt wieder trifft, das hat mich auch sehr gefreut. Gerade mit der aktuellen Situation rund um ihn war das natürlich wahrscheinlich sehr, sehr schön, dann auch den Support bekommen zu haben von den eigenen Fans und dann dort zu treffen. War bestimmt super. Nübel wieder mit einem Assist, ne? Haben wir das gerade gesagt? Der hat ja schon in der Euroleague einen Assist gegeben. Wann hat es ein Torhüter mal nach wie vielen Spieltagen haben wir jetzt? 8 Spieltagen wettbewerbsübergreifend 2 Assists.
Eben, also ich finde nämlich auch, dass viel geklappt hat beim VfB. Man muss dazu sagen, es war insgesamt auch schon ein seltsames Spiel, weil es gab diesen medizinischen Notfalleinsatz in der ersten Hälfte. Das heißt, die Stimmung war... Zum Glück, muss man ja sagen, damit die Rettungskräfte gut arbeiten konnten, war sie nicht vorhanden. Dann fiel es zusammen, dass der Stadionsprecher durchsagt, okay, der Einsatz ist beendet, vielen herzlichen Dank euch. Und in der Sekunde geht Felix Zweier zum Monitor und man merkt, oh, hier gab es ein Handspiel, was definitiv im Stadion nicht alle gesehen haben, denn das war nicht so einfach zu erkennen, war aber dann relativ eindeutig mit dem Strafstoß, den dann Amiri auch gut verwandelt, vor der Kurve sich feiern lässt. Ich will jetzt gar nicht solche Nebenthemen aufmachen, aber das alles kam quasi rein.
Ne?
Ja, genau, hat sich entschuldigt und so weiter und so fort. Und Thiago Thomas hat sich in der Abpfiff auch nicht blütenrein verhalten. Aber wie gesagt, eigentlich sind mir solche Themen ja auch egal. Ich will damit nur sagen, zu diesem Eindruck dieses zähen Spiels gehört das eben auch mit dazu, dass eben die Stimmung über lange Teile der ersten Hälfte nicht da war und dass es in der zweiten Hälfte auch so war, dass der VfB, und das ist das, was man definitiv, glaube ich, positiv mitnehmen muss, also natürlich ist Mainz 05 gerade, weiß Gott, keine torgefährliche Mannschaft. Aber diese zweite Hälfte war absolut kontrolliert vom VfB. Man hat 0,24 Expected Goals zugelassen, also von Mainz 05.
Das war wahrscheinlich nur Verratschning 90+1, oder?
Ja, wobei die hat lustigerweise nur 0,04 Expected Goals. Ich dachte auch, die wäre riesig. Aber okay, genau, spannend. Wenn es nämlich nicht diese diese Schlussphase gegeben hätte, in der dann logischerweise Mainz gedrückt hat und noch irgendwie das 2:2 erzielen wollte, mit eben allem, was man dann nach vorne werfen konnte, hätte Mainz nur einen Abschluss gehabt in der ganzen zweiten Hälfte. Das war nämlich Danny da Costa, das war auch gar nicht so schlecht. In der 55. hätte auch was werden können, nach einem Freistoß war das. Aber was ich damit sagen will, ist,
ne?
der VfB einfach defensiv in dieser neuen Formation unheimlich stabil. Sie haben sich sehr, sehr wenige Ballverluste geleistet. Auch Sagadou keinen Fehler mit drin gehabt. Im Gegenteil, er hatte gute Defensivaktionen, hat dann sogar noch einmal einen relativ guten Schuss, der auch hätte reingehen können, weil eben Mainz so tief stand und der VfB Mainz dann bespielen musste. Und dass die dann nicht aktuell in der Situation sind, gerade auch in dieser Startaufstellung, dass man sich da einfach so durchzockt gegen diese Fünferkette von Mainz 05. Das finde ich verständlich und ich glaube, das verstehen auch die Fans. Und dann ist es aber halt wirklich ein Qualitätsmerkmal, dass aktuell der VfB solche Spiele immer irgendwie gewinnt. Also außer es ist ein Europapokal. Das ist quasi die Ausnahme, aber national gewinnen sie diese Spiele aktuell immer. Und das ist schon wirklich ja beeindruckend, rechtfertigt auch die gute Platzierung und zeigt eben, und du hast es ja gerade angedeutet, wie breit dieser Kader ist.
Ja, aber wie überraschend breit auch dieser Kader ist, weil da sind für mich auch Spieler dabei, also mit einem Nartey und einem Pascal Stenzel habe ich nicht gerechnet dieser Saison, dass überhaupt Bundesliga-Startminuten sammeln werden. Erzwungenermaßen breit, aber wenn es dann funktioniert, dann ist das ja okay. Also ich glaube, am Ende hat Hoeneß ja einfach recht behalten. Mainz hat dann bis auf lange Bälle in der ersten Halbzeit und Standards ja auch nicht viel produziert. So ist dann vielleicht auch dafür ein dankbarer Gegner gewesen, um da mal so durchzurotieren. Muss man dann wahrscheinlich auch so sagen.
Definitiv. Und auf der anderen Seite, aber Mainz 05 mit, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich diese Phase bei Mainz gerade finde. Also natürlich ist der Blick auf die Tabelle schlimm mit Rang 16 aktuell. Ich finde aber fast das Zuschauen bei Mainz gerade noch schwieriger, weil sie defensiv einfach immer noch Fehler machen. Es waren jetzt gegen den VfB nicht die riesig großen, aber es gab sie eben auch wieder. Also vom 0:1, es wäre sehr schwer gewesen, aber Paul Nebel wäre derjenige gewesen, der hätte den Lauf von Führich aufnehmen können. Es war allerdings gegenläufig, also der Ball wird rausgespielt, Führich nimmt den gegenläufig mit und geht nach innen. Das ist sehr schwierig zu verteidigen, machen übrigens gerade viele Teams, gerade Bayern macht das auch häufig mit. Ball auf Olise und er nimmt ihn quasi direkt aus in die Richtung mit, aus der der Ball kommt. Und das ist schwierig für die Verteidiger, das aufzunehmen. Aber eben ansonsten vor allem Chancen nach Standards, nicht so viel aus dem Spiel heraus. Sehr, sehr harmlos offensiv. Benedikt Hollerbach, er hat einzelne Aktionen, aber ehrlicherweise die Dynamik, die er bringen kann, die hat eher Paul Nebel gebracht. Der hat das mal hingebracht, so aus so einer statischen Situation eine Dynamik rauszubringen. Also Mainz 05, ich will da jetzt noch nicht komplett Krise schreien, Alarm, Alarm, aber so richtig gefallen kann einem das auch nicht, was man gerade von Mainz sieht, oder?
Nee, also ich finde es auch gerade defensiv. Es gab, glaube ich, noch dieses eine Abseits-Ding von, ich weiß gerade gar nicht, wer das war, Undav, glaube ich, wo Bell ihn da eigentlich umreißt im Strafraum. Da muss man definitiv über einen Elfmeter sprechen, wenn Undav da nicht zuvor im Abseits steht. Das sind ja auch ganz, also verteidigungsmäßig sehr, sehr wild. Ich finde auch, ich hatte mir hier auch noch zweimal aufgeschrieben, dass es so Art Ping-Pong im Mainzer Strafraum gab. Dann gab es einmal die Szene, wo Nartey quasi schon abschaltet. So, das ist ja defensiv total instabil und dann auch nach vorne wenig Ideen. Und das lässt dann ein Spiel sehr zäh aussehen und dann auch genau diese Ergebnisse mit sich kommen. So, und ich glaube, Robin Zentner hat dann ein gutes Spiel gemacht. So, wenn Stuttgart hier noch ein Tor mehr macht, ist das wahrscheinlich auch okay.
Und das sagt ja auch schon viel, viel aus über diesen Spielverlauf. Aber Mainz 05 hat er jetzt die Chance, es besser zu machen im DFB-Pokal, im Heimspiel. Mainz wird jetzt auch dreimal zu Hause spielen. Vielleicht hilft auch das, jetzt wieder ein bisschen besser in die Spur zu kommen. Stuttgart im DFB-Pokal, Werder in der Bundesliga und Florenz in der Europa Conference League. Für den VfB wiederum geht es jetzt dann nach dem DFB-Pokalspiel zu RB Leipzig. Das ist ein absolutes Topspiel. Platz 2 Leipzig gegen Platz 3 Stuttgart. Und danach wird man noch gegen Feyenoord spielen. Also der VfB aktuell in einer ganz, ganz guten Verfassung, was zumindest die nationalen Wettbewerbe betrifft. Und in einer guten Verfassung, was alle Wettbewerbe betrifft, in der ist der FC Bayern. Der durfte jetzt antreten bei Borussia Mönchengladbach, das wiederum als Tabellenletzter in diesen Spieltag gegangen ist. und ab der 19. Minute das Ganze auch noch in Unterzahl bestreiten musste. Jens Kastrop bekommt eine rote Karte, wird korrigiert nach Video Assistant Referee Eingriff. Ich denke, da gibt es dann auch nicht so viele Diskussionen drüber, zumindest habe ich wenig davon wahrgenommen nach diesem Spiel. Danach wird dieses Spiel noch einseitiger. Vorher hätte man sich vielleicht vorstellen können, dass Gladbach auch durchaus mal in Umschaltsituationen reinkommt. Aber jetzt hat Bayern noch mehr Kontrolle und aber gar nicht so viele Abschlüsse. 83% Ballbesitz, am Ende sind 27-1 Schüsse, aber in der ersten Hälfte vor allem gar nicht so viele davon. In der zweiten Hälfte fallen dann allerdings die Tore. Joshua Kimmich in der 64. Minute, Rafael Guerreiro in der 69. Minute. Dann kommt der eine Schuss von Borussia Mönchengladbach und das ist ein verschossener Strafstoß. Das sagt dann vielleicht auch schon alles über die aktuelle Phase bei Gladbach, da funktioniert wirklich gar nichts. Lennart Kahl kann dann hinten raus in der 81. noch ein wunderschönes Tor erzielen, nachdem er ja schon unter der Woche gegen Brügge auch treffen konnte. Also für Bayern war es ein erfolgreicher Auswärtsreisentag in Gladbach, Konstantin. So richtig gefordert wurde man aber nicht und ich finde, dass dieses Spiel allein schon durch die Unterzahl auch so wenig analytischen Wert bekommen hat. Oder hast du noch irgendwas da erkennen können, was Bayern jetzt besonders anders gemacht hätte in der Partie?
Es war ja so ein Spiel, das sich so angefühlt hat, zumindest aufgrund der Verzögerung beim Anpfiff, weil die Bayern zu spät kamen. Also war ja Viertelstunde später Anpfiff, dadurch ein bisschen, ne, alles ein bisschen aus dem Tritt. Warmmachen war trotzdem anscheinend okay gewesen für die Bayern etc. Und dann Gladbach noch defensiver als sonst im 5-4-1, weil Sander sich ja mal zurückfallen lässt und dann in der Kette spielt. Hat sich so angefühlt, eventuell ist es genau der Samstag, an dem mal der aktuell schwächelnde und sehr schwache Letzte eventuell den Bayern mal das Bein stellt, hatte zumindest so kurzzeitig die Hoffnung, oder vielleicht die Hoffnung, aber zumindest so die Erwartung hatte ich gehabt, dass vielleicht irgendwas Krasses passiert und es wird ein überraschend interessantes Spiel zumindest, egal für wen es dann ausgeht. Aber dann eben 19 Minuten Kastrop mit der roten Karte und dann habe ich gedacht, okay, jetzt wird es ganz, ganz zäh. Und so war es ja auch gewesen, weil natürlich die Bayern dann, wie du schon sagst, 80% Ballbesitz hatten. Gladbach hat dann Honorar als Rechtsverteidiger, weil das ja auch nochmal schwerwiegende Auswirkungen hatte für Gladbachs potenzielles Umschalt- bzw. Konterspiel, weil wenn du auf den Spielbeginn schaust, denkst du dir, wer könnte eventuell für Gladbach vielleicht einen Konterangriff fahren? Klar, Honorar über rechts, vielleicht ein Engelhardt mit einem guten öffnenden Pass und dann könnte vielleicht was klappen, wenn die Bayern mal den Ball verlieren bei sehr viel Ballbesitz und vielleicht mal im Mittelfeld irgendwie ein Aufbaupass nicht funktioniert. Weil natürlich gegen der tiefstehende Gladbacher, ich habe vorhin so diese diagonalen Pässe der Außenverteidiger angesprochen, das war hier eigentlich fast gar nicht möglich, weil du hattest gar keinen Raum, diese auslösenden Pässe von den Außenverteidigern irgendwie anzubringen. Weil es gibt, du brauchst ein bisschen Raum zumindest, um durchzuschneiden. Und den gab es dann nach der roten Karte erst recht nicht mehr, aber auch davor war relativ wenig Raum da gewesen, weil eben sehr kompakt 5-4-1 von Borussia Mönchengladbach. Und ich meine, dass die Bayern gemeint haben, okay, wir schmeißen alles nach vorn. Goretzka spielt am Ende als Innenverteidiger zwischenzeitlich nach den Auswechslungen von Upamecano und Boué. Weil, warum auch nicht? Ne? Ich meine, warum auch nicht noch ein bisschen offensiver einstellen, noch ein bisschen mehr Guerreiro nutzen dann und noch ein bisschen mehr in die Richtung was versuchen. Bayern hat versucht, sich da durchzukombinieren, hat nicht so geklappt, weil die Räume nicht da waren, weil Gladbach voll committed war in Richtung Defensive und eben kompakt stehen und gar keine Räume im Zwischenlinienraum zulassen oder ganz, ganz wenig zumindest Platz dazu zu lassen. Ja, hat Gladbach gar nicht mal so schlecht gemacht. Ich habe ein bisschen Hate bekommen jetzt unter der Woche, oder Hate nicht, aber so, weil ich eben Gladbach sehr kritisiert habe bei den Kollegen von Ed Broski, weil ich gemeint habe, Verteidigung ist eben, also an der Grenze zur Erstliga-Reife momentan. So ein Skelly zum Beispiel, der war jetzt ja auf der Bank, zeigt eben momentan nicht unbedingt Erstliga-Tauglichkeit, kann sich auch wieder ändern, ne? Aber soll jetzt auch kein abschließendes Urteil sein. Und Gladbach spielt ja aktuell wirklich defensiv sehr, sehr schwach. Nur dieses Spiel würde ich jetzt bei der Bewertung von Gladbach ausklammern, weil es war ein besonderes. Ich würde auch Polanski keinen Vorwurf machen, dass sie ja sehr tief spielen lässt, weil die Gefahr, dass du da nach 50 Minuten 0-6 zurückliegst, wie gegen Eintracht Frankfurt vor ein paar Wochen und der Borussia Park sich anfängt zu leeren, mehr oder weniger, weil manche Fans dann die Schnauze voll haben, ne, und sagen, okay, das wollen wir uns jetzt auch nicht weiter anschauen. Die Gefahr ist einfach da und ich glaube, Polanski wollte seine Mannschaft auch ein Stück weit davor schützen, dass die hier auch komplett untergehen gegen momentan Bayern, die sich in Topform befinden. Also das ist vielleicht schon der richtige Move, weil wenn du hier wieder 0-6, 0-7 dann nach 60 Minuten auf dem Platz stehst, das hilft dir nicht. Also abgesehen vom Torverhältnis, das hilft dir auch mental nicht. Dann lieber so ein Spiel bestreiten. Am Ende kann man noch sagen, ey, wir hatten diesen Elfmeter. Ey, wir hätten vielleicht sogar rankommen können, Anschlusstreffer. Vielleicht wäre das möglich gewesen. So nimmst du ein viel, viel besseres Gefühl aus dieser Partie mit für die richtigen Aufgaben, die Borussia Mönchengladbach jetzt bewältigen muss. Nämlich mit einer besseren Defensive und mit auch ich sag mal, etwas besser konzipierten Ballbesitzfußball dann Punkte zu holen, um nicht wirklich im Abstiegskampf dann stecken zu bleiben. Also von Polanski aus alles richtig gemacht. War es jetzt ein Genuss? Ich glaube nicht. Bayern-Fans waren wahrscheinlich ein bisschen genervt, dass es so lange gedauert hat, bis der Treffer fällt. Und Gladbach-Fans hatten die ganze Zeit gehofft, bis dann Kimmich irgendwann das Tor erzielt hat. Und dann wusste man eigentlich, in welche Richtung es gehen könnte. Und abschließend, der Lennart-Karl-Hype nimmt natürlich kein Ende. Jetzt wieder ein Treffer. Machen wir uns nichts vor. Als Bayern-Spieler, als offensiver Mittelfeldspieler bei den Bayern, der wird jetzt die Schlagzeilen zumindest so lange füllen, bis er mal wieder eine Durststrecke hat.
Gut, und das könnte ja in dem Alter noch sehr, sehr früh beginnen. Ja,
natürlich.
Ja, ich meine, es gab schon wirklich diese Momente, wo man dachte, auch das Wetter hat damit reingespielt, die Temperaturen, wo man dachte, ach, vielleicht ziehen die hier irgendwie 0-0 und holen sich damit einen Punkt, mit dem sie aufschließen zu Mainz und Heidenheim. Also auch in dieser Phase, in der dann Bayern eben mehr Chancen hatte. Also in der zweiten Hälfte finde ich, du hast ja auch die Wechsel gerade angesprochen, dass dann Bayern nochmal deutlich mehr Optionen in der Offensive hatte, einfach noch ein höheres Risiko gehen konnte, weil man gesehen, okay, die stehen einfach super tief, die gehen nur noch auf Konter und haben aber eigentlich gar nicht mehr die Konterspieler auf dem Feld, denn du hast Honorar angesprochen, der dann nach hinten rücken müsste. Also vor Tabakovic musst du jetzt, was die Geschwindigkeit angeht, im Konter keine Angst haben. Und dementsprechend hat es Bayern gespielt und hatte dann auch viele Chancen, aber es gab eben auch so viele Rettungsaktionen noch. Also Kevin Dix rettet da für Moritz Nikolas. Moritz Nikolas hat auch gut pariert oder die Bayern schießen irgendwie knapp drüber. Ulisse steht einmal komplett blank und schießt einfach knapp drüber. Und da dachte man schon noch so, ah, das könnte jetzt dieser kalte Oktobertag sein, an dem es dem FC Bayern mal erwischt. Irgendwie Kane trifft zwar wieder wunderbar, aber steht im Abseits. Aber dann geht's halt dahin. Und aber halt auch durch so, ja, also das erste Tor ist, Kimmich steht frei im Strafraum, der erste Schuss wird aber noch geblockt und der Ball fällt ihm halt genauso hin, dass er den zweiten noch nehmen kann. Dann ist man einmal unsortiert, dann spielt halt sofort Ulisse einen super Pass auf Guerrero und dann gibt's aber noch diesen Strafstoß bei einer Ecke, wo Bischof Kevin Dix auch wirklich in einer unguten Art und Weise zu Fall bringt. Also er muss einfach die zweite Hand weglassen, denn genau das soll jetzt mehr gepfiffen werden in dieser Saison. Ja. Haben wir alles in der Saisonvorschau schon mal besprochen. Und Kevin Stöger setzt aber halt diesen Ball, den halt Jonas Urbeck, der ja im Tor stand bei Bayern, nie gehabt hätte, setzt ihn halt am Pfosten. Und dann war klar, okay, gut. Also dann halt heute nicht, dann halt heute eher die gute Geschichte auf der anderen Seite. Und das ist dann Lennart Karl in der 81. Minute mit einem sehr, sehr schönen Schlenzer, wo wir eben auch wieder die gegenläufige Bewegung haben. Er bekommt den Pass aus dem Zentrum und nimmt den Ball ins Zentrum hinein mit und hat deswegen den Vorsprung, den er dann auch nutzen kann zum Schuss. Also es sollte
Vielleicht noch ein Sonderlob an trotzdem Harry Kane. Als die Räume ein bisschen mehr wurden oder ein bisschen größer wurden in der zweiten Halbzeit, so punktuell zumindest, dann war wieder Harry Kane mit seinem Fallenlassen, mit seinem Rausziehen von Sander zum Beispiel wieder voll in seinem Element. Also man muss sagen, wenn er dann die Möglichkeit hat, wenn er nur 2-3 Meter hat, um mal einen Verteidiger mitzuziehen, sich fallen zu lassen, Ball prallen zu lassen auf einen der 7-8 offensiven Mitspieler, die er dann irgendwie um sich herum hatte, dann ist Harry Kane direkt wieder dabei. War nur schwierig in der ersten Halbzeit, weil da fallen lassen, dann stehst du beim 6 in den Hacken drin. Also es war ihm kein Platz. Aber als es möglich war, habe ich sofort wieder in der zweiten Halbzeit Harry Kane gesehen, wie er seitlich, aber auch leicht diagonal sich zurückfallen lässt und diese Bälle prallen lässt und wie direkt eine kleine Lücke da war in dieser zentralen Verteidigung von Gladbach, weil zum Beispiel Sander da mitgeht, ne? Weil natürlich einer mitgehen muss. Also Harry Kane einfach so ziehen zu lassen, dass der aufdrehen kann, dafür sind seine Pässe zu sehr respektiert und zu sehr gefürchtet mittlerweile auch bei vielen Mannschaften, weil wir wissen, Harry Kane kann ja auch die Musiala-Momente haben und dann einfach so ein super Passspiel nach dem Aufdrehen. Also das war auch schön mit anzusehen, als dann so ab der 60. ungefähr so ein bisschen natürlich die Räume größer wurden bei Gladbach. Ich meine, Ende. Aber wenn man nicht viele Meter gelaufen ist wahrscheinlich dann, müsste ich jetzt auf die Statistiken schauen, aber es war trotzdem sehr, sehr intensiv und kräftezehrend, wenn man derart verteidigen muss und immer noch eine Grätsche hat und eine Rettungsaktion. Und das Adrenalin pumpt ja auch immer wieder nach oben, wenn man dann ständig im 5-Meter-Raum steht.
Also es war schon ein Spiel für Harry Kane, auch da war, vielleicht hat da sogar das Wetter auch mitgespielt, aber man muss insgesamt sagen, also du hast schon gesagt, Bayern ist gut in Form und man tut es dann natürlich auch immer wieder ab mit diesem Satz, dass man sagt, na gut, sie haben ja auch die besseren Spieler, ist klar, aber es war schon interessant, auch Tom Bischoff als Linksverteidiger nominell zumindest zu sehen, wie der das mit Luis Diaz interpretiert hat. Dann gab's noch die gute Nacht jetzt, dass Josip Stanisic wieder ein paar Minuten sammeln konnte. Der ist jetzt auch wieder mit zurück. Und du hast gesehen, das war wieder eines dieser Spiele. Also natürlich Kane, Ulisse, Kimmich, das waren die wichtigsten in der Offensive. Die hatten einfach immer wieder ihre Momente. Man könnte Nicholas Jackson Thema aufmachen, wenn man will. Er hat aber auch noch in der Phase auf dem Feld gestanden, wo es eben auch noch enger war und konnte dann nicht mehr so wirklich davon profitieren, dass dann Räume aufgingen, die dann bespielt werden konnten. Deswegen würde ich da so einen Haken dran machen. Aber zum Beispiel auch ein Leon Goretzka, der dann im Grunde alleiniger Sechser war, alleiniger zentraler Spieler. Kimmich hat sich immer so seinen Weg gesucht, gerne auf dem rechten, im rechten Halbraum, damit er mit Ulisse zusammenspielen kann, hat sich aber auch so ein bisschen an Kane orientiert. Die haben eine total gute Abstimmung, wenn man mal nur Kimmich und Kane beobachtet. Die stehen sich nie auf den Füßen, obwohl sie beide total weiträumig spielen. Also beides einfach sehr, sehr gut orientierte Spieler. Sie wissen immer ganz gut, wie ihre Mitspieler positioniert sind. Aber Leon Goretzka, der konnte da, finde ich, auch ein sehr gutes Spiel machen, weil das so genau das Spiel war, für das er auch gut ist. Er macht defensiv keinen Fehler, er spielt dann auch nicht zu viele Fehlpässe, aber immer mal wieder, wenn du es gebrauchen kannst, dribbelt er nochmal rein, mit oder ohne Ball. Und sowas hat insgesamt eine runde Leistung vom FC Bayern, würde ich sagen.
Und letzte Anmerkung vielleicht noch zu Bayern, auch die Weiterentwicklung der Mannschaft jetzt unter Vincent Kompany sieht man eben daran, gegen andere tiefstehende Gegner in der Vorsaison hat man sich sehr klar auf dieses Positionsspiel konzentriert in Form von, okay, wir besetzen jeden Halbraum, wir haben Ulisse zum Beispiel eher dann zum Beispiel auch mal halb links oder halb rechts und dann oder Davis mal eher eingerückt und Ulisse zum Beispiel draußen oder Coman draußen, ne, je nachdem, es ist ja auch dann relativ egal, aber man hat quasi es schön geordnet gehabt, man hat quasi jede Zone besetzt, wenn man die Längslinien zieht übers Spielfeld, die gedachten zumindest. Und jetzt ist die nächste Entwicklungsstufe da bei einem Guardiola-Schüler, der normal Kompany ist. Und klar, man kann natürlich, diese Zonen müssen weiter besetzt werden, man muss ein bisschen darauf achten, aber wir wollen viel fluider sein, viel mehr durchrotieren, viel mehr die Position verschieben, dass nicht bei jedem Angriff zum Beispiel Spieler A in der einen bestimmten Zone steht. Weil das war eben zum Beispiel in der Hinrunde und teilweise auch noch in der Rückrunde der Vorsaison der Fall. Da war es viel, viel statischer. Jetzt wird viel mehr durchrotiert. Trotzdem werden die Zonen besetzt. Aber eben so, dass der Gegner viel mehr überlegen muss, was passiert eigentlich gerade. Wen muss ich jetzt, wo muss ich mitgehen? Wo muss ich vielleicht auch nicht mitgehen? Wen muss ich jetzt anlaufen? Wen muss ich stehen lassen? Und dadurch, dass der Gegner mehr ins Denken kommt und auch mehr in den Handlungsdruck kommt, dadurch habe ich natürlich dann an sich in der Theorie auch als FC Bayern dann irgendwann die Öffnungen, die Optionen, dass dann Harry Kane aufdrehen kann, dass ein Kimmich mal Freiraum hat und ein Pass hinter die Linie spielen kann. War jetzt eben gegen Gladbach aufgrund der roten Karte einfach so, dass da nur ein 30-Meter-Streifen als effektives Spielfeld genutzt wurde, zeitweilig zumindest. Also ich weiß, effektives Spielfeld war nur die eine Seite. Alle, die auf der Gegenseite eine Karte gekauft haben, in Halbzeit 1 zum Beispiel, oder dann auf der anderen Seite in Halbzeit 2, naja, die braucht eben vielleicht ein Fernglas.
Kann man mit dem Opernglas, kann man bald zu Spielen des FC Bayern gehen. Das passt ja auch zu so manch anderen Witzen, die man über Bayern Heimspiele zumindest machen kann. Also ein souveränes 3:0, damit hat Bayern immer noch keinen Punkt abgegeben in dieser Saison und zwar wettbewerbsübergreifend. Es geht jetzt dann zum ersten FC Köln auswärts im DFB-Pokal und dann wird man zu Hause gegen Leverkusen spielen. Und als du gerade über Positionsspiel und Weiterentwicklung gesprochen hast, ich glaube, da hast du uns auch schon eine Brücke gebaut zum Leverkusen-Spiel, über das wir gleich sprechen. Vorher sage ich euch aber noch, dass Borussia Mönchengladbach natürlich nach dieser Niederlage weiter Tabellenletzter bleibt. Immerhin, es ist nur ein Punkt auf Rang 16. 4 Punkte sind es schon auf Rang 15. Es geht jetzt dann in ein Heimspiel gegen den KSC im DFB-Pokal und dann zum sicher nicht unwichtigen Auswärtsspiel beim FC St. Pauli. Schauen wir mal, was Eugen Polanski sich dafür ausdenkt. Aber dann wollen wir doch mal auf Leverkusen blicken, denn wenn wir über formstarke Teams sprechen, dann muss man Leverkusen auch nennen und das, obwohl man gegen 2:7 so klar die Schranken aufgewiesen bekommen hat gegen PSG unter der Woche, wir haben es ja eingangs besprochen. Dieses Spiel gegen den SC Freiburg, das auch wirklich knifflig hätte werden können, das war es am Ende nicht, denn der SC vergibt zwar in der Anfangsphase gute Chancen, aber dann kommt Leverkusen immer besser rein, hat auch immer mehr Ballkontrolle. Am Ende landet man bei fast 70% Ballbesitz. Das erste Tor macht dann Poku. Scherhan vergibt dann nochmal 2 Chancen für den SC. In der 51. Minute köpft Tapsoba das 2:0. Und dann ist dieses Spiel im Grunde vorbei. Dann kontrolliert Leverkusen in der alten Art und Weise, in der Xabi Alonso Art und Weise, kontrolliert dieses Spiel zu Ende. Dass Philipp Lien hat in der 74. noch die gelb-rote Karte sieht, spielt da gar nicht so die große Rolle. Schon vorher ist es so, dass der SC kaum noch zu Torchancen kommt. Es sind nur 3 Schüsse, die man in der kompletten zweiten Hälfte abgibt und das eben bei 0:2 Rückstand. Sprich, Kieran, auch deshalb war dieses Spiel vielleicht dann nicht so spektakulär aus neutraler Sicht, weil man nie den Eindruck hatte, in der zweiten Hälfte zumindest, jetzt kommt hier nochmal was ins Wackeln und Leverkusen könnte hier Punkte abgeben. Woher kommt diese Souveränität?
Ich finde, erstmal gut, dass du schon Xabi Alonso-Vergleich aufmachst, weil ich finde schon, das war dieses Kurzpassspiel, diese vielen kleinen Ballstaffetten, dieser tief fallende Alex Garcia, der ein überragendes Spiel gemacht hat. Und ich finde, in diesem Spiel habe ich mir auch gedacht, wow, was für ein Fußballer. Und hat man hier vielleicht immerhin mit dem Ball den Granit Xhaka-Ersatz gefunden? Und er war schon im Kader vorher. Weil ich finde es fast ironisch, dass er unter einem Xabi Alonso, der spanische Spielmacher, nicht funktioniert hat und jetzt unter Kasper Juhlmann so aussieht. Man hat dann immer gut das 4-1-4-1 gegen den Ball von SC Freiburg super gespielt. Ich glaube, dafür war auch total entscheidend, dass ein Garcia immer in die Kette hinten reingefallen ist, einen Grimaldo im Ballbesitz, der jetzt quasi immer im Zentrum spielt, an sich Poku auf links holt im Ballbesitz. So gegen den Ballbesitz ist dann wieder fast eine typische Fünferkette, wo Grimaldo dann auch wieder auf die linke Seite fällt. Ich fand es ein total sicheres Spiel. Wenn man nur Leverkusen-Fan ist und nur schöne Ballstaffetten sehen will, hatte man hier auf jeden Fall, glaube ich, einen guten Nachmittag. Als neutraler Betrachter war es jetzt dann doch ein relativ klares Spiel, ein sehr verdienter Sieg. Und bei dem Leverkusen auch wahrscheinlich sogar noch mehr Tore machen kann, wenn da zum Beispiel ein Poku oder ein Kofane mal bessere Entscheidungen treffen im 16er, was den jungen Spielern aber total passieren kann und auch wahrscheinlich gar nicht so schlimm ist. Das 2-0 fällt ja dann auch aus einer Situation, wo Poku vorher noch hätte schlauer entscheiden können, vielleicht selber gleich den Abschluss mit ersten oder zweiten Kontakt suchen, dass dann direkt aus der Ecke das 2-0 fällt, ist dann natürlich gut gegangen nochmal. Ich fand es wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel und nicht der Fußball, den ich unter Juhlmann erwartet hätte.
Also es ist wirklich interessant. Es sagt allerdings auch ein bisschen was über den SC aus. Also ich will die Leistung von Leverkusen nicht schmälern. Ich glaube, dass fast alle Teams dieser Liga gegen dieses Leverkusen verloren hätten. Aber du hast es angesprochen. Also Grimaldo im Grunde Zehner die ganze Zeit und Garcia der Ballverteiler. Und dann haben die im Grunde zwei Muster aktuell, die sehr, sehr gut funktionieren, zumindest in dieser Partie. Und das eine ist, dass sie übers Zentrum, über die Sechser, direkt ins Zentrum vorne im Angriffsdrittel spielen, eben auf zum Beispiel Grimaldo, aber nicht nur auf Grimaldo. Also da war auch Poku, da manchmal eingerückt war, Arthur auch in einzelnen Momenten. Und manchmal war es auch Garcia, der schon ein bisschen weiter nach vorne gegangen ist. Das war dann, wenn sie einen sehr langsamen Spielaufbau hatten, dann ist auch einfach mal ein bisschen...
Auch Quanza manchmal, der vorgerückt
ist. Stimmt, ja. Genau, also das war das eine Mittel. Eben, wir kommen manchmal auch direkt aus der Aufbaulinie, aber öfter über die Sechser kommen wir quasi in diesen Bereich vor dem gegnerischen Strafraum und dann passiert da relativ schnell was. Und das zweite waren Verlagerungen. Garcia hat einfach wieder fantastische Verlagerungen gespielt. Der hat das so gut drauf, auch immer genau zu wissen, wann er die spielt. Und diese beiden Elemente sind natürlich schwer zu verteidigen, wenn sie mit der Qualität ausgeführt werden, die Leverkusen zumindest in diesem Spiel hatte. Ich fand aber beide Elemente jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend. Das habe ich jetzt nicht zum ersten Mal von Leverkusen gesehen. Und ich verstehe, dass es schwierig ist, einen Grimaldo zu verteidigen, weil er eben so schwer fassbar ist und weil es immer wieder diese Übergabemomente gibt. Wenn er von außen nach innen läuft, er hat ja auch ein sehr gutes Timing dabei, dann muss eben der Außenverteidiger und der Sechser, die müssen eben, oder der äußere Mittelfeldspieler meine ich, die müssen eben so einen Übergabemoment hinbekommen. Und trotzdem frage ich mich, warum Freiburg sich von genau diesen Elementen so hat auseinanderspielen lassen, denn eigentlich ist es ja eine Freiburger Stärke, eine Kompaktheit herzustellen, gerade im Zentrum. Eggestein, Masambi standen da jetzt im Zentrum, da dann eben solche Situationen zu verhindern. Und ich finde, dass es der SC da Leverkusen fast ein bisschen leicht gemacht hat. Und ich kann aber gar nicht genau sagen, warum, denn die haben ja auch kein schlechtes Spiel gemacht, aber trotzdem ist Freiburg nie rangekommen und vor allem die zweite Hälfte war absolut harmlos von Freiburger Seite und dennoch hat man Chancen zugelassen. Also wie blickst du denn?
Na, erstmal hat Schuster sich ja schon ganz klar dafür entschieden, hier Spieler aufzustellen, die auch sehr gut gegen den Ball sind, also sich für einen Adamu zu entscheiden statt für einen Matanovic, dann einen Höhler wieder auf was für immer der gerade für Position spielt, der ist da ja ein Zehner, der auch mal auf die Sechs kippt, dann ist er auch mal wieder irgendwo vorne, der ist ja gerade fast so ein Freigeist. Dann auch Treu da in die offensivere Position reinzuschieben und ihn gegen den Ball arbeiten zu lassen. Ich, ehrlicherweise hätte ich jetzt aber auch nicht die Lösung dafür, wie man dieses Spiel so gut unterbinden kann. Also ich würde nicht mal sagen, dass Freiburg denen das wirklich leicht gemacht hat, sondern ich habe eher das Gefühl, dass Leverkusen einfach wirklich überragend gespielt hat. Und du hattest ja, wie ich eben schon meinte, immer dieses 4-1-4-1 gegen den Ball, was dann auch mal einen 4-4-2 sein konnte, aber eher immer diese klaren Linien waren. Und durch diese ganzen brechenden Läufe, die einen Grimaldo angeboten hat und auch einen Jonas Hofmann und also grundsätzlich diese Variabilität, die einfach da war, ne, haben wir eben schon drüber gesprochen, einen Garcia, der sich fallen lässt, einen Quanzer, der reinrückt. Ich hatte das Gefühl, dass es da gar keine Chance gab, richtig ranzukommen, weil die ganz klare Ordnung ständig gebrochen wurde. Und ich fand die zweite Halbzeit dann auch noch schwächer, aber ich wüsste jetzt, also ich würde aus Freiburgs Sicht auf dieses Spiel gucken und das einfach abhaken, weil ich glaube, das ist ein Spiel, das verlierst du, wenn das so läuft, wahrscheinlich einfach immer, und ich glaube, es ist total okay, dass es so war.
Ich meine, es gab auch diese Chancen, gerade die Anfangsphase war wirklich gut von Freiburg und auch noch diese kurze Scherenphase, bei der allerdings auch Freistöße eine Rolle gespielt haben. Also es gibt auch definitiv, ich will jetzt nicht sagen, der SC hat hier ein katastrophales Spiel gemacht. Ich glaube, das hast du ja gerade auch nochmal unterstrichen. Und trotzdem war es halt schon interessant zu sehen, wie wenig man rangekommen ist an dieses natürlich auch zugegeben sehr, sehr hohe Niveau, das Leverkusen hat. Und ich fand es eben interessant, dass das Pressing so zahnlos war vom SC, und so ganz habe ich dann nicht verstanden, warum man es über so lange Phasen da dennoch probiert hat, warum man dann nicht eher versucht hat, in der eigenen Hälfte eine Kompaktheit herzustellen. Ich fand es interessant, dass man von Beginn an Abstöße lang ausgespielt hat. Also man war sich auch sehr bewusst, was quasi Leverkusen machen kann im Spiel gegen den Ball. Das war dann eigentlich auch völlig okay. Und dann waren es aber halt so kleine Fehler, die sich aufsummiert haben. Also Atubolo zum Beispiel beim Schuss von Poku in der 22. Er nimmt die rechte Hand, also er greift über und nicht die linke. An einem guten Tag hat er den Ball, hat er dann nach dem Spiel auch ungefähr so gesagt. Hat gesagt, ich will jetzt nicht von einem Fehler sprechen, aber manchmal habe ich so einen Ball auch schon mal gehalten. Fand ich eine sehr, sehr schlaue Formulierung übrigens. Also Noah Atubolo bekommt den Rhetorik-Sonderpreis dieses Bundesligaspieltags. Aber auch zum Beispiel die kurz ausgeführte Ecke, die natürlich in dieser Situation entstanden ist, wo es vorher schon gebrannt hat im Strafraum. Du hast das ja vorhin beschrieben, dass sich da Poku noch falsch entscheidet oder einfach einen unsauberen Kontakt hat und so die Ecke entsteht. Aber dennoch war das auch ziemlich einfach für Edmund Tabsober, dieses Tor zu erzielen. Und so haben sich die Dinge eben aufsummiert. Auch Mansambi im Mittelfeld. Es waren nur so 2-3 Situationen, aber da hatte er den Ball schon hinter der Pressinglinie und hätte aufdrehen können, aber war sich dessen einfach nicht bewusst und lässt deswegen den Ball nochmal zurückprallen. Und in einem Moment, in dem der SC es hätte schaffen können, sich endlich mal durchzuspielen, weil sie haben das eigentlich in Phasen immer mal wieder ganz gut probiert, hörte es eben bei Mansambi auf, einfach weil er nicht gut vororientiert war. Und wie gesagt, das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber solche Kleinigkeiten, da gab es so viele beim SC, die nicht gestimmt haben. Und bei Leverkusen dagegen war alles so stabil, also wie auch zum Beispiel Bade sich nicht hat ausdribbeln lassen, egal wer da auf ihn zugelaufen ist. Kwanza hast du schon angesprochen, der eben auch offensiv so wichtig war. Tabsober, der den kompletten linken Flügel verteidigt, weil ja Grimaldo die ganze Zeit nach innen zieht. Und klar, Fernandes hilft da manchmal noch ein bisschen mit, der hat auch ein gutes Spiel gemacht. Aber also Leverkusen war einfach unheimlich stabil, unheimlich solide, und das nach so einem 2-7. Und der SC Freiburg war gut, aber ist nicht an sein Maximum reingekommen, und das braucht der SC definitiv, um irgendwas holen zu können in Leverkusen. Fand ich interessant.
Ich würde voll gerne nochmal kurz einen Extralob für Derry Scherhand loswerden. Ich finde, der war mit der auffälligste Freiburger, und mir war auch seine Standardqualität gar nicht so bewusst, weil ich finde schon, also ich meine, wenn ein Grifo nicht spielt und man trotzdem jemanden hat, der diese Art von Standards schlagen kann, dann ist das auch gar nicht verkehrt. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber ja, wie gesagt, am Ende, gelb-rote Karte haben wir da, war auch richtige Entscheidung. Ich fand schon in der 15-Minute das Ding gegen Grimaldo, das war auf jeden Fall schon ein bisschen höher ist das schon eine glatte rote Karte.
Ja, auf jeden Fall.
Der hätte schon früher gehen können, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das in der 15-Minute schon eine rote Karte war, aber es war auf jeden Fall schon nah dran.
Definitiv, also war keine Absicht, er verpasst den Ball und trifft dann aber halt das Standbein auf dem Knöchel und nicht über dem Knöchel. Das war schon eng, also da hat Philipp Lienhardt dran gearbeitet an diesem Platzverweis, ohne jetzt aber, dass irgendwas Dramatisches für den SC passiert sei. Man hat 9 Punkte nach 8 Spieltagen, das könnten natürlich ein paar mehr sein, aber man hat den Anschluss nach oben. Für Freiburg geht's jetzt dann zu Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal, und dann wird man beim ersten FC Union Berlin antreten müssen. Leverkusen wiederum wartet mit 17 Punkten eigentlich im Grunde nur darauf, dass jemand vor ihnen aufhört zu punkten, denn dann könnten sie da mal richtig reinziehen in die Top 4. Nur daran liegt es, dass man eben noch auf Rang 5 liegt. Für Leverkusen geht es jetzt dann zum SC Paderborn und dann eben zum FC Bayern. Ich glaube, auf diese Partie können wir uns schon sehr freuen. Und damit machen wir einen ganz kurzen Break und ich gehe mal auf euer Feedback zu den letzten Sendungen ein. Liebe Hörerinnen und Hörer, erstmal vielen Dank zur Diskussion zum Jerome Boateng-Segment. Da hat sich jetzt ja auch einiges getan. Er wird nicht hospitieren beim FC Bayern. War natürlich auch mal wieder von den üblichen Diskussionen geprägt, aber gerade im Forum fand ich die Diskussion sehr wertschätzend und interessant. Und bei YouTube fand ich es auch sehr schön, dass ihr da miteinander diskutiert habt, dass da nicht ich immer als Rasenfunk dann mitkommentieren musste, um so manche Fehlbehauptung gleich wieder einzusortieren. Also vielen herzlichen Dank, dass ihr euch daran beteiligt habt. Vielen Dank auch für das Lob an die Gäste. Ich fand auch, dass Juli ein sehr gutes Debüt gemacht hat. Und dann möchte ich euch noch sehr herzlich danken für euer komplett positives Feedback zu meiner Solo-Sendung. Ich habe ja eine Sendung aus Gründen komplett alleine gemacht und habe über 2 Stunden über den Spieltag der Frauen gesprochen. Es war anstrengend wie Hölle. Man hört es meiner Stimme und auch meiner rhetorischen Fähigkeit am Ende der Sendung deutlich an. Trotzdem wart ihr sehr, sehr wertschätzend. Ich glaube, ich habe noch nie auf eine Sendung zum Bundesligaspieltag der Frauen so viel Feedback bekommen wie auf diese. Nicht nur im Forum und bei YouTube, sondern es haben sich auch wahnsinnig viele Leute über andere Kanäle gemeldet. Also freut mich sehr, dass ihr euch gefallen hat, denn ich habe wirklich sehr, sehr viel Arbeit und Energie. Das letzte bisschen, was ich hatte, da reingesteckt und ist ja gut zu wissen, dass das so ein Fallback ist, wenn mal wieder alles schief geht, so wie es eben am letzten Spieltag der Fall war. Soll aber natürlich nicht die Regel werden, auch weil es wirklich, wirklich, ja, so ist wie so eine Art Prüfungssituation war das. Ich habe mich so erinnert gefühlt an irgendwelche Germanistikprüfungen, wo du 5 Stunden lang schreibst, am Ende 30 DIN A4 Seiten abgibst, völlig leer bist und dann einfach nur hoffst, dass es irgendwie gut genug war, so wie es eben hätte sein sollen. Also, vielen Dank euch. Ansonsten kann ich euch noch sagen, was es in dieser Saison noch im Rasenfunk, in dieser Woche zu hören geben wird im Rasenfunk. Wir machen natürlich eine Sendung zu den Länderspielen der Frauen. Das erste wurde ja schon mit 1:0 gegen Frankreich gewonnen. Es gibt eine Ligatour zur zweiten Liga der Männer und eventuell gibt es auch einen Schwerpunkt in dieser Woche zur Bundesliga der Männer. Da muss ich allerdings noch gucken, das ist noch nicht organisiert und deshalb noch nicht spruchreif. Und ansonsten bleibt der Rasenfunk aber weiter Paywall-Werbe- und sponsorenfrei. Ihr kennt das ja und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Stoßsturmprediger, bei Karl Fuchs, bei Dr. Sock, bei Domaniac und beim Nagelsmann Ultra. Würde mich interessieren, wann er sich diesen Namen gegeben hat. Kannst du ja vielleicht mal im Forum schreiben, lieber Nagelsmann Ultra. Also herzlichen Dank für euren Support auf rasenfunk.de. Da erfahrt ihr, wie ihr uns Geldbeträge zukommen lassen könnt und davon finanzieren wir komplett alles, was wir hier im Rasenfunk machen. Danke euch. Bisher war es ja einfach, aber jetzt kommen so richtige Stinkerpartien.
Gut. Sind wir schon wieder on air oder ist das jetzt gerade auf Werk?
Weißt du was? Ich lasse es drin. Ich lasse es einfach drin, aber natürlich nur das Schlechte, was ich gesagt habe. Wir sprechen jetzt nach einer kurzen Pause, die ihr eigentlich nicht hättet mitbekommen sollen, liebe Hörerinnen und Hörer, über die Partie HSV gegen den VfL Wolfsburg. Der VfL geht mit der ersten Chance in Führung. Adam Dagim nutzt es da aus, dass Luka Vuskovic nicht die Mitte zumacht, sondern davon ausgeht, dass er die Tiefe attackiert. Das ist genau falsch. So ist es nicht der Fall. Deswegen kann Dagim zum 1:0 treffen. Dann gibt es einen Strafstoß für den HSV, aber Rani Königsdörfer verschießt. Lokonga trifft kurz danach nur die Latte. Direkt nach der Pause trifft Muheim mit einem Freistoß nur den Pfosten und Grabara pariert einen von Philipp abgefälschten Schuss. Super. Also ihr hört schon, liebe Hörerinnen und Hörer, hier hat eigentlich nur ein Team gespielt und das war der HSV, aber hier hat nur ein Team gewonnen und das war der VfL Wolfsburg. Warum, Konsti?
Gut, weil man die erste Chance, die du gerade erwähnt hast, genutzt hat nach 15 Minuten. Es war ein sehr, sehr, auch ich münze gerne das Wort zäh heute. Ich hoffe, sorry, liebe Hörerinnen und Hörer, hoffentlich nicht zu häufig, aber es war ein zäher Beginn. Weil da das Spiel hatte ich auch bei RTL gehabt für unsere Bundesliga-Sendung und da wartet man immer drauf, dass irgendwelche Situationen passieren, damit man dann schöne Highlight-Pakete und so zusammenschneiden kann. Da passiert erstmal sehr, sehr wenig, was immer ganz, ganz schlecht ist. Also, da war ganz, ganz wenig gewesen. Dann gab es, wie du sagst, klar, ein langer Ball auf Dagi. Gut, Vuskovic da ausgewackelt, aussteigen lassen, ne, und dann schön geschlänzt. Das erstmal, klar, war ein gutes Element. Aber danach dann kam auch sehr, sehr wenig. Der HSV hat noch einmal den Ball verloren, der 32. Da war Muheim unter Druck im eigenen Drittel, hat Eriksen dann ins Außennetz geschossen. Aber das war schon alles. Also bis in die 40. Minute hinein war das alles. Und in der 41. hatte Dompe die in 1 gegen 1 auf der linken Seite und hat einen Ball verstolpert, ist über den Ball drüber gestolpert und es gab Abstoß für Wolfsburg. Und das war so ein bisschen die Quintessenz dieser Partie. Dann wurde es ein bisschen wilder, weil Kouyarakis eben, wie du auch schon erwähnt hast, da Sambi Lokonga abgeräumt hat. Auf, aus meiner Sicht ein bisschen unverständliche Weise, warum er da so krass reingegangen ist, aber okay.
Ich fand es fantastisch, wie er danach noch reklamiert hat. Also er spielt den Ball mit keiner Phase seines Körpers, er macht ein total dummes Tackling und behauptet danach, ja, der lässt sich doch fallen. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht verstanden, warum das nicht gelb war, was durchaus auch noch eine Rolle hätte spielen können in dieser Partie, aber gut.
Also es gibt ja andere Elfmetersituationen, ja, ich meine letzte Woche hier mit Veratschnik gegen Jonas Hofmann, ne, wo der Hofmann so den Ball rausspitzelt aus dem Strafraum raus, nimmt den Kontakt mit, kann man sehen, ja okay, das war ein bisschen, aber in dem Fall Kouyarakis mit seinem ganzen Körper hat er Lokonga abgeräumt quasi und selbst wenn er den Ball gespielt hat, ich meine, am gewissen Punkt sagt der Schiri vielleicht trotzdem, ja, also vielleicht vom Tackling her ein bisschen übertrieben. Es war, klar, es war ein guter Pass vorher auf Lokonga im Übrigen durch den Halbraum hindurch, der war plötzlich frei, dann geht ihm Kouyarakis hin, aber anstatt abzulaufen, entscheidet er sich dann für die Variante John Terry und denkt sich, ich versuch's einmal so, vielleicht klappt's ja, vielleicht lassen die aber weiterlaufen. Ist dann aber jedenfalls nicht geschehen, sondern ich glaube, Martin Petersen war es dann auf den Punkt gezeigt, das wurde verschossen, dann gab es noch eine weitere Chance und nach der Halbzeitpause Muheim, war dann Muheim-Time und der hat dann auf den Pfosten geschossen, einmal vorbeigeschlänzt, Pfosten geküsst.
Das war
ein
Muheim-Spiel ab dann. Danke, dass du diese Stille hast entstehen lassen.
Und dann gab es noch eine Riesenchance für Zehnter auf der anderen Seite, nach einem Doppelpass mit Amura, der 55. Und dann hat der HSV alles nach vorne geworfen. Je nach Statistikseite hatte der HSV zwischen 25 und 27 Torchancen. Ein bisschen die Angaben unterscheiden sich und man hat es aber nicht mehr hinten raus gewinnen können. Um jetzt ein schlechtes Wortspiel wieder aufzugreifen, was ich auch bei RTL hatte, aus Krabacher wurde dann Abra Krabacher. Und er hat eben dann auch noch gegen Ryan Philipp.
Und du schämst mich für Muheim-Spiel, aber okay.
Ja. It takes one to know one, weißt du, also, ja, wenn es um Wortspiele geht.
Ja, fair, fair.
Ja, genau, da war ja diese Ryan Philipp-Chance dann, als er den so ne, mit der Seite so in Richtung Tor gebuxiert hat, noch so nach, eigentlich war ein Hereingabeschuss und dann so ein Abfälscher von Philipp und den hält dann Krabacher auch noch ein paar andere Dinge auch. HSV war eindeutig besser. Wolfsburg hatte, wie gesagt, 2-3 Nadelstiche nach vorn. Das Tor waren weiter Angriff, weiter Ball auf Dagi, der dann Freiraum hatte. Die 10. Chance war ein Umschaltangriff mit einem Doppelpass zwischen Zehnter, der eingerückt war, und Amura, dem Linksaußen in diesem Spiel, weil Jonas Wynn vorn war in der Sturmspitze. So hat der VfL Wolfsburg 2-3 nennenswerte Chancen gehabt. Ansonsten war es Hamburg, Spielaufbau, das Pressing der Wolfsburg hat mich jetzt auch nicht so krass irgendwie vom Hocker geholt. Natürlich, klar, wenn der HSV sehr lange hinten rumgepasst hat, wenn man sehr viele Querpässe hatte, irgendwann kam der Pressing-Trigger von Wolfsburg schon, da hat man aggressiver draufgeschoben, aber es dauerte. Es gibt ja viele Bundesliga-Mannschaften, wenn dann einmal der Rückpass vom Halbverteidiger zum Beispiel auf den Zentralverteidiger kommt, der wird sofort getriggert und dann wird das Pressing ausgelöst. Bei Wolfsburg hat das ein Stück weit länger gedauert. Also insofern war da auch nicht ganz so der Druck drauf. Man hat es hier und da mal geschafft, wenn man auch den HSV mal an der Seitlinie so ein bisschen festsetzen konnte, aber es war doch eher nur punktuell und nicht jetzt ständig zu sehen gewesen. Und der HSV hatte seine Chancen, hat vieles nach vorn geworfen, hatte Möglichkeiten, um mindestens 1-1 zu spielen, wenn nicht sogar zu gewinnen. Also Wolfsburg nach 4 Pleiten in Folge, für Simon ist nicht schlecht, er hat jetzt den Sieg und damit wieder ein bisschen Luft zum Atmen in dieser doch auch wieder angespannten Situation in der Autostadt. Aber dieser Sieg sagt jetzt nichts über eine mögliche Trendwende beim VfL Wolfsburg aus meiner Sicht, weil dafür war der Sieg zu dünnbrettbohrerisch quasi. In einem anderen Spiel gehst du hier mit 1-2, 1-3 vom Rasen und hast wieder verloren. Also deshalb, das ist jetzt nicht die Trendwende gewesen, weil am Ende Performance steht über Resultaten ein Stück weit, wenn es jetzt auf Mittelsicht geht. Und also bei Wolfsburg muss sich einiges ändern. Es ist spannend zu beobachten, wie so eine Mannschaft wieder mal mit relativ viel Talent, aber eben wenig aus meiner Sicht Unterschiedsspielern, es eben auch nicht hinbekommt, wirklich zumindest eine kompetente Platz-8-Mannschaft zu sein. Wie normalerweise mit dem Kader der VfL Wolfsburg sein müsste. Mhm. Und der HSV holt viel raus und am Ende hätte man gewonnen, im Übrigen wäre man die Nummer 1 im Norden gewesen. Also daran sieht man, der HSV steht gar nicht so schlecht da.
Ja, und ich meine, man sieht, dass Simonis da Dinge probiert, also mit Seed und Kompedi hatte man 2 neue Spieler in der Viererkette, 2 sehr junge Spieler auch, beziehungsweise insgesamt war eben dann die Viererkette ja mit Zehnter auch noch als Linksverteidiger eine sehr junge, aber das ist so unglaublich unzusammenhängend, was der VfL spielt. Du hast langsame Passgeber wie Eriksen und Arnold mit dabei. Du hast schnelle Spieler wie Amura und Dagi mit dabei. Du hast Jonas Wind mit dabei, mit dem du jetzt aber auch nicht unbedingt Pressing spielen kannst. Also du hast ja gerade, vielleicht war das auch einer der Gründe, warum das Pressing so lange nicht anspringt. Weil gut, da stehen eben zu wenig Pressing-Spieler auf dem Spielfeld. Also ganz, ganz weird. Arnold, der wieder abkippt, klar, kennen wir schon. Dann ist Sosa die alleinige Spitze, spielt aber zum Teil haarsträubende Fehlpässe. Also aus VfL-Sicht würde ich da auch sagen, sehr, sehr glücklich weggekommen. Und beim HSV, da steigt jetzt natürlich der Frust, weil es jetzt zum wiederholten Male so ist, dass man in einem sehr, sehr guten Spiel, das man macht, ich würde auch das Leipzig-Spiel dazu zählen, das war kein schlechtes Spiel zumindest vom HSV, man mit einer Niederlage und damit eben ohne jeden Punkt vom Platz geht. Es gibt eine Personalie, an der kann man das vielleicht auch festmachen, nämlich die Frage, warum Robert Glatze eigentlich keine wirkliche Rolle spielt. Und da sind wir nämlich interessanterweise bei vielleicht einem ähnlichen Thema. Der VfL Wolfsburg stellt Spieler auf, obwohl sie im Pressing nichts zu bieten haben oder wenig zu bieten haben. Beim HSV scheint es mir so zu sein, dass das einer der Gründe ist, warum Robert Glatze so wenig spielt. Ist es denn für dich auch ein Thema?
Absolut. Also weil man versucht es ja jetzt mit Paulsen momentan als Backup-Stürmer. Wie viel hat Josef Paulsen dann zu geben in so einem Spiel vor allem? Weil wir kennen ja Paulsen auch eher so als der, ne, ballhaltende Spieler, also der Stürmer, der so Target-Player sein kann, Ball hält, ablegt. Also diese Rolle, die er bei Leipzig hatte, mehr ackert als jetzt vielleicht vollendet. Zumal in der zweiten bzw. dritten Phase seiner Leipziger Zeit, ne, die letzten paar Jahre, bevor jetzt der Wechsel kam. Natürlich war er am Ende auch nicht mehr Stammspieler, aber war trotzdem lange Zeit so mindestens Stammspieler oder wenigstens so 1B-Stammspieler. Jetzt aber dann ihn reinzubringen in so einem Spiel, in dem du ja dann eigentlich mehr vorn noch einen Vollstrecker brauchst, weil du musst irgendwie den Ball vorn reinbekommen und brauchst dann einen, der im Strafraum mal an der richtigen Stelle steht oder mal den entscheidenden Kopfball gewinnt und sich einmal durchpowert. Ist das Paulsens Rolle? Aus meiner Sicht nicht unbedingt. Vielleicht mit Paulsen zu Beginn macht da vielleicht sogar mehr Sinn, wirkt sinnvoller, als jetzt Paulsen dann zu bringen als möglicher Joker in der Karrierephase. Es ist ein anderer Josef Paulsen als damals, als RB Leipzig vor einigen Jahren in die Bundesliga aufgestiegen ist. Das hat sich natürlich einiges geändert, logischerweise. Mit dem Alter kommen eine gewisse Veränderung. Und deshalb, ich habe auch gerade drüber nachgedacht, wäre es eigentlich vielleicht dann die Option, Glatzel ist es normalerweise, weil Königsdörfer jetzt zu Saisonbeginn auch so ein paar Spiele dabei hatte. Da hatte er auch Möglichkeiten und er hatte auch Chancen, eventuell zum Beispiel gegen St. Pauli im Stadtderby zu treffen. Und da war es dann ganz knapp abseits. Als Beispiel. Also natürlich, klar, wenn du solche Tore mal machst, dann läuft es vielleicht auch ein bisschen anders für dich. Aber jetzt hat er da nicht getroffen. Jetzt gab es, glaube ich, 2, 3 Situationen, in denen es knapp abseits war für ihn. Keine wichtigen Tore erzielt. Und jetzt bei dem Elfmeter. Also wenn Grabacher in die richtige Ecke springt, hat er den Ball. Weil der war halb hochgeschossen. Und Grabacher musste ja nicht mehr weit in die Ecke springen. Also es war ein sehr, sehr schwacher Elfer auch da in dieser Situation. Weil dann, wenn du den machst, ist das Spiel wahrscheinlich dann auf den Kopf gestellt. In dem Sinne, dass dann der HSV in der zweiten Halbzeit eventuell über Wolfsburg nicht hinwegrollt, aber relativ klar das Spiel dominiert und noch 1, 2 Tore macht und am Ende gewinnt. Den Elfmeter trifft er nicht. Und ansonsten vorn war es dann auch eher Ryan Philippe, der, wenn mal im Strafraum was entstanden ist an Torchancen, der dann derjenige war, der den Ball am Ende auf dem Fuß oder auf dem Kopf hatte, der ein bisschen gefährlicher wirkt im Strafraum als jetzt Königsdörfer momentan, der sicherlich dann auch mit der Elfmetersituation noch ein bisschen zu kämpfen hatte. Also ja, ich glaube, Glatzel sollte trotzdem eine Option sein, weil jetzt, wenn ich ein paar Abstriche machen muss, bei anderen Dingen, aber ich brauche einen Vollstrecker aktuell. Also der HSV, ähnlich wie Mainz. Also ich brauche trotzdem einen, der mal 2, 3 Buden einfach macht. Weil Mainz hat aktuell struggled ein bisschen wegen Hollerbach, der die Dinger nicht macht. Viper aktuell nicht in der Verfassung oder nicht in der Lage, dann Stammstürmer zu sein. Dort Mainz, jetzt beim HSV, habe ich Königsdörfer, der das Talent hat, aber eben jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen zu kurz kam in entscheidenden Situationen. Jetzt muss ich da vielleicht mal einen Wechsel vornehmen. Und ich glaube, ist es Paulsen dann oder ist es ja Glatzel? Ich würde sogar Glatzel eher als mögliche Option dann sehen. Aber am Ende, ich bin nicht mehr neben Paul ziehen, deshalb
kann ich
das nicht entscheiden.
Es ist auch wirklich schwierig, weil, also zum einen ist halt, Glatze hat halt eben auch diese Bedeutung für den Verein. Ich meine, der hat in bisschen mehr als 130 Spielen hat er so rund 100 Scorer-Punkte gesammelt, Tore plus Assist. Das ist einfach eine wahnsinnige Quote und hatte ja auch einen ganz wesentlichen Anteil, dass man diesen Aufstieg geschafft hat. Es ist allerdings schon auch zu sehen, dass im Pressing da, glaube ich, manchmal das Tempo fehlt und er ist halt ein Stürmer, der seine Qualitäten im Strafraum hat. Jetzt ist halt dieses Spiel hat sich halt so entwickelt, dass du genau so einen Spieler gebraucht hättest, Das ist eben das Ironische. Deswegen finde ich es bei diesem Spiel auch gerechtfertigt, dann so eine Diskussion aufzumachen, die oft ja aber ansonsten immer nur von den Ergebnissen herkommt. Und wenn wir feststellen, Königsdörfer spielt sich Chancen heraus und da vergibt sie noch nicht, dann muss man davon ausgehen, dadurch, dass wir Königsdörfer ja schon kennen und wissen, der ist jetzt nicht komplett untalentiert in seinem Beruf, dann werden die Tore kommen. Also jemand, der 3,0 Expected Goals hat, aber noch kein Tor, der hat natürlich keine gute Saison, aber der wird noch Tore machen. Denn in der Regel gleicht sich das dann irgendwann ungefähr an und das wird auch hier passieren. Ob es dann so günstig ist, dass er diesen Strafstoß schießt und eben nicht Rayan Philipp, der zuerst den Ball hatte, ja. Im Nachhinein sagen wir natürlich alle, war schlecht, dass er den geschossen hat, weil er war auch schlecht geschossen. Wenn er das Tor macht, sagen wir, jetzt könnte der Knoten ja endlich geplatzt sein, jetzt geht's los. Also deswegen finde ich normalerweise solche Diskussionen ein bisschen zu sehr aus der Ex-Post-Betrachtung heraus. In dem Spiel war es jetzt aber wirklich so, dass du einen solchen Stürmer-Typus gebraucht hättest in der zweiten Hälfte. Und Paulsen hat das gut gemacht. Einmal hat der Kuliarakis auch noch fantastisch gegen ihn geklärt, muss man sagen. Also Kuliarakis, vorhin haben wir ihn beim Strafstoß kritisiert. Da hat er aber auch einmal einen Gegentreffer definitiv verhindert gegen Paulsen. Aber darüber hinaus, glaube ich, so schwer es ist als HSV, weil es natürlich wahnsinnig nervt, dass du hier nicht mindestens einen Punkt mitnimmst, glaube ich, musst du dich wirklich an den vielen guten Momenten einfach hochziehen. Also ich fand es interessant, wie man mit Mikel Bronsis viel besser die Tiefe attackiert hat als gegen Leipzig. Also viel, viel besser. Es war auch viel systematischer. Er geht tief, wenn die Verlagerung quasi schon fast in der Luft ist und wird dann auch gefunden. Ich finde, dass Muheim ein gutes Spiel gemacht hat. Natürlich nicht nur wegen der Standards, aber auch wegen der Standards. Dompe hat halt wieder so Dompe-Dinger mit drin gehabt, wo du weißt, wenn er jetzt in der Situation das Gleichgewicht nicht verliert, dann wird's brandgefährlich. Er hat halt das Gleichgewicht verloren. Okay, passiert halt. Remberg war definitiv eine super Absicherung für einen sehr, sehr starken Lokonga. Also allein der Sprint von Lokonga zum Strafstoß, der dann nicht verwandelt wird, war super. Und Vuskovic, er macht für mich einen klaren Fehler beim 0:1. Er entscheidet sich einfach völlig falsch. Du musst die Mitte zumachen. Wenn Dagim auf der Außenseite vorbeigeht, ist es viel weniger gefährlich, aber er entscheidet sich halt einmal falsch. Aber ansonsten macht er auch ein gutes Spiel. Also danach ist er ja nicht so, dass er den Kopf hängen lässt und jetzt nur noch in Probleme kommt in der Restverteidigung. Also ich finde, es war sehr viel gut beim HSV, beim VfL noch gar nichts, meiner Meinung nach. Da sehe ich keine Verbesserung außer das Ergebnis. Und darauf würde ich mich dann letztlich dann doch konzentrieren. Und da steckt ja dann auch viel Taktisches drin. Also zum einen Spieler kommen zurück, Vieira zum Beispiel, der ja eingewechselt werden konnte, wieder hinten raus. Aber ja auch Taktisches, finde ich, ist unheimlich interessant, wie der HSV dieses 3-4-3 auf jeden Gegner hin optimiert. Also ich muss sagen, ich bin beim HSV immer noch sehr, sehr positiv. Weiß nicht, wie es dir geht.
Und gerade Vieira wollte ich noch ansprechen, weil das eben wirklich eine wichtige Personalie wird jetzt in den kommenden Wochen beziehungsweise in den kommenden Tagen, weil man spielt im Pokal bei Heidenheim und dann spielt man in der Bundesliga bei Köln. Das sind zwei Gegner. Bei Köln bin ich mir nicht sicher, wie die dann sich aufstellen werden gegen den HSV, weil Kwasniok ja gerne anpasst. Also natürlich komplett anderes Köln als jetzt gegen Dortmund. Klar, aber ist es vielleicht dann auch ein bisschen defensiveres Köln oder ein bisschen offensiveres. Aber wenn Vieira dann da ist, auch als gerade so der Fütterer für die Offensive, der sein kann, mit seinen Hereingaben, mit seinen Pässen, mit auch diesen Elementen, die er da reinbringt, kreativer Natur, weil er sieht die Schnittstellen am besten von allen beim HSV. Einfach. Also Vieira sieht die offensiven Schnittstellen besser als jeder andere. Andere haben andere Stärken wie ein Sami Lokonga, der kann eben dann wirklich die Schnittstellen eher attackieren mit Läufen. Genauso wie ein Philipp eher dann in die Räume hineingeht mit Tempo. Aber Vieira kann derjenige sein, der die dann füttert. Und vielleicht wir haben über Klatzel, Königsdörfer gesprochen. Vielleicht hat der Königsdörfer dann auch mit einem Vieira, der dann fit ist und von Beginn an spielt, dann auch die Chance, da mal zwei, drei gute Bälle zu halten und einfach mal das Tor zu machen. Und dann, wie du schon sagst, klar, Expected Goals ist auch ein bisschen gefärbt noch durch den Elfmeter wahrscheinlich, aber trotzdem, er hatte ja auch zwei, drei Sachen, die nicht reinzählen bei Expected Goals, so knappe Abseitsgeschichten, wo, klar, er steht im Abseits, ja, natürlich steht er im Abseits, aber 10 Zentimeter. Und am Ende, ich meine, steht er 10 Zentimeter tiefer, macht das Tor. Da muss nur mal was passieren. Ich kann mir nur vorstellen, vielleicht denke trotzdem Paul Zinemann darüber nach, setze ich ihn mal auf die Bank für ein Spiel oder lasse ihn mal nur für 20, 30 Minuten spielen, mal ein bisschen Druck wegzunehmen. Nur einfach so aus Personalmanagement-Sicht. Jetzt weniger, weil Königsdörfer nicht mehr der angestammte Stürmer von im Hamburger Sportverein sein soll, sondern mehr so, wie managt dann quasi die Personalie bei einem 24-Jährigen. Ja, es ist schon, hat eine gewisse Erfahrung, aber auch noch nicht so viel. Insofern vielleicht versuchen, ihn mal einmal rauszunehmen, ja, jemand anderes zu bringen. Man kann auch mal einen Pausen bringen übrigens gegen Heidenheim. Wir sprechen gleich noch über Heidenheim und deren Auftritt in Sinsheim gegen Hoffenheim. Vielleicht sogar einen Pausen mit seinen Bewegungen rein ins Mittelfeld, vielleicht gar nicht mal so interessant, um da so ein bisschen die Restverteidigung von Heidenheim auseinanderzunehmen, also jetzt im Pokal. Mhm. Ja. Das wäre eine Überlegung, vielleicht wäre da mal Königsdörfer einfach mal eine kurze Pause zu geben und dann kann er wieder neu angreifen. Aber ich glaube zum Beispiel gegen Heidenheim wird man dann sehen, wenn da der HSV wieder die Torchance nicht macht, oder dann wird es aus meiner Sicht schwierig, aber da müsste normalerweise dann der Sieg her.
Ja, und es gehört auch zur Genese eines jungen Trainers, dass du vielleicht auch lernen musst, welche Themen man vielleicht auch vermeiden kann in einem Umfeld, das eben sehr gerne auch mal kritisch berichtet. Und damit meine ich ausdrücklich nicht die Fans, sondern die Medien, weil da habe ich jetzt eben schon wieder sehr kritische Berichte gelesen, wo ich mir dachte, das passt aber eigentlich gar nicht zur Spielweise vom HSV, aber verkauft sich halt auch besser, jetzt zu sagen, was ist eigentlich mit Robert Glatzel. Vielleicht hätte man da sogar dem gegensteuern können. Aber es ist schwer, das Ganze zu antizipieren. Jetzt geht's gegen Heidenheim weiter. Du hast es ja schon gesagt. 8 Punkte hat der HSV nach 8 Spieltagen. Das ist immer so die Pace, die Frank Schmidt für Heidenheim anpeilt. Man will ungefähr so viele Punkte haben wie Spieltage. Dann steht man in der Regel über dem Strich oder noch so über dem Strich, dass man Relegation spielen kann nach der Saison. Für den VfL Wolfsburg geht's jetzt dann im DFB-Pokal zu Hause gegen Holstein Kiel und dann gegen die TSG aus Hoffenheim weiter. Wir wollen jetzt aber noch nicht auf das Hoffenheim-Heidenheim-Spiel blicken, sondern wir schauen nach Frankfurt und beantworten die Frage, wie kommt Eintracht Frankfurt zurück nach diesem 1:5 gegen Liverpool? Und um die Antwort ganz kurz zu machen, erfolgreich kommt man zurück. Warum ist man erfolgreich? Auch da kann man die Antwort, wenn man möchte, kurz machen. Jonathan Burkhardt, 36. Minute 1:0, 56. Minute 2:0. Und dann verteidigt das Frankfurt so hin. Also von St. Pauli kommt dann, also dann kommen auch mal Schüsse von St. Pauli vor, sind es nur 3 bis zum Stand von 0:2. Aber so wirklich gefährlich sind die wenigsten davon. Das heißt, auch St. Pauli hat ein Problem der Harmlosigkeit. 0,4 Expected Goals gibt fbref.com raus für St. Pauli. Und in der ersten Hälfte waren es sogar nur 0,03, die man hatte. Also Kieran, die Eintracht, bei der es ja auch ein paar Personalien auch gibt, über die man sprechen könnte, die hat das letztlich souverän gewonnen, war allerdings auch sehr davon abhängig, immer einen Burkhardt zu haben, der aus den Chancen, die er hatte, dann auch Tore gemacht hat. Wie hat dir denn die SGE gefallen?
Ich würde auch noch zum Burkhardt individuelle Fehler von St. Pauli dazu zählen, weil ja, einmal fair. Ist es ein Vasi, der da den Ball einfach durchflutschen lässt, sehr untypisch, und dann den Hauke Wahl, der sich verschätzt, auch sehr untypisch, obwohl es danach Johnny Burkhardt dann auch wirklich überragend macht, wie er den Ball da im Fünfer verarbeitet. Grundsätzlich war das natürlich ein besserer Auftritt, als wir den die Woche zuvor gesehen haben. Ich fand es gerade defensiv deutlich stabiler, als wir Eintracht Frankfurt bisher gesehen haben. Man hatte wieder eher so eine hybride Vierer-Dreier-Kette mit einem Brown, der situativ mal reinkippt oder mal hochschiebt. Einen Knauf im Zentrum fand ich sehr, sehr spannend. Damit habe ich, also das ist ja jetzt gerade irgendwie eine Idee, die Topmöller gerade häufig hat, einen Knauf gegen den Ball in einem 4-4-2 neben Burkhardt pressen zu lassen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ich glaube, da kann man Knaufs Stärken gegen den Ball ganz gut einbringen. Ich finde es dann mit dem Ball, mit ihm ein bisschen verschenkt, wenn man ihm da eher im Zentrum den Halbräumen hat. Ich glaube, da ist schon eher derjenige, der hoch und rapp die Linie hoch ackern sollte. Ich finde schon, dass Frankfurt auch viel erzwingen musste. Ich würde sagen, gerade ein Usun hat sehr, sehr viele 1-gegen-1-Duelle gesucht und dann auch so das 1:0 nach dem Torwartfehler ein bisschen erzwungen. Ein paar Mal auch nicht so den richtigen Exit gefunden. Grundsätzlich war das ein wirklich lahmes Spiel. Man hat irgendwie beiden Mannschaften angemerkt, dass sie ein bisschen unsicher sind aus den schlechten Phasen, die sie gerade haben. Ich finde, St. Pauli konnte nicht so richtig das machen, was sie sonst gut gemacht haben. Vielleicht auch, weil Frankfurt das dann vernünftig verteidigt hat. Insgesamt ein verdienter Sieg. Ich glaube, erstmal eine Sache, auf die man wieder aufbauen kann, war jetzt aber auch spielerisch jetzt nicht ein besonderes Spiel.
Ja, also würde ich genauso zustimmen. Und jetzt ist aber halt dann die Frage, wie man das interpretiert. Und ich bin Anhänger der These, solche Spiele hat früher Eintracht Frankfurt verloren. Und mit früher meine ich vor ein paar Jahren. Ich meine aber auch früher vor ein paar Wochen gegen Union. Da ist nämlich auch jemand gekommen, der hatte eine Idee in der Offensive und die hat dann zugegebenermaßen sehr viel besser funktioniert als die von St. Pauli. Aber da hat die Eintracht total unnötig ein Heimspiel hergegeben. Das war jetzt in der Partie nicht so. Und dazu gehört, glaube ich, auch dieses Zurückhaltende, mit dem man gespielt hat. Also es gab halt nicht so wahnsinnig viel Offensivrisiko. Man ist immer mit 4 hinten geblieben, Minimum. Öfter waren es sogar 5. Und dann tust du dich halt schwer, weil du eben wenige Spieler in der Offensive hast. Dann braucht es eben die Einzelaktionen. Die gab es vereinzelt. Uzun, Doan. Dann hört schon auf. Knauf wurde manchmal noch hinter die Kette geschickt. Das hat noch gut funktioniert. Aber arg viel mehr war da nicht, deswegen war es eben ein unspektakuläres Spiel und für Neutrale, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig vom Hocker reißend, aber du hast damit auch auf das reagiert, was St. Pauli rein theoretisch hätte gefährlich machen können. Also St. Pauli hat eben Geschwindigkeit mit Kaas und vor allem Hotonji vorne drin, das heißt, die Restverteidigung war attackierbar. St. Pauli schafft es immer wieder über, also Saliakas hat jetzt in diesem Spiel gespielt, aber schafft es immer wieder über die Flügel auch quasi in Lücken reinzuspielen im Umschalten. Und St. Pauli steht eben eigentlich im Zentrum sehr massiv und lässt sich da auch nicht so leicht aus der Position ziehen. Das heißt, St. Pauli ist schwer zu bespielen eigentlich und kann gut kontern. Und ich finde, dahingehend war dann die Ausrichtung von Eintracht Frankfurt total logisch. Es hätte halt nur in dem Sinne schief gehen können, dass man keine Tore erzielt, weil man eben nicht so wahnsinnig viel ins Risiko gegangen ist. Das hätte man aber ja hinten raus noch machen können. Also ab der 56. steht es 2-0. Wenn es dann noch 0-0 steht, dann sehen wir doch ab der 60., 65. sehen wir doch dann die offensiven Wechsel, sehen vielleicht die Auflösung der Fünferkette zu einer klaren Viererkette, auch in Ballbesitz und gegen den Ball und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass halt Dino Toppmöller einfach seinen Plan B gar nicht zeigen musste. Und ich glaube, dass Plan B auf Plan A aufgebaut hat in dem Fall. Erstmal stabil stehen und hinten raus mehr Risiko gehen. Mussten wir nicht sehen. Deswegen war es so ein bisschen langweilig aus SGE-Sicht, sage ich mal. Und bei St. Pauli frage ich mich, ob der Plan A überhaupt funktioniert hat. Denn da würde ich fast die These sagen, nee. Oder? Du schüttelst auch schon den Kopf.
Ja, ich habe das Gefühl, man ist gar nicht in diese, also wenn man in die Saison reingegangen ist und St. Pauli gesehen hat, dann waren die griffig, konterstark, gut in den Zweikämpfen, individuell stark, keine Fehler, so teilweise, ja. Das war ja auch das, was sie da ein bisschen stark gemacht hat, dass du jetzt hier 2 individuelle Fehler von 2 ganz klaren Leistungsträgern hast, dann hast du einen, wie du aufgestellt hast mit Pereira, Larsch und Hutonji, natürlich 2 überragende Konterspieler, einen Kaas in Abstrichen auch, du kamst ja gar nicht in diese Situation rein. So, du hattest einmal dieses Abseitstor von Kaas, so, okay, das war die eine Situation, aber sonst ging da ja gar nichts. Also, ich habe das Gefühl, man hat die eigenen Stärken gar nicht überhaupt ausspielen können. Ein Fujita, der mir am Anfang der Saison überragend gefallen hat und vielleicht einer der coolsten Spieler ist, die ich je bei St. Pauli gesehen habe, hat dann jetzt in diesem Spiel auch wenig gezeigt. Denn Sinani hatte teilweise, war seine einzigen Antworten Distanzschüsse. Und das hat man auch in dieser Saison schon ganz anders von ihm gesehen. Waren sogar ein paar gefährliche dabei irgendwie, aber das war dann doch schon viel Volume-Shooting, statt da irgendwie auf die Qualität zu achten.
Ja, du zuckst mit den Schultern für alle Hörerinnen und Hörer. Und
ah, das ja,
ist
sorry,
aber, ja, naja, aber das Podcast. Ist exakt auch meine Zusammenfassung dieses Spiels. Ein Schulterzucken und zwar kein egales Schulterzucken, also nicht, weil es einem egal wäre, sondern weil es ganz schwierig ist, den Finger darauf zu legen, was St. Pauli fehlt. Weil es sind in ganz vielen Bereichen nur wenig, was fehlt. Es ist eben die Dinge, die du angesprochen hast. Aggressivität im Anlaufen, auch Aggressivität in der Strafraumverteidigung. Klar, wir haben hier individuelle Fehler gesehen, die wir sonst nicht sehen. Und natürlich, Metz kam auch zurück. Das heißt, da hat sich auch ein bisschen was verändert. Vielleicht muss man dem auch noch mehr Zeit geben. Ich meine, der stand zum ersten Mal seit November 24 wieder in der Startelf. Und Saliakas hat ja auch erst wieder jetzt in dem Spiel auf rechts beginnen können. Also vielleicht kommt es auch daher, dass eben auch in der Strafraumverteidigung da die Konsequenz, die St. Pauli sonst wirklich oft ausgezeichnet hat, nämlich im Zweifel das Ding einfach erstmal rauszuwemsen. Das hat gefehlt. Ich fand, dass man zentral durchaus ein systemisches Problem hatte, also Sinani und Fujita gegen den Ball. Hat mir Sinani da nicht gut gefallen und da hat es eben Eintracht Frankfurt auch immer wieder geschafft, so in ganz kurzen Situationen 3-gegen-2 Situationen zu haben, weil er Frankfurt das auch ganz gut macht, dass man dann vom Flügel da reinspielt und dann schiebt einer der Achter raus. Der Mittelstürmer bietet sich mit an und von hinten schiebt eben dann der zweite Achter noch nach, geht eben mit in diesen Raum und Skiri ist die einzige Absicherung. Also sprich, da hatte man manchmal auch so Überzahl im Zentrum. Aber weil die Eintracht das gar nicht so krass ausgespielt hat, ist es auch eher so eine Fußnote und ja, auch nichts, wo St. Pauli jetzt vorher gedacht hätte, oh, das überrascht uns aber komplett, dass Frankfurt da manchmal den Halbraum überlädt. Deswegen, es ist eine ganz, ganz seltsame Situation, aber ich glaube auch keine unkritische. Also man muss jetzt nicht hier panikartige Reaktionen haben auf diese 5. Niederlage, die es jetzt ist, in Folge, weil St. Pauli steht mit 7 Punkten okay da. Und die Frage ist auch, was ist der Anspruch an St. Pauli? Wird man vielleicht Opfer des guten Saisonstarts, weil man da eben so viel besser gespielt hat, auch optisch, also nicht nur von den Ergebnissen her, sondern auch von der Überlegenheit her. Aber ich bin schon sehr gespannt. Es kommen jetzt, finde ich, 2 sehr entscheidende Heimspiele für St. Pauli. Gegen Hoffenheim im DFB-Pokal und dann gegen Borussia Mönchengladbach. Und die Borussia ist wirklich auch im Power-Ranking ganz hinten in dieser Liga oder zumindest sehr weit hinten. Können wir noch diskutieren, was mit Heidenheim und Wolfsburg ist, ob die vielleicht noch dahinter einzusortieren sind oder Augsburg. Aber auf jeden Fall, gegen die musst du zu Hause mindestens einfach punkten, eher dreifach. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber dieses Eintracht-Frankfurt-Spiel, das war einfach seltsam.
Ja, also ich glaube, das fasst schon ganz gut zusammen. So, ich glaube, für Frankfurt dann ein super wichtiger Sieg und auch für den Kopf enorm wichtig, da nach den schlechten Phasen zurückzukommen und auch mal wieder zu Null zu spielen. Vielleicht muss man noch mal kurz über die Zetterer-Sache reden. Ich weiß nicht, das ist ja noch relativ aktuell. Ich weiß nicht, ob ihr das hier schon so thematisiert habt. Ist auch eine Entscheidung, die irgendwie nachvollziehbar ist, aber auch ein bisschen mehr symbolpolitisch als tatsächlich. Ich glaube, dass Zetterer der bessere Torhüter ist. Dass in Santos riesiges Potenzial schlummert, das muss ich hier keinem von euch erzählen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gerade tatsächlich erstmal Probleme gelöst hat, sondern ich habe das Gefühl, es hat erstmal eine Diskussion zugemacht und dann okay, so. Ich glaube, das war eher ein Signal als eine tatsächliche Sache, die wir jetzt wirklich merken. Weil ich fand jetzt auch Zetterer in diesem Spiel jetzt nicht besonders so, da hat wenig zu tun gehabt. Gegen Liverpool fand ich ihn nicht gut, aber ich glaube, in dem Spiel kann man auch
keiner gut.
Ja, genau, ich würde sagen, ich glaube, da kann man auch nicht unbedingt gut aussehen. Was ist denn deine Meinung dazu? Also, weil ich finde es irgendwie, also als Thematik. Naja,
es ist halt so der Klassiker, wo man sagen muss, die Diskussion wird auch später verschoben. Und ich finde es legitim, das zu machen als Trainer und als sportliche Leitung auch, dass du einfach sagst, wir können jetzt gerade nicht auch noch diese Diskussion brauchen, zusätzlich zu anderen Diskussionen. Das ist in Ordnung. Persönlich hat es mich für Michael Zetterer gefreut, dass er Champions League spielen durfte und gleich gegen Liverpool. Also das ist einfach, das fand ich irgendwie nett. Und ich halte ihn auch für einen guten Torhüter. Ich bin nicht ganz so auf dem Caio Santos Hype Train wie so manche andere, denn ich sehe zwar da athletisch auch ein Potenzial, aber ich finde, dass der noch relativ klare Fehler hat, die sogar ich im Stellungsspiel gerade bei so Hereingaben vom Flügel sehe. Und deswegen hat mich das ein bisschen gewundert, dass er gar so hoch gehypt wurde. Deswegen kann ich das auch quasi leistungstechnisch auch gut nachvollziehen, aber für mich ist es eben der Klassiker von, na, wir diskutieren das halt später mal. In einer anderen Phase dieser Saison, nicht in dieser Phase der Saison, wo es eben wichtiger ist, dass wir jetzt manche Spieler wieder in Form kriegen. Also Robin Koch steckt für mich immer noch in einem Formtief. Christensen hatte jetzt aber zum Beispiel schon gute Momente. Dieser eine Ball, den er auf Knauf spielt, der dann auf Ozon legt, irgendwie 32. Minute oder so um Dreh rum. Das war einfach richtig, richtig stark. Hatte aber auch noch Momente, wo man sich gedacht hat, fehlt eben einfach noch so ein bisschen. Auch ein Theat hatte gute Momente in dieser Partie. Das sind, glaube ich, so die positiven Dinge, an denen ich mich raufziehen würde. Und so eine Zetterer-Santos-Nummer, die ist halt jetzt vorerst erstmal beendet, diese Diskussion. Hängt aber halt jetzt auch von den weiteren Spielen ab. Also jetzt das Heimspiel gegen den BVB im DFB-Pokal, das ist natürlich ärgerlich aus SGE-Sicht, dass man da schon so einen schweren Gegner hat. Immerhin zu Hause, und ich meine, da gab es ja in der Vergangenheit auch manche Siege schon für Eintracht Frankfurt. Und dann auswärts in Heidenheim und Napoli wird aber nicht so viel besser. Napoli noch mit dieser ganzen unsäglichen Auswärtsfans-Verbotsgeschichte. Thema will ich jetzt hier nicht aufmachen, aber dass das ein Skandal ist, wie Fußballfans behandelt werden. Ich denke, da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Da könnte man jetzt auch bei St. Pauli noch einige Dinge sagen. Da wurde boykottiert, denn rund 200 Fans wurde das betreten. des Stadions oder ein Stadionverbot erteilt, ein temporäres, wegen einer Auseinandersetzung am Hauptbahnhof mit Wolfsburg-Fans. Solange wir da aber nur die Polizeisicht der Dinge haben, finde ich, ist es unseriös, sich dazu zu äußern, ehrlicherweise. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, Eintracht Frankfurt hat jetzt einfach so einen Stretch an unangenehmen Spielen. BVB zu Hause im DFB-Pokal kann eine magische Nacht werden, in Anführungszeichen. Kann aber auch sein, dass dann der eine Wettbewerb schon vorbei ist und dann spielst du auswärts in Heidenheim und dann auswärts bei Napoli und das ohne Fans. Boah, also es ist schwierig. Und dann verstehe ich es auch, dass man sagt, ey komm, über Torhüter wollen wir jetzt nicht diskutieren.
Ich glaube, beim Spielaufbau ist eben auch so ein Thema jetzt zuletzt gewesen. Also Kaua-Sanch oder Santos hat er da doch ein paar Fehler auch begangen bei einer verunsicherten Abwehr ohnehin schon. Also es gab so zwei, drei Situationen, ne? Zum Beispiel Robin Koch immer mal in die Bredouille gebracht mit dem Pass, der ein Stück zu lang war und dann wird eben der Ball noch irgendwie ins Mittelfeld reingespitzelt, aber das ist eben nicht optimal, wenn schon deine Vordermänner eh so eine gewisse Verunsicherung haben, auch im Spielaufbau und ein bisschen pressinganfällig wirken oder die Pressingresistenz schon mal höher war bei Frankfurt, nennen wir es mal so. Zumindest in der ersten Linie, auch gerade rund um Robin Koch. Und dann gibt es eben Santos Sanch, der dann auch wenn man mal in so einen Pass reinspielt, der dann ganz unnötig ist. Das könnte auch ein Element sein. Cetera ist jetzt kein starker Spielaufbauer, aber es geht, glaube ich, da auch ein Stück weit um so Fehlerminimierung. Dass man nicht noch auf eine verunsicherte Abwehr nochmal oben drauf ein paar Dinge draufpackt, die dann den Druck für die Abwehr nochmal mehr erhöhen. Weil Defensive ist ein Problem bei Frankfurt jetzt zuletzt gewesen und Spielaufbau war auch hier und da schon ein Problem. Wenn man einmal dann in die vorderen Räume kommt, sieht es ja gut aus, aber gegen manche Gegner musste man erstmal in die vorderen Räume kommen und das unfallfrei und das war ein großes Fragezeichen. Jetzt St. Pauli-Spiel ist jetzt was anderes, aber wir schon mit Blick auf auch Champions League etc. Ne? Also du möchtest gegen Napoli rund um Scott McTominay nicht unbedingt den Ball im ersten Drittel verlieren. Das wäre relativ ratsam, würde ich vorschlagen.
Das ist allerdings wahr, da muss man nicht viel Serie A oder Champions League für verfolgt haben. Also, das war diese Partie. Jetzt blicken wir nach Hoffenheim zum Spiel zwischen Hoffenheim und Heidenheim, in dem es schon früh einen Treffer gab, nämlich in der 18. Minute. Fisnik Aslani kommt da nach einem schnell ausgeführten Einwurf von Hoffenheim an den Ball und schlänzt den Ball super zum 1:0 ins Tor. Und noch vor der Halbzeit kann Tim Lemperle nach Vorlage von Touré auf 2:0 erhöhen. Dann findet die Halbzeit statt, in der muss Frank Schmidt mal wieder korrigieren nach einer schlechten ersten Hälfte. Allein es nutzt nicht so viel. André Kramaric macht in der 63. Minute noch das 3:0 und dann war es das. Stefan Schimmer kann zwar in der 75. noch zum 1:3 treffen, aber insgesamt, Konstantin, war das von Heidenheim wieder zu wenig und mal wieder ein Spiel, wo Frank Schmidt danach natürlich sich selbst in die Verantwortung nimmt dafür, dass die erste Hälfte gar nicht gestimmt hat, aber mal wieder ein Spiel, wo man sagen musste, auch schon die grundsätzliche Ausrichtung schien nicht so ganz auf den Gegner zu passen.
Also mich hat's auch ein Stück weit überrascht. Ich meine, klar, Hoffenheim hat's auch gut gemacht. Jetzt muss man aufpassen, Heidenheim, Hoffenheim. Es könnte jetzt ganz schwierig werden. Nee, aber Hoffenheim hat's natürlich auch gut gemacht, so in diese Schnittstellen hineinzukommen, die Heidenheim offeriert hat. Anfangs war es ja 3-4-2-1, dann gab's die Umstellung, dann gab's ein klassisches Innenverteidiger-Duo. Also es wurde ja umgestellt zur Halbzeitpause, wie du schon angesprochen hast, dann haben Siersleben und Mainka zentral gespielt und Föhrenbach und Busch dann eben und Nihus war dann eher so als Sechser. Aber zuvor, ne, also Heidenheim verteidigt immer auch sehr aggressiv zuweilen. Also die haben diese Mannorientierung mit drin, aber die Restverteidigung, die da manchmal vorhanden war, weil man rausschiebt, gerade eben gegen so ein 4-4-2, was ja dann natürlich auch einige Transformationen, Verformungen hat bei Hoffenheim dann innerhalb des Ballbesitzes. Dadurch, dass ich dann immer rausschiebe und auch teilweise Spieler verfolge wie ein Kramaric, oder auch bei dem Tor zum Beispiel, also Touré zieht da komplett Traoré raus bei diesem Kramaric-Treffer.
Genau.
Also es gab 5, 6, 7 Situationen, da hatte sich Hoffenheim gut durchkombiniert, eben beispielsweise mit Kramaric dann vielleicht als Passgeber oder wem auch immer, ist auch gar nicht mal so wichtig. Und plötzlich waren da nur noch 3 Mann der Restverteidigung von Heidenheim. Und du fragst dich dann, wie ist das geschehen? Dann spur ich nochmal zurück und schaue, okay, warum sind es dann nur noch 3? Und warum sind plötzlich nur noch 1 zentraler Verteidiger da und 2 Außenverteidiger zum Beispiel? Hatten ja auch 2, 3 Situationen. Ach gut, weil natürlich die zentralen Verteidiger verfolgt haben rein ins Mittelfeld. Okay, aber ist das wirklich in der aktuellen Lage ratsam? Weil man doch defensiv sehr anfällig ist und weil man aus meiner Sicht ähnlich wie bei Mainz auch mal die Frage stellen darf, inwieweit vielleicht der ein oder andere verdiente Spieler, der doch ein bisschen jetzt ins höhere Fußballalter kommt, inwieweit er noch die Qualität hat, um dann so ein aggressives System teilweise auch auszuführen defensiv. Ne? Das ist bei Mainz ein bisschen anders, aber bei Mainz auch, wenn ich auf die Dreierlinie hinschaue und bei Heidenheim ja auch, das sind ja Namen, die sind ja jetzt in der Mehrheit bekannt seit vielen Jahren. Also die Verteidigung der Heidenheimer ändert sich ja nicht unbedingt so stark. Und das wirft für mich Fragezeichen auf, inwieweit Frank Schmidt sich damit einen Gefallen tut. Oder vielleicht dann doch ein bisschen konservativer ranzugehen, gerade eben was die letzte Linie betrifft. Also alles andere, da kann man drüber diskutieren. Aber was die letzte Linie betrifft, die Ausrichtung der Endverteidigung beziehungsweise die Staffelung dann der Restverteidigung, wie die dann am Ende dasteht, wenn ein Gegner mal schnell durchkombiniert mit Verformungen aus einem 4-4-2 zum Beispiel heraus, wie es hier der Fall war mit Hoffenheim, die ja nur auf dem Papier 4-4-2 gespielt haben und dann natürlich viele so fallen lassen und gegenläufige Bewegungen haben. Das muss mal hinterfragt werden. Da muss ich eventuell Schmidt ein Stück weit mal den Gegebenheiten anpassen, weil eben auch da nicht ganz so die Qualität da ist. Und es gab, wie gesagt, also es gab einige interessante Situationen, die ich mir aufgeschrieben habe. Zum Beispiel die Halbverteidiger rücken punktuell raus, werden aber dann durch im Umschalten immer wieder überwunden, weil auch natürlich Heidenheim die Ballsicherheit fehlt im Mittelfeld. Also die Sechser geben sehr, sehr leichten Ball her. Selbst offensiv ist es ja so, dass die Halbverteidiger gerne nach vorn schieben, wenn sie in 3-4-2-1 stehen. Aber da werden natürlich auch kalt erwischt, wenn dann einer der Sechser den Ball verliert, relativ schnell. Und da ist dann auch wenig Absicherung da. Und dann eben dieses Rausziehen. Mainka wurde rausgezogen vom dritten Tor. Und Touré zieht Traoré raus, spielt dann trotzdem den Pass, weil man zieht die Heidenheimer raus, aber die schaffen es dann nicht, den Gegenspieler, den sie verfolgen, zu stellen. Also sie haben da nicht den Körperkontakt, sondern sie sind dann nur in der Nähe. Aber sie lassen teilweise es sogar zu, dass der Hoffenheimer in diesem Fall aufdrehen kann und dann eben die Möglichkeit hat, das Feld kurz zu scannen und dann den Pass zu spielen. Und da habe ich natürlich dann entweder Tempo vorn drin bei Hoffenheim oder ich habe Spielintelligenz wie bei Kramaric eben. Also es kommt auch drauf an, wie wir jetzt, ne? Also Kramaric heißt nicht unbedingt das Tempo, aber ich habe natürlich mit Aslani dann eher Tempo, Lemperlene, da habe ich mehr Dynamik. Und Kramaric, der weiß ganz genau, wie intelligent er die Wege zu laufen hat. Ja. Und der einzige Treffer von Heidenheim war noch ein Abspielfehler von Ranac. Es war ja auch so gewesen, dass hinten raus Heidenheim schon ein bisschen Erfolg hatte, dann als Hoffenheim so ein Stück weit ein bisschen vom Gaspedal runtergegangen ist und Heidenheim etwas mehr ins Pressing kommen konnte hier und da, ein bisschen mehr Druck ausüben konnte. Aber generell jetzt bis zum 3-0 haben wir das gerade, was die hintere Verteidigung gefällt und die Ausrichtung der Defensive bei Heidenheim überhaupt nicht gefallen. Und ich meine, es wird ein Jahr des Abstiegskampfs, das ist erwartbar natürlich. Also Frank Schmidt ist natürlich komplett unangefochten, aber ich hoffe auch, dass er da auch vielleicht jetzt so Schlüsse draus zieht und dann schon jetzt gegen HSV zum Beispiel sagt, wir müssen uns da ein kleines bisschen anders aufstellen, weil ansonsten kann es auch sein, dass Vieira und Philipp und so weiter uns genauso dann filetieren.
Das ist nämlich die Sache. Und das liegt ja nicht am Alter. Also Mainka ist 30, Gimbe 28, Siersleben 25.
Ach so, aber es fühlt sich an, als würden die seit 20 Jahren dort spielen. Das ist so.
Ja gut, aber das sagt eher über uns als Beobachtende etwas, als über Heidenheim. Aber dieser Hybrid aus Fünfer- und Viererkette mit eben Traoré, der Touré eben versucht, früh aufzunehmen, das hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Und ich verstehe, dass das auf dem Papier eine sinnvolle Möglichkeit ist, weil du willst auch nicht, dass Touré Tempo aufnehmen kann und mit Tempo auf dich läuft, weil dann läuft er an dir vorbei. So schnell Traoré ist gegen Touré, hätte er dann wahrscheinlich dann doch hin und wieder das Nachsehen. Aber genau das, was du gesagt hast, ist für mich eben der Punkt. Das eine ist, wer füllt auf, wenn jemand rausgezogen wird? Und das macht Heidenheim einfach auf einem Niveau nicht gut genug, dass dann wahrscheinlich nicht für die erste Liga reicht. Das will ich jetzt hier dann doch mal so deutlich sagen. Das ist einfach nicht gut, wenn man guckt, wie viel Raum da immer wieder offen ist, wenn jemand aus der Kette rausgeht, aus welchem Grund auch immer. Das zweite Thema ist, dass sie seltsame Pressing-Trigger haben. Also ich habe den Eindruck, dass nicht immer alle gleichzeitig wissen, wann gepresst werden soll und wann nicht. Denn sie standen manchmal höher gegen Hoffenheim. Und aber nie in einer Gleichzahl oder selten in einer Gleichzahl und auch manchmal nicht so, dass sie den Ballbesitz auf eine Seite gepinnt haben, indem sie halt den Rückpass zum Beispiel zugestellt haben. Also das hat manchmal nicht gepasst. Also haben wir schon mal zwei relativ elementare Dinge, muss man sagen. Und der dritte Aspekt ist, und das ist dann das, worauf sich dann aber so ein bisschen konzentriert wurde in der Nachberichterstattung, ist eben das, was du genannt hast mit, man ist nicht rechtzeitig an den Spielern dran gewesen, um in den Zweikampf zu kommen. Und vereinfacht gesprochen sagt man dann ja immer, ja, wir waren nicht gallig genug, wir waren nicht aggressiv genug, schaut mal, wie gut das Zufall auf der anderen Seite gemacht hat, so hat das Frank Schmidt in der Pressekonferenz gesagt. Und das stimmt, weil es sich quasi in so einer Aggressivität im Zweikampf äußert, aber das eigentliche Problem sind eben da für mich eben auch Abstände. Und alles in allem finde ich, dass Heidenheim mit dieser ganzen Umsetzung des Spielansatzes, aber auch mit dem Ansatz an sich, genau in die Stärken von Hoffenheim reingespielt hat. Hätten die sich hinten reingestellt, und das wäre natürlich für uns beide das langweiligere Spiel gewesen, aber wenn die dann im 5-4-1 gestanden wären oder im 5-3-2, wenig Platz gelassen hätten, wenig Platz hinter der Kette gelassen hätten, aber gehofft hätten, hin und wieder mal kontern zu können, ich glaube, dann hätte sich Hoffenheim sehr viel schwerer getan. Aber dadurch, dass Heidenheim so gespielt hat, konnte Hoffenheim genau das gut machen, was man gerade gut macht. Und das führt dazu, dass Hoffenheim dieses Spiel absolut souverän gewinnt, auch absolut verdient gewinnt, meiner Meinung nach. Aber die spielen definitiv nicht wie ein Tabellensiebter. Und da will ich auch ehrlicherweise nicht drüber diskutieren. Das, was Hoffenheim macht, ist gerade erfolgreich. Aber das, was Hoffenheim macht, ist absolut nicht besonders. Und du könntest es ihnen eigentlich wegnehmen. Wenn man natürlich auch sagen muss, dass manche Spieler auch wirklich jetzt einen guten Lauf haben, also Touré gut, Kramaric gut, Aslani sehr gutes Spiel gemacht, Aftulao hat für mich zum ersten Mal die Pässe gespielt nach Balleroberung, die ich von ihm erwartet habe, nämlich sofort tief, aber kommen in den Raum so, dass der Spieler sie erlaufen kann, kommen so, dass es eben direkt einen Raum auch öffnet, Bernardo und Zufall definitiv auch gute Spiele gemacht, aber ich fand nichts von Hoffenheim so wirklich besonders stark, außer dass sie alles genutzt haben, was Heidenheim hingelegt hat. Bin ich dazu kritisch?
Nein, ganz und gar nicht. Also ich meine, bei Heidenheim nochmal kurz, die Idee ist da, aber die Umsetzung der Idee ist das große Problem. Also ich meine, ich kann jetzt sogar die Idee verstehen, dieses aggressive Verteidigen nach vorne, aber es geht nicht schnell genug, also es wird zu lange gebraucht, bis man auch nachgeht. Also man möchte nachgehen, aber braucht dann zu lange. Weil wenn man dieses aggressive Verteidigen ausführen möchte, muss man sofort dran sein. Also wenn sich wer auch immer jetzt in Kramaric zum Beispiel fallen lässt oder eben vielleicht sogar noch besser in Touré fallen lässt, muss man auch wieder aufpassen. Traoré gegen Touré waren Zungenbrecher dieses Spiel. Ja. Also beim Fallen lassen muss ich sofort dran sein. Nicht erst eine halbe Sekunde oder drei Zehntel später, dann ist es schon teilweise zu spät. Weil dann haben die ja genügend Platz, gerade wenn sie ein bisschen mit Tempo auch zurückgehen, den Pass sofort erhalten, können sofort sich ein bisschen eindrehen, aufdrehen, Pass spielen. Und weil ja dann auch natürlich schon wieder die Verschiebungen bei den nächsten Hoffenheimer Spielern passieren. Und also Heidenheim muss das verbessern und dann eben wirklich darüber nachdenken, wie schaffe ich es zum Beispiel, wenn ich eben jetzt nach vorn verteidige mit Traoré oder mit Mainka, der dann rausrückt, wie schaffe ich zum Beispiel dann einen Schöpner zurückzuziehen, sodass der auffüllt, sodass nicht plötzlich am Ende irgendwie nur noch drei hinten stehen und sogar noch in einer blöden Konstellation, was ja auch der Fall war. Es war ja nicht immer nur der Fall, dass Traoré nach vorne gegangen ist, sondern teilweise ist er tiefer geblieben und dann war er zusammen mit einem Innenverteidiger nach hinten. Das ist ja jetzt auch rein von der personellen Kombination nicht so optimal. Wenn du schon hinten dann relativ dünn stehst in der Restverteidigung, ist das nicht das, was du sehen möchtest unbedingt. Also da muss eindeutig mit dran arbeiten, wenn er jetzt nicht komplett von dem Ansatz weggeht. Und nochmal kurz zu Hoffenheim. Ist eine relativ strange Situation natürlich momentan. Es gibt wieder intern ein bisschen Stress, weil Hoffenheim, wie viele die mitbekommen haben. Aber das ist intern, aber es gibt eben...
Es gibt schon wieder intern Stress, ich habe es nicht mitgekriegt, was?
Es gibt da die ganze Auseinandersetzung, ich brauche jetzt nicht drauf einzugehen. Aber es gibt das. Ilser ist ja auch, ich meine, ist ja auch eine interessante Personalie. Ne? Ich meine, die ganzen Nebenstorys, die es da schon gab zu Ilser, ist auch spannend. Es hätte sich so angefühlt, als wäre der schon weg. Also aus meiner Sicht war das so. Es hatte sich angefühlt, ja, im Sommer ist er eh wieder weg, weil irgendwie Hoffenheim macht was Neues. War dann auch nicht der Fall. Und jetzt, klar, ist er relativ erfolgreich, hat auch relativ viel Klasse im Kader, die auch noch nicht mal komplett geschöpft ist. Also ein Damar zum Beispiel, ich meine, der hat auch noch viel Potenzial, was eventuell auf die Straße gebracht werden kann, nur als ein Beispiel. Ne? Also ist noch viel möglich für Ilser. Ist es jetzt der attraktivste Fußball? Nein. Und ich zu Hause stand man vor diesem Spiel bei 3 Niederlagen und bei einem Torverhältnis von 2-8. Das war jetzt der erste Heimsieg nach 3 Niederlagen in Folge zu Hause. Also es ist jetzt auch nicht so, dass alles super läuft und man ist ja eher dann auch eine Auswärtsmannschaft im Sinne von, gibt uns ein bisschen Raum, komm, ein bisschen kontern, komm, ein bisschen schnell rausspielen, dann kann Hoffenheim ein bisschen was zeigen. Inwieweit das dann nachhaltig ist, da gebe ich dir recht, das bleibt noch mit einem großen Fragezeichen versehen und es kann sein, dass es dann doch nicht ganz so nachhaltig ist. Aber spannend, dass jetzt Ilse so ein Stück weit zumindest das Ganze erstmal rumgerissen hat, auch in der Außenwahrnehmung. Weil, wie gesagt, also Ilse war schon angezählt, ne? Das sah nicht so gut aus für ihn.
Ich meine, sie hatten ja auch gute Momente. Also wenn Heidenheim hochgepresst hat, dann hat sich der Hoffenheim, also das wurde immer mal wieder eng, aber sie haben sich dann in letzter Konsequenz eigentlich immer gut durchgespielt. Aber und was sie sehr gut machen, ich will nicht gleich wieder was Negatives sagen, was sie noch gut machen ist, sie laufen wahnsinnig viel, ist die zweithöchste Laufleistung hinter dem FC Bayern in dieser kompletten Saison und auch in diesem Spiel war das zu sehen. Heidenheim kann seine Gegner nicht mehr in Grund und Boden laufen, macht man auch nicht mehr. Da hat Hoffenheim mehr als nur gegengehalten. In diesem Spiel waren es 127 Kilometer, aber man ist eben offensiv sehr harmlos. Also zwischen der 18. und der 42. Minute gibt man gar keinen Schuss ab als Heimteam und nach dem 3:0 auch nur noch zwei. Und das reicht dann zwar, weil man war das bessere Team und man hat die besseren Spieler und hat auch die Tore gemacht. Aber das erklärt vielleicht auch, warum man da als neutraler Beobachtender rausgeht und sich denkt, ja, gut, jetzt sind die anderthalb Stunden meines Lebens auch wieder aufgebraucht. Ob man da auf dem Sterbebett nochmal dran denken wird, ich weiß es nicht. Immerhin werde ich dafür bezahlt. Das ist der große Vorteil. Danke für euren Support an den Rasenfunk. Für Hoffenheim geht es jetzt dann zu St. Pauli im DFB-Pokal und dann zu Wolfsburg in der Bundesliga. Der 1. FC Heidenheim wird zu Hause gegen den HSV im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen die Eintracht spielen. Eine Partie haben wir noch und das war die, die diesen Spieltag eröffnet hat. Und zwar am Freitagabend in Bremen beim Spiel gegen Union. Und auch das war eine zähe Angelegenheit und hätte es nicht dieses eine Traumtor gegeben von Marco Grüll, wo wir wieder so eine gegenläufige Bewegung zum Pass haben, ich sage euch, das ist das neue Motto, wo dann allerdings auch Diogo Leite nach innen zieht, also beziehungsweise Diogo Leite verteidigt, so ähnlich wie ich es vorhin schon genannt habe bei Vuškovic, er verteidigt die Tiefe und macht nicht die Mitte zu, auch deshalb kommt dieser Treffer zustande in der 72. Minute, also wenn wir den nicht gesehen hätten, Konstantin, dann wäre auch das ein eher zähes Spiel gewesen, um dich jetzt mal schon mal vorab zu zitieren. War denn dieser Sieg für Werder mit 1:0 gerechtfertigt, deiner Meinung nach?
Ja, ich meine schon. Werder hatte mehr Ballbesitz. Zählt das dann als gerechtfertigt? Bin ich mir nicht ganz sicher. Es war eine Freitagabendpartie, wo ja auch Buschi, weil Sky hat ja doch auch so immer mal... er fühlt sich ja manchmal persönlich so ein bisschen brüskiert, fast schon, wenn er das Spiel so langweilig ist. Das war dann so, ja, es könnte ein bisschen spannender sein, ne? Also klar, Werder hatte sehr viel Ballbesitz. Victor Boniface, erster Startelf-Einsatz. Das war, glaube ich, so, hat man sich ein bisschen was davon versprochen, einfach jetzt von diesem Impuls, weil man hofft natürlich weiter, dass Boniface fit ist, dass die Knieprobleme jetzt keine größere Rolle spielen. Mittelfristig jetzt im Laufe der Saison ist immer noch so ein Fragezeichen da, weil AC Milan hat ja nicht ohne Grund Abstand vom Transfer genommen. Das muss man wieder betonen. Es ist ein bisschen schade um ihn. Aber mal sehen. Ne? Ich meine, er ist auch nicht so alt. Hoffentlich, dass es dann einfach so einen kleinen Turnaround gibt. Gab es ja bei anderen Spielern auch schon in der Bundesliga. Also Marco Reus war auch mal jahrelang ständig verletzend. Irgendwann hat es dann doch wieder geklickt und er war dann mal 2-3 Jahre fit. Mehrheitlich zumindest. Krüll dann auf der rechten Seite. Werder mit 65% Ballbesitz so in dem Dreh gegen eben so ein tiefes Union. Das ja dann auch noch Illich verliert. Also Illich als Target-Player vorne, als Zielspieler, da hat man zumindest in Ansätzen erkennen können, okay, das ist der Plan. Wir spielen hinten raus, Illich, und dann habe ich Ansa und Berg. Ansa, der so diese Dynamik intelligent in die Halbräume reinbringt, und Berg, der eben einfach ein 100-Meter-Sprinter ist in der Bundesliga. Also das könnte ja was werden. Und auch noch gegen seinen Ex-Club. Geschichten, die nur Fußball schreibt. Oder eben auch nicht, weil die Geschichte wurde am Ende nicht geschrieben. Illich muss raus, Ansa übernimmt dann die Mittelstürmerposition. Es ist nicht seine optimale Rolle. Seine optimale Rolle ist die des Halbstürmers. Das wissen wir aus Paderborn, das wissen wir aus den U-Nationalmannschaften und so weiter und so fort. Er hat es dann trotzdem gemacht, Skarke eben dann auf der Halbstürmerposition. Union in hier und da haben sie es versucht, haben Bürger mal so ein bisschen hinter Friedel geschickt, aber so richtig war das nicht wirklich von Erfolg gekrönt. In der zweiten Halbzeit wurde es ein Stück weit besser, weil dann Ansa hat sich fallen lassen, hat ein paar Mal so den Ball ganz gut aufgenommen, auch mal Koulibaly aussteigen lassen oder mal ins Leere laufen lassen. Aber es war eigentlich Werder Bremens Spiel. Mhm. Und am Ende gewinnt Werder natürlich durch eine schöne Aktion. Dazu gleich noch mehr. Im Spielaufbau selber von Werder eben, man hat viel in die Breite gespielt, weil die Breite hat ja Union angeboten. Also Union hat gemeint, klar, wir haben hinten fünf, wir bieten euch ein Stück weit die Breite an, weil wir haben zwei Mittelfeldspieler, wir haben vorn unsere Dreierreihe, die auch sehr tief anläuft, beziehungsweise die Spitze läuft sehr tief an, unsere Halbstürmer stehen noch nicht so breit. Spielt doch gerne die Breite. Spielt auf Friedel, spielt auf Sugawara und dann macht euer Ding, aber ihr kommt nicht in die Mitte. Und das war ja eigentlich das Spiel und die Dynamik. In der ersten Halbzeit hatte Werder Bremen 10 Torschüsse oder 10 Schüsse zumindest, 8 davon von außerhalb des Strafraums. Mhm. Weil irgendwann Werder sich dazu entschieden hat, stay oder wer auch immer, okay, dann ziehe ich einfach mal aus 20 Metern ab, weil uns fällt nichts mehr ein. Also es war wirklich so, es gab teilweise Angriffe, es wäre nichts mehr eingefallen, dann haben sie aus der Distanz abgeschlossen, natürlich ohne Erfolg. In der zweiten Halbzeit Ondra Schäfer war drin, hat ein bisschen aus meiner Sicht dafür gesorgt, dass Union aggressiver gepresst hat. Also er kam von Kämlein rein, aggressiver draufgegangen auf Stay vor allem auf der halben Seite, also Schäfer halb links, Stay halb rechts. Ist draufgegangen, um so ein Stück weit eher Werder zu stören im Spielaufbau und vielleicht auch mal einen höheren Ballgewinn zu erzielen, also vor Mittelkreis. Es war zumindest in Ansätzen so zu erkennen. Und auch die Verteidigung von Union war ja dahingehend etwas aggressiver. Und das vorhin angesprochen, Late, der ist rausgegangen und war normalerweise, wenn er gegen Grühl gespielt hat, immer im Rücken von Grühl. Also stand direkt mit Kontakt zu Grühl dort. Wir hatten gerade das Thema bei Heidenheim und Hoffenheim. Das ist wichtig, weil dann kann ich den Weg des Angreifers, des Offensivspielers blocken und kann verhindern, dass er auftritt. Und was ist geschehen beim 1-0? Sukawara spielt in den offenen Raum rechts raus. Late kann den Kontakt gar nicht haben, weil er bis in die Mitte zumachen muss, weil natürlich den Kettenkontakt halten muss und geht dann ins 1 gegen 1, aber mit Grühl, vielleicht zum ersten Mal gefühlt, Grühl mit Gesicht zum Tor. Und dann war es geschehen. Um Unions Verteidigung, natürlich war es ein super Abschluss. Klar, kann auch sein, dass es den in den Himmel schießt oder ins Seitenaus oder was auch immer. Aber er hat natürlich einen super Abschluss gezeigt. Aber es war eben diese eine Situation, weil der Aufbaupass sehr schnell kam, weil man nicht erst in die Breite gespielt hat und von dort dann zum Beispiel zu Grühl oder weil nicht Stay irgendwie durch die Mitte einfach zu Grühl gespielt hat, dass der zentral stand. Nein, man hat direkt ausgelöst über die rechte Seite raus, nicht in die Mitte direkt rein, sondern eher in den Halbraum. Und dort konnte Grühl aufnehmen, weil die Verteidiger von Union, auch gegen Boniface zum Beispiel, zentral sind sie mitgegangen, also quasi vertikal nach vorne gegangen, um zu verteidigen. Aber nach außen gehen sie dann eher nicht so mit, sondern wollen natürlich dann die Mitte dicht machen. Es ist leichter, die Mitte dicht zu machen, wenn ich vertikal nach vorne gehe und in Kontakt suche. Also rein von der Entstehung des Tores her hat es mir sehr gut gefallen, weil es eine gute Idee war. Aber es war eine Aktion an einem ansonsten eher etwas wir bleiben dabei, an einem etwas zähen Freitagabend im Weserstadion, dass Union hinten raus dann im Rückstand nicht mehr so viel gebacken bekommt, ist klar, weil plötzlich mussten Berg und Ansau und so weiter, mussten dann plötzlich auf kleinem Raum kombinieren. Das ist jetzt nicht unbedingt deren Spiel.
Ja gut, aber also zum einen muss ich sagen, das stimmt, es war ja gar nicht die gegenläufige Bewegung beim 0-1, also das nehme ich zurück, bei dem Tor hat das nicht gestimmt, weil der Pass von Sugawara. Aber ich würde da jetzt schon gerne, bevor wir über die Werder-Sicht nochmal kurz sprechen, bei Union jetzt nicht so schnell darüber hinweggehen, dass man sagt, ja gut, dass sie dann bei 0-1, dass das dann nichts ergeben hat. Denn das ist ja das Problem von Union. Also zum dritten Mal lag man zurück in dieser Saison, zum dritten Mal hat man verloren und genau so sah dieses Spiel auch aus. Also in der zweiten Hälfte hatte man einen Schuss bis zum 0-1 bei einem Expected Goals-Wert von 0,07 und danach kam nicht mehr so wahnsinnig viel. Und natürlich ist die Ilic-Verletzung da wichtig benennen. Der 29. musste er verletzt raus und für ihn kam Skarke und Ansa ging eben in die Mitte, wie du es ja schon besprochen hast. Aber das kann doch nicht reichen, um komplett alle Offensivbemühungen einzustellen, während man gleichzeitig in der Defensive Fehler macht. Also ich glaube, dass bei diesem Gegentreffer auch eine Rolle gespielt hat, dass Tom Rothe auf dem Feld stand, der eine ganz andere Abstimmung mit Jogo Late hatte als vorher Derek Köhn und der, also er bemüht sich immer, aber er hat vielleicht auch nicht mehr die glücklichste Figur abgegeben in allen Aktionen. Also lassen wir Union da nicht auch ein bisschen schnell davonkommen, wenn wir sagen, ja gut, bei euch hat sich halt einer verletzt und deswegen war ja klar, dass offensiv nichts mehr geht?
Ja, Baumgart fährt schon einen sehr radikalen Ansatz. Also in so einem Spiel, ich meine, Werder Bremen ja jetzt auch nicht die Mannschaft, die Übermannschaft offensiv, aber die haben 65% Ballbesitz. Und es ist alles darauf ausgerichtet, auch mit Ilic und danach noch mehr, wir stehen hier sehr kompakt und wir haben Berg und wir haben Ansa. Ansa für so das offene Feld, Berg für die tiefen Läufe und wir wollen ja kontern. Mit Ilic ist es eben dann cooler, weil dann habe ich diesen Zielspieler, habe ich auch einen Abschlussspieler theoretisch, dann habe ich ein bisschen mehr noch Präsenz im Zentrum, auch mal einen, der so die Innenverteidiger gut beschäftigen kann, der auch mal einen rauszieht, guten Ball prallen lässt. Natürlich ein anderes Element, als jetzt, wenn ich Ansa zentral habe mit Skarke, dann ist es noch mehr Konter, dann ist es nur noch rein weg. Okay, jetzt flacher Konter und mal sehen, was geht. Aber es so oder so, es ist sehr, sehr radikal, was Steffen Baumgart da spielen lässt. Und es ist dahingehend radikal, dass eigentlich am gewissen Zeitpunkt in diesem Spiel klar war, ebenso wie bei Köln, dann einen Tag später, auch im Abendspiel, lustigerweise. Also die gehen ja auf den Punkt. Und vielleicht mit Glück, man weiß nie, kommt mal noch eine Aktion, Ansa lässt Koulibaly aussteigen oder Amos Pieper und oder Berg überläuft nicht nur Friedel, sondern gleichzeitig Pieper. Es gab einen Pass über die rechte Seite, da war dann Pieper mal kurzzeitig nicht in Position. Das war so ein Ansetzen, aber nur ein Ansetzen hätte da vielleicht was passieren können. Positives für Union Berlin. Aber wenn das eben nicht geschieht, wollen wir hier mit 0-0 runtergehen. Und dass sie dann im Rückstand wenig zeigen, ist klar. Das hat mich auch nicht überrascht, weil auch du musst ja den Schalter so krass umlegen, ist auch ganz schwer. Also finde ich, ist auch fast nicht machbar. Weil auch bis zu dem Gegentreffer in der 72. Minute hat er sich sehr, sehr wenig geändert. Klar, ich habe angesprochen, Schäfer ein Stück weit aggressiver im Pressing, ein bisschen höher hat man verteidigt, aber man hat immer noch wirklich die Ausrichtung beibehalten. Wir wollen die Balleroberung irgendwo im Mittelfeld haben oder, wenn das eben nicht klappt, wir wollen dicht machen. Und wenn wir ein bisschen höher stehen, ist auch in Ordnung, aber wir wollen dicht machen und alles, was vor der Abseitslinie ist, ist relativ zugestellt. Dann gibt es eben doch ein, zwei, wie du sagst, Abstimmungsfehler. Dort auf der linken Seite mit Rote dann, okay, aber die Ausrichtung war eine ähnliche geblieben. Natürlich müssen wir Union jetzt nicht vom Haken lassen. Also ich meine, Steffen Baumgarts Fußball, der kann gut gehen, aber also es ist nicht so, dass das jetzt mich komplett überzeugt. Und natürlich kann man auch die Frage stellen, inwieweit dann vielleicht doch auch ein bisschen was anderes noch möglich wäre mit dem Spielermaterial, mit dem Spielerkader, sorry. Aber die Ausrichtung war eindeutig und es war ja eigentlich von der ersten Minute an oder von den ersten 10 Minuten an.
Ja, wir haben ehrlich gesagt schon vor dem Spiel. Also die haben
genau
wie es erwartet war. Auch deswegen war es ja so langweilig aus neutraler Sicht, weil man hat genau das bekommen, was man erwartet hat. Eine zähe Partie, weil eben Union diesen Ansatz fährt, wie man es fährt. Bin gespannt, wie es jetzt dann im DFB-Pokal gegen Arminia zu Hause und dann gegen Freiburg zu Hause der Fall sein wird. Bei Werder bin ich ein bisschen differenzierter in meinem Urteil. Also ich fand es interessant, Boniface mal von Beginn an zu sehen. Ich finde, er hatte auch seine guten Momente schon in der 5. oder 6. Minute, glaube ich, behauptet er sowohl gegen Kemmlern als auch Khedira mit dem Rücken zum Tor den Ball, dreht sich um beide rum und hat auf einmal einen riesigen offenen Raum, in den er reindribbelt. Also da hast du gesehen, was er leisten kann. Er hat allerdings auch so 2 Momente im Spiel gehabt, da hätte er durchaus nochmal passen können, anstatt selber den Abschluss zu suchen. Ansonsten fand ich die Viererkette gut, also Koulibaly hat einmal sehr, sehr guten Tiefenpass abgefangen, Amos Pieper hat mir auch gut gefallen, Sugawara und Friedl gewöhnt sich jetzt offensichtlich dran, dass er in der Viererkette jetzt Linksverteidiger ist, Senelin ein gutes Spiel gemacht, Marco Gröll natürlich durch das Tor, Jens Day in der Anfangsphase, wo er noch nicht so tief gedrückt wurde im Pressing, ich glaube Day spielt auch diesen einen Fehlpass vor der Ansa-Chance, Entschuldigung, kurz falsches Team, referiert. Aber bei Werder würde ich eben sagen, interessantes Spiel, du hattest auch so einzelne Momente, wo du gesehen hast, so wollen sie es spielen, von der Breite nach innen und dann irgendwie prallen lassen, also dieses Ablagenspiel, das Horst Steffen eben gerne spielen lässt. Aber darüber hinaus weiß ich auch nicht, wie viel man jetzt zu dieser Leistung sagen kann, weil es hätte auch 0-0 werden können.
Eine easy 0-0. Also ich meine, diese eine Aktion, dieses Tor, was wir jetzt so ein bisschen auch seziert haben, das entsteht, klar, aber das hätte auch locker nicht entstehen können. Oder Gröll schießt den Ball eben vorbei. Also, ich meine, es war ein super Schuss. Also klar, er hat sich freigeschwommen, hatte dann das 1-gegen-1, aber das muss nicht klappen. Es ist wie zum Beispiel bei Dagim, Wolfsburg gegen Hamburg, ähnlich. Der Schuss kann auch locker vorbeigehen, an Pfosten gehen, whatever. Also solche Schüsse, wenn die nicht reingehen, würde man jetzt nicht sagen, oh, der hat da nur 100%ige liegen lassen. Ganz im Gegenteil. Ich meine, gerade der Schuss von Gröll war schon eines der Highlights dieses Spieltags, wenn nicht vielleicht, ich sag mal, Monat Oktober in der Bundesliga. Ich habe zu 2 Dinge. Negativ sehe ich, dass Werder etwas zu eintönig war in der Offensivgestaltung. Sprich, immer wieder die breiten Pässe, immer wieder auf die Außenverteidiger, die eben nicht unbedingt angelaufen wurden, die relativ frei standen, auf so einer halben Höhe. Klar, ich habe die freie Anspielstation, aber eventuell muss ich mir da irgendwann mal überlegen, ist es nicht ein bisschen zu easy, wie das gerade passiert? Ist es nicht genau das, was Union Berlin möchte? Und da muss auch vielleicht Steffen ein Stück weit drauf einwirken, weil als, wenn ich jetzt Amos Pieper bin oder wenn ich jetzt Stay bin und ich sehe da draußen Sugawara zum Beispiel freistehen, dann klar, passe ich dann den Ball raus. Klar, weil dann, weißt du, ich hab eine relativ easy Anspielstation, um ein paar Meter zu gewinnen und dann weiter den Ballbesitz voranzutreiben. Natürlich mache ich eher den Pass als jetzt, ich spiele durch 3 Linien hindurch und komme eventuell zu Victor Boniface oder auch nicht. Natürlich spiele ich dann eher mal den leichten Pass. Aber da muss Steffen sagen, Leute, das machen wir jetzt mal nicht mehr so häufig, weil das bringt uns gar nichts. Was ich aber positiv anmerken möchte, ist, dass Werder seinen Stiefel durchgezogen hat. Also die sind bei ihrer Ausrichtung geblieben, die haben nichts in Frage gestellt. Die spielen mit 65% Ballbesitz, was ja auch für diese Mannschaft unter Ole Werner noch nicht so der Fall war. Da hat man sicherlich auch Ballbesitz gespielt, auch einen interessanten Spielaufbau gehabt, aber nicht mit der Quantität an Sequenzen. Habe ich jetzt eben mittlerweile mit Horst Steffen und man bleibt dabei, man ist voll committed zu der Idee und zu der Idee von Horst Steffen, wie man Fußball spielen möchte und gegen ein tiefes Team, dann haut man den Ball nicht nach vorn, sondern man bleibt bei viel Ballbesitz. Und das finde ich positiv, weil viele andere Bundesliga-Teams haben nicht diese Grundüberzeugung in eine gerade offensive und ballbesitzlastige Spielidee. Also viele sind da nicht so mit dem Commitment dabei, die spielen dann doch lieber wieder lange Bälle und lange Verlagerungen und schenken dann doch lieber gerne mal den Ball ein bisschen her,
ja, weil sie sich unwohl
fühlen.
Das fand ich auch interessant. Auch wie rechtslastig das Spiel von Werder war, aber ohne, dass es jetzt nur schlecht gewesen sein müsste. Ich glaube auch, dass wenn Werder ein bisschen besser ist, die wenigen Umschaltsituationen, die man hat, gut auszuspielen, also gerade Romano Schmid hat da untypischerweise ein paar schlechte Entscheidungen getroffen, dass wir dann vielleicht auch nochmal anders über den Ansatz von Werder Bremen sprechen, weil dann es noch so eine zweite Möglichkeit gegeben hätte, sich Chancen herauszuspielen. Aber ja, ich finde auch, dass man definitiv positive Dinge mitnehmen kann von Werder Bremen. Du hast aber auch eben weiter gesehen, was die Probleme sein könnten bei einem anderen Gegner. Aber da man den nicht hatte, ist es ja auch völlig okay, so zu spielen, es durchzuziehen. Das fand ich auch bemerkenswert. Und man hätte ja noch nachlegen können. Also auch das war so ein Spiel, wo ich den Eindruck hatte, dass Horst Steffen noch gar nicht seinen Plan B gezeigt hat. Vielleicht wäre der so ab der 75., 80. gekommen, dass man eben mit Keke Top nochmal jemanden anders reinbringt, mit Puertas nochmal jemand reinbringt, der vielleicht auch nochmal besser so Zwischenräume bespielen kann. Also Keke Top jetzt nicht, aber Puertas meinte ich in dem Fall. Das musste er dann nicht mehr machen, weil dann hat man 1-0 geführt. Die beiden kamen dann trotzdem, aber eben später in der 85. Minute eher dann mit dem Ziel eben mal Konter auf die zu spielen, mit Keke Top einen Zielspieler zu haben im Umschalten, jemanden, der den Ball mal festmachen kann. Also vielleicht mussten wir da quasi die offensivere Ausrichtung von Werder gar nicht, konnten wir gar nicht sehen, weil man eben dann schon geführt hat. Wäre jetzt zumindest mal so eine These, die sowieso nicht widerlegt werden kann, denn wir befinden uns komplett im Land des Konjunktivs. Bleiben wir also in der Realität. Da hat Werder jetzt 11 Punkte und ist auf Rang 9 gesprungen. Wird jetzt dann in der Bundesliga bei Mainz 05 antreten müssen. Und für Union geht es eben, wie gesagt, jetzt dann gegen Arminia, Freiburg und dann Bayern zu Hause weiter. Union wiederum mit 10 Punkten auf Rang 10. Auch nichts passiert. Auch wenn das auf schmerzhafte Art und Weise so ein bisschen das Motto dieses Spiels war. So, jetzt haben wir diesen Spieltag besprochen. Kieran darf sich auch bald wieder zu Wort melden. Das war jetzt, du hattest jetzt, es tut mir leid, ich habe hier zwei Konstantin-Spiele nacheinander hingepackt. Aber jetzt darfst du ja auch bei den Awards mitsprechen. Wir vergeben unseren MVP, unseren Unsung Hero und unseren Moment des Spieltags. Und Kieran, wenn du noch Stimme hast, du konntest sie jetzt ja schonen, darfst du mit deinem MVP gerne mal vorlegen.
Funktioniert noch alles, glaube ich. Muss ich erst mal kurz wieder gucken. Ich habe als MVP, den habe ich vorhin auch schon mal herausgehoben, Udraogo mitgebracht. Ich fand, das war sein bestes Bundesligaspiel wahrscheinlich bisher. Ich fand, er war der auffälligste Leipziger für mich. Und ich glaube, dass bei diesem 6:0 man wahrscheinlich einen von denen hier nennen muss. Deshalb bin ich mit ihm gegangen. Und ich finde es einfach wahnsinnig geiler Kicker. Ich hoffe, dass der jetzt mal länger fit bleibt. Super variabel, stark mit dem Ball. Ich finde auch, ist einer von diesen Art Spielern, die ja gerade sehr häufig kommen, die trotz ihres physischen Auftretens und der auch ganz schön Größe sehr gut mit dem Ball sind. Finde ich einfach eine geile Kombi, gucke ich sehr gerne zu. Mein MVP für diesen Spieltag.
Interessanter Take. Ja, bei Udraogo bin ich mir immer noch nicht so sicher, welche Position mir eigentlich bei ihm am besten gefällt, weil er halt auch so variabel einsetzbar ist. Aber ja, sehr interessanter Take. Konstantin, wer ist dein MVP dieses Spieltags?
Abra Grabara ist mein MVP, also Kamel Grabara, der mir in der Vergangenheit, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, auch mal so ein bisschen unangenehm aufgefallen ist, weil er hat sich auch vor seiner Wolfsburger Zeit gerne so verkauft, als wäre er der beste Torhüter der Welt. Also so manche Interviews hat er so getan. Also meine Vordermänner waren immer schwach, aber ich habe super gehalten. Deshalb habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht die beste Art der Außendarstellung, aber
Moment,
ganz, ganz stark.
Jetzt spielt er beim VfL.
Ja, jetzt spielt
Wolfsburg.
Er wieder Beste.
Genau. Und wir halten vorhin fest, die Vordermänner, die waren manchmal ein bisschen schwach, aber er hat...
Richtig, ja. Nein, das ist auch echt, es waren auch manchmal so Interviews, ich weiß nicht, ob da vielleicht ein bisschen drüber war oder so, das kann ja mal passieren, also ist auch nicht so schlimm, ich kenne nur so ein paar Interviews aus seiner Vor-Wolfsburger Zeit, ein paar Aussagen, wo er, ich glaube, manchmal so ein bisschen über die rote Linie drüber gegangen ist und so getan hat, als wäre nur er gut gewesen im Team, alle anderen hätten es vermasselt. Aber jetzt in dem Fall, ja, Wolfsburg rettet ein 1-0, dank Grabara, der da einige rausgefischt hat und dann ja Philipp und Co. zum Verzweifeln gebracht hat und einen Torhüter mal zum MVP zu votieren, gefällt mir auch, weil es gibt doch auch in dieser Saison wieder einige Torhüter, die eher ja so ein bisschen schlecht aussehen bei der einen oder anderen Situation und dann vielleicht auch hier im Rasenfunk oder an anderen Shows dann mal so eine Breitseite bekommen. Aber in diesem Fall sehr gute Torhüterleistung. Und Wolfsburg kann sich bedanken und Paul Simon ist auch. Ansonsten wären es 5 Pleiten in Folge gewesen. Wer weiß, wie dann die Diskussion in der Autostadt ist.
Aber wirklich. Also, Kamil Grabara, als dein MVP, dann nehme ich Jonathan Burkhardt als meinen MVP, weil ich glaube, er ist der Grund, warum Eintracht Frankfurt dieses Spiel so souverän gewonnen hat. Sie hätten sonst vielleicht auch gewonnen, aber die Souveränität, die kam vor allem durch das 2:0. Und da hat er den Stellungsfehler wirklich perfekt ausgenutzt. Kieran hat es ja vorhin gesagt. Mein MVP dieses Spieltags. Dann bleiben uns noch die Unsung Heroes. Kieran, wen haben wir noch nicht genug besungen?
Ich habe das Gefühl, wir haben schon viel über ihn gesprochen, aber ich wollte hier nochmal Zakadou hervorheben, weil ich habe mich einfach so gefreut, ihn wieder zu sehen. Ich finde, haben wir ja vorhin dann so richtig Unsung ist er nicht, wie gesagt, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Aber ich finde, nach dieser langen Pause und dann nur der Spielpraxis aus der dritten Liga in der zweiten Mannschaft, da so wieder reinzumarschieren in einer ganz neu angeordneten Dreierkette, die so wahrscheinlich noch gar nicht zusammen gespielt haben, dann gut Spiel zu machen. Als er dann ausgewechselt wurde, auf dem Boden lag, sah sehr krampfig aus, wie Kumit Knag im Commentary das auch kommentiert hat. Hoffentlich nur das, weil den am Boden zu liegen, da bin ich, also da geht's mir sofort schlecht.
Er greift sich an die Unterseite beider Oberschenkel und schüttelt so leicht den Kopf und man denkt sich so, nein, nein, bitte nur der Krampf, bitte nur der Krampf.
Ich sag ehrlich, ich wäre wirklich sehr traurig gewesen den restlichen Abend, weil das hätte mich wirklich gebrochen. Aber genau, Donnarumma Sakadu, einfach ein richtig guter Typ. Ich habe als Dortmund-Fan habe ich auf jeden Fall einen ganz besonderen Spot in meinem Herzen für ihn und ich habe mich sehr gefreut, das ihn wiederzusehen. Deshalb hier nochmal ein kleines extra Highlight für mich.
Sehr schön. Konstantin, wen möchtest du nochmal, auf wen möchtest du das Scheinwerferlicht drehen in alter Kicker-Manier?
Yukinari Sugawara. Den haben wir jetzt ja schon gelobt für den Pass, weil natürlich alle haben über Gryll dann gesprochen. Ah, super Abschluss, Tor des Monats, Fragezeichen. Und ich habe eben vorhin ja schon diesen Pass gelobt vom Rechtsverteidiger von Werder Bremen. Würde deshalb sagen, er ist ein bisschen unbesungen, zumindest ja außerhalb des Rasenfunk-Kosmos, wo natürlich solche Spieler dann eher auch besungen werden. Aber wir sollten nochmal eine Melodie anstimmen auf Yukinari-san.
Aber wirklich, das war ein sehr, sehr schöner Pass und vor allem von Beginn an, von seiner ersten Minute an bei Werder, hat er solche Pässe gespielt. In den Raum, mit einem schönen diagonalen Winkel, sodass du ihn auch gut an- und mitnehmen kannst. I'm a fan. Also sehr schön, dass du ihn hier hervorhebst. Dann wähle ich Miro Muheim. Er ist natürlich nicht komplett unbesungen geblieben, auch hier im Rasenfunk nicht, aber wir haben jenseits von seinen Chancen gar nicht so viel über ihn gesprochen. Und wir haben auch gar nicht angesprochen, dass er auch noch so einen Last-Man-Tackle mit dabei hatte. Also ich finde, Muheim hat in einem starken HSV-Team nochmal ein besonders gutes Spiel gemacht, war auch einer der Gründe dafür, dass Kumbedi dann ausgewechselt werden musste, glaube ich. Deswegen den würde ich hier nochmal hervorheben wollen. Der war definitiv, hätte ein Held dieses Spieltags werden können, wenn das Ergebnis ein bisschen anders gewesen wäre. Hier im Rasenfunk ist es dann trotzdem geworden. Bleiben noch die Momente des Spieltags. Kieran, was ist da bei dir auf dem Zettel stehen geblieben?
Ich habe mich jetzt hier noch spontan, ich habe zwei, drei Sachen aufgeschrieben, ich habe mich jetzt spontan für Lennart Karls Jubel entschieden, weil ich finde es einfach so cold, wie der da vor den Auswärtsblock rutscht. Und also erstmal ist das Tor geil, so vielleicht hätte es das schon gereicht als Moment des Spieltags, aber ich finde dann den Jubel irgendwie in dem Alter, der macht einfach unfassbar viel Spaß, ich finde den irgendwie einfach mega cool. Einfach cool und ich glaube, da können sich Bayern-Fans gerade sehr, sehr glücklich schätzen, da irgendwie so einen Jungen zu haben. Und der Jubel, nie Slide zum Auswärtsblock, das geht halt dann einfach auch immer hart, ne?
Ja, vor allem ist es auch lustig, wie so manche Diskussionen, die noch im Sommer angestoßen wurde, die Nachwuchstalente, sie setzen sich bei Bayern nicht durch, jetzt haben sie noch jemanden abgegeben und noch jemanden und warum? Und auf einmal, dann gibt's einen oder zwei, die sich so durchsetzen und auf einmal ist es nicht mehr das Thema. So lange, bis er dann nicht mehr spielt und nicht mehr solche Tore zieht. Aber ja, der Jubel, der war wirklich, also der hat gerade eine gute Zeit. Ich glaube, das können wir so bestätigen. Konstantin, was war dein Moment des Spieltags?
Auch aus dem Spiel, beziehungsweise vor dem Spiel, die Busankunft des FC Bayern München. Wir glauben ja alle, dass die Bayern per Privatjet auf dem Vorplatz des Stadions landen normalerweise oder dass, weiß nicht, wahrscheinlich Harry Kane mit der Royal Air Force eingeflogen wird. Nein, man muss trotzdem mit dem Bus ranfahren und es gibt trotzdem Stau und auch der FC Bayern München kann mal im Stau stecken bleiben. Finde ich einen Moment des Spieltags, weil vielleicht gar nicht so unbedingt zu erwarten für viele, dass der FC Bayern mal zu spät kommen kann zum Warmmachen.
Ach, ich weiß ja nicht. Aber definitiv war jetzt endlich mal die Busankunft, die uns ja so verkauft wurde, als das neue, das neue große Recht, das jetzt die Lizenzinhaber haben. Wenigstens hatte sie mal eine Bedeutung. Ich finde das so witzig, wie sie versuchen. Also die Halbzeitinterviews mit Teamverantwortlichen, das ist manchmal noch interessant, die es jetzt gibt. Also dass du mit Robert Kovac direkt in der Halbzeit sprichst und schon mal kurz analysierst, wie war die erste Hälfte. Aber alles, was rund um die Busankunft stattfindet, was uns ja von der DFL noch so verkauft wurde, das ist jetzt die Aufwertung dieses Rechts, dass man jetzt auch bei der Busankunft schon mal verantwortliche Spieler und so weiter befragen kann. Es hat keinerlei Wert. Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe schon mehrmals mitbekommen, wie gerade bei der Zone, die versuchen immer wieder nochmal zu erwähnen, dass sie bei der Busankunft wurde ja XY gesagt, in der Hoffnung, dass irgendjemand früher einschaltet, um das zu sehen. Niemand wird das tun. Also deswegen schön, dass hier meine Busankunft eine Bedeutung hatte. Ansonsten bleibt uns, bitte weckt uns, wenn das Spiel losgeht. Das reicht.
Gut, das zählt ja meistens, weil klar, Vorlauf von einem Fußballspiel ist mit das Schwerste, was du irgendwie im Live-Fernsehen oder Livestream machen kannst, rein von der Gestaltung her, weil kannst du eigentlich machen, was du möchtest. Es ist relativ schwer, da Leute dafür zu begeistern, wenn man die Einschaltquoten sich anschaut. Der Spike meistens 10 Sekunden vor Spielanpfiff geht dann nach oben. Aber zudem auch natürlich, klar, so Spieler, die vorher noch im Hotel waren, wahrscheinlich die ganzen Tag schon Musik gehört haben, kommen aus dem Bus raus und die werden dann sicherlich auch nicht die prägnantesten Antworten geben als Beispiel oder auch die Verantwortlichen, die gerade nochmal schnell darüber nachgedacht haben, was sie jetzt in der Taktikbesprechung gleich erwähnen müssen. Aber wie gesagt, FC Bayern mit dem Bus im Stau fand ich eben, es menschelt ein bisschen in der Bundesliga. Das ist auch wichtig. Es menschelt ein bisschen auch beim FC Bayern, auch wenn Harry Kane dieser Saison 100 Tore schießt.
Ja, und ich meine, vielleicht fehlen auch die Charaktere für eine interessante Busankunft. Mir hat, beziehungsweise es hat er dann nicht nur mir erzählt, sondern das wurde auch später nochmal anderswo berichtet, beim großen Ostermontagsspiel zwischen Köln und dem FC Bayern, unmittelbar nach dem Clash zwischen Udo Lattek, Christoph Daum, Uli Hoeneß und Jupp Heynckes im aktuellen Sportstudio. Da war es so, dass Christoph Daum dann bei diesem Spiel, mit dem Köln ja die Meisterschaft hätte vielleicht sich sichern können, dem ist das Flipchart runtergefallen, das er gemalt hatte für das Spiel. Das wurde zumindest später von Markus Hörwig so erzählt, dem damaligen Pressesprecher vom FC Bayern. Und da war hinter jedem Namen in der Bayern-Ausstellung ein Totenkopf gemalt. Wenn sowas natürlich mal live übertragen werden würde, wir würden über nichts anderes sprechen.
Ja gut, aber das ist ja auch schon fast irgendwie, das ist ja so über, nicht mehr naturell oder was ist das mal, supernatural, weil er malt da Totenköpfe hin und dann fällt die Tafel runter. Also das ist ja für ein Horror-Movie eventuell gedacht, bin ich ganz sicher. Aber wie gesagt, natürlich wäre es auch cool, wenn da vielleicht mal, weißt du, wenn da plötzlich mal so ein Lennart Karl da plötzlich mit einer Zigarette im Mund aus dem Bus rauskommen würde, das wäre natürlich lustig. Aber es passiert einfach nicht mehr. Ne?
Ja gut, das wäre damals auch möglich gewesen, aber
das jetzt sag ich
nicht
ja, sage ich ja.
Und was damals soll ich sagen? Warum hat der FC dieses Spiel verloren? Weil Kohle ausgewechselt werden musste, von dem schon feststand, dass er zum FC Bayern wechselt nach der Saison. So, das sind die Geschichten, die nur die Bundesliga-Geschichte schreibt. Also, sorry, das war jetzt ein kleines Derailing, die Busankunft von Bayern in Gladbach, dein Moment des Spieltags, mein Moment des Spieltags, Swanberg, wie er sich aus welchem Grund auch immer in eine Dreierbesprechung von HSV-Spielern hereinsneakt, indem er, die haben so die Arme über die Schultern gelegt und besprechen sich und er drückt seinen Kopf unter, zwischen dem Körper von zwei Spielern hindurch. Es gibt dann natürlich eine Rudelbildung, Swanberg tut auch so, als sei er jetzt ganz schlimm am Kopf verletzt worden, also an Peinlichkeit nicht zu überbieten, an Sinnlosigkeit auch nicht, aber damit vielleicht stellvertretend für diesen Spieltag. Deswegen mein Moment dieses Spieltags, Swanberg, der mithören möchte bei der wirklich sehr, sehr wichtigen Teambesprechung von drei HSV-Spielern vor einer HSV-Ecke. In diesem Sinne, ich würde sagen, jetzt haben wir diesen etwas zähen Spieltag dann doch besprochen. Ihr beide habt dafür gesorgt, dass wenigstens die Besprechung nicht so zäh war. Ganz, ganz herzlichen Dank an Kieran Franke von Eintracht Spandau. Danke dir, dass du mit dabei warst. Ich werde natürlich verlinken, wo man dir folgen kann. Danke, Kieran.
War mir wie immer eine Freude. Danke, dass ich hier sein konnte.
Und herzlichen Dank an Konstantin Eckner, der neben allem NFL, was er noch kommentiert hat bis spät in die Nacht, jetzt hier auch noch den Spieltag kommentiert hat. Danke dir, lieber Konstantin.
Vielen Dank. Zunge musste erst noch entknotet werden, aber jetzt geht's wieder. Natürlich Grüße an alle Hörerinnen und Hörer und an die ganze Rasenfunk-Community, die ja, das muss ich auch mal loben dazu sagen, weil man in anderen Formaten ist, immer wieder kriege ich auch Nachrichten. Ah, Rasenfunk, sonst nur beim Rasenfunk, jetzt sehe ich dich hier in dem Format und so weiter. Also natürlich sehr, sehr gut auch zu die Intersections der Communities, finde ich super.
Ja, finde ich auch sehr schön. Und du wirst immer freudig begrüßt. Also Mars hat im Forum geschrieben, endlich, Dr. Konstantin Eckner war gefühlt schon ewig nicht mehr im Rasenfunk. Jetzt kann ich es kaum abwarten, dass die neue Folge erscheint. Hat er geschrieben. Das ist kein Fake. Es ist wirklich, es ist öffentlich dokumentiert. Also du hast große Fans in der Community und dementsprechend werde ich es jetzt hier aber auch nicht in die Länge ziehen, denn Mars wartet ja darauf, dass ich das jetzt veröffentliche. Also jede Sekunde zählt. Ich danke euch beiden und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für euren Support. Denn ihr macht den Rasenfunk möglich. Rasenfunk.de und dann auf Unterstützen klicken. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Und die ist wirklich fantastisch. Ihr kennt, wenn ihr 93 kennt, den Martin Kelter Verlag. Da ist Hattrick für die 3:0 für die Liebe erschienen. Das, was 93 über Jahre hinweg gemolken hat. Und jetzt bin ich auf der Jubiläumsfeier von Geschichten aus der Geschichte, die passenderweise hier in München stattgefunden hat. Und ich lerne drei Österreicherinnen kennen, es sind vier, die den Podcast machen und die machen nichts anderes in ihrem Podcast, als Geschichten aus dem Martin Kelter Verlag zu lesen und zu kommentieren. Der Podcast heißt Drama Carbonara und ich habe jetzt schon mehrere Folgen davon gehört, übers Wochenende verteilt. Es ist ganz wunderbar zum Abschalten, es ist ganz, ganz wunderbare Podcast-Unterhaltung, deswegen Drama Carbonara möchte ich euch sehr empfehlen, ehrlich gesagt auch in Kombination mit diesem wunderbaren Dialekt. Ich höre da einfach sehr, sehr gerne zu, deswegen ich empfehle euch diesen Podcast, wird verlinkt in den Shownotes und ansonsten freue ich mich, wenn ihr dem Rasenfunk gewogen bleibt, wenn ihr uns weiter zuhört, bleibt oder werdet gesund. Und dann hören wir uns hoffentlich an dieser Stelle bald wieder. Bis dahin, macht's gut und bis bald.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.
Uli Hoeneß.